2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, Mittwoch, 23. Mai 2018, es ist Millanton Nummer 55 und wir sitzen hier um ziemlich exakt 19.10 Uhr im Konferenzraum der Fanräume, blicken auf das leere Heiligen Geistfeld und freuen uns auf Pi mal Daumen 8 Stunden Saisonrückblick, die uns jetzt hier gleich begegnen werden. Momentan sind wir noch zu fünft, es folgt gleich noch Christoph, der uns also irgendwann hier störend die Tür aufreißen wird. Aber fangen wir doch an mit den Leuten, die da sind. Rechts von mir, Johnny.
Vor allem haut er mir die Tür dann voll in den Nacken.
Ja.
Das hast du mich deswegen hier...
Natürlich.
Ja, schön. Ja, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich habe heute Senfei zum Mittag gehabt und habe mich das so direkt auf Hose und T-Shirt gekleckert. Deswegen werden heute relativ wenig Kommentare zu deiner blöden Klamotten kommen. Wie kann man denn das T-Shirt in den Gürtel stecken? Ich weiß, du bist über 40,
ich aber... sonst Rückenschmerzen, wenn das frei hinten ist, dann...
Rückenschmerzen?
Ja.
Weil es zugig ist.
Muss ja bedeckt sein bei mir.
Soll ich dir beim nächsten Mal einen Nierengurt mitbringen?
Ja, bitte.
Mach doch vorne so ein bisschen schlanker.
Super. Zu meiner Linken, Sven.
Ja, hallo, guten Abend.
Geht's dir gut? Hast du den Sonderzug gut überstanden?
Ich habe den Sonderzug gut überstanden. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Jetzt Feierabend langsam.
Und Sommer.
Ich freue mich auf die Sendung. Und Sommerpause, genau.
Das ist schön. Zu seiner Linken, Tim.
Ja, ich bin frisch erholt aus der Elternzeit. Top drauf.
Du warst im Urlaub.
Ich war im Urlaub.
Du hast nichts mitgekriegt hier von dem
Ganzen. Entführt Bielefeld, Duisburg, habe ich alles verpasst. Alles links liegen lassen.
Wenn wir
Weil
gleich...
ich mir natürlich auch sicher war, dass das alles gut geht.
Deswegen natürlich.
Das
hatten wir ja besprochen vorher.
Vorher statistisch ausgewertet und dann war mir klar, dass das so enden würde, wie es endet.
Ja. Und last but not least in der Reihe, Reimer. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das erste Mal. Und jetzt kommt Christoph auch. Guck, gerade
jetzt kommt,
jetzt,
in diesem Moment kommt Christoph rein. Wir jetzt, nehmen schon seit einer halben Stunde auf. Komm ruhig.
Gut.
Setz dich.
Ja, vielen Dank. Schön, dass du mich fest hier für mich frei.
Der ein oder andere mag die Stimme von Reimer erkannt haben oder ist vielleicht auch über den gar nicht so häufigen Vornamen gestolpert. Reimer Busdorf ist von CatCar dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Und damit bist du schon das zweite Bandmitglied, was wir hier zu Gast haben, weil Markus war ja auch schon mal da. Mit dir werden wir die zweite Hälfte dann hauptsächlich bestreiten. Aber du wirst natürlich auch zur ersten Hälfte sehr viel beizutragen haben, weil, wie die meisten wahrscheinlich oder vielleicht wissen, du sitzt auch mit einer Dauerkarte im Block 2 dagegen.
Ganz genau, ja.
Dementsprechend ein Feuerwerk der fußballerischen Fachkompetenz hier heute. Beginnen wir mit dem Namen, achso, ne, Christoph, lange nicht hier gewesen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich gerade noch bei Fachkompetenz ins Spiel gekommen bin.
Ich habe mich erst
geschickt eingefädelt, nicht ganz glaubwürdig vielleicht, aber ja. Ja, schön mal wieder hier zu sein.
Möchtest du den Hörern kurz erzählen, was du in den letzten 3 Jahren gemacht hast?
Ja, wir haben so ein Museum fast fertig gebaut, 25.000 Veranstaltungen gemacht, endlich mal einen würdigen Rahmen geschaffen, wo CatCar auftreten kann. War übrigens super, der Auftritt beim zweiten Weinfest gegen Rassismus. Also auch tatsächlich für mich ein persönliches Highlight bei den ganzen Sachen, die wir mit dem Museum gemacht haben. Weil das ja auch toll ist, wenn Sachen, die man sich selber sehr wünscht, dann auch klappen. Und offensichtlich haben sich das aber sehr viele Leute sehr doll gewünscht. Steht noch, aber hat gewackelt, muss man sagen. Also wie das im Museum so ist.
Ne? Wieder schmeichlerisch los. Ja,
kann ja besser. War wirklich ein guter Auftritt. Also ja, aber das freut, tatsächlich war das für uns auch nochmal wieder ein schöner Moment, weil wir ja eben nicht so ein, also klar wird es im FC St. Pauli Museum auch ruhige Momente geben. Wir hatten ja auch die Ausstellung über den FC St. Pauli im Dritten Reich. Das war ja mehr ruhig und konzentriert angesichts der Wichtigkeit des Themas, das auch angucken. Anders geht das dann wohl auch nicht. Aber es war uns ja auch immer wichtig, dass ein FC St. Pauli Museum mehr als die üblichen Museumsklischees sein muss. Und deswegen Veranstaltungen wie Fußball- und Liebe-Festival oder eben auch das Weinfest gegen Rassismus, die sind für uns eben auch sehr wichtig. Und weil wir eben ja auch neben der Geschichtsvermittlung natürlich auch in der Wertevermittlung unterwegs sein müssen. Und auch so ein bisschen, finde ich, immer das Projekt mitfahren, an dem sich hoffentlich möglichst viele Leute beteiligen, dass schlicht und einfach die guten Leute auch die besseren Veranstaltungen haben. Also das heißt, sinnvolle politische Ziele voranzubringen und dabei Spaß zu haben, finde ich tatsächlich in der Kombination enorm wichtig. Und ich glaube, dass wir da als Museum auch ein bisschen was zu beitragen können. Ja, und so.
Wir sind die Guten, das muss man ja immer wieder feststellen.
Das ist die eine Sache, die ich auch immer ganz fest sehe und niemals in Frage stellen würde.
Damit haben wir jetzt aber auch festgestellt, wer aus der Reihe fußballerische Fachkompetenz heute fehlt. Das ist nämlich Justus, der aber in den letzten Tagen am meisten Fußball live von uns gesehen haben wird, weil der ist auf der USA-Tour mit der Profimannschaft und verschickt fleißig Fotos bei Twitter.
Und er gibt auch gute Ratschläge auf Instagram. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat. Du sollst dir Socken, wenn du sie gut findest, immer gleich so 12 Mal kaufen, also 12 Paar. Ja. Und dann alle anderen wegschmeißen, weil dann hast du nie wieder das Problem mit den einzelnen Socken.
Das hat Justus heute geschrieben.
Nee, das hat er vor, ich glaube gestern oder vorgestern, hat er das in die laufende Kamera erzählt, als ich glaube, wie heißt der, Paul Ripke ihn fragte, Mensch, Justus, und dein Tipp für die Leute da draußen? Kauft doch immer 12 Mal die gleichen Socken, habt ihr kein Problem mit Waschen.
Ja, sauber, scheint ja ein sinnvoller Tipp zu sein. Ja,
Reisen bildet, ich denke auch. Weil wenn man das jetzt hochrechnet, der muss man eigentlich nur ungefähr 3 Millionen Leute davon bekehren, dass es so ist. Und dann die nicht verlorenen Socken machen dann den Trip vollkommen, also da rechnet sich schon so.
Natürlich.
Selbst wenn es dem Verein sonst nichts bringt, ist die Sockensache aber gelöst.
Ich weiß nicht, ob das stimmt auf jeden Fall.
Ich bin hier übrigens auch mit einer Mission hingeschickt worden, nur dass das auch klar ist. Und zwar eine, ich weiß nicht, ob sie das auch nochmal geschickt hat, wie ich das ihr nahelegte an die Chefredaktion quasi. Eine Hörerin sagte doch, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass über der fraglos interessanten Fußballkompetenz die Inkompetenz nicht zu kurz kommt. Also da habe ich dann gedacht, na, nächstes Mal bin ich wieder dabei. Da kann ich dir weiterhelfen.
Dann ist es natürlich besonders schade, dass Sebastian heute nicht da ist.
Ja, stimmt. Ja, also sie meinte halt so ein bisschen, dass wir ruhig blödeln dürfen. Wir wissen, wir haben seit diesem Podcast gibt's ja diese Diskussion, wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig. Und sie meinte, zuletzt sei ein bisschen zu wenig geblödelt worden. Echt? Und was ja gleichzeitig auch irgendwie ein Kompliment ist. Also dieser Podcast ist einfach zu fundiert geworden. Und da habe ich ja doch, denke ich, zumindest dazu kann ich beitragen, am Fundament wieder ein bisschen zu wackeln.
Also Johnny guckt so, als würde er sagen wollen, ich habe es dir doch erzählt. Ich bin weiterhin der Meinung, dass es eine krasse Einzelmeinung ist, aber gut.
Naja, da steht eine krasse Einzelmeinung gegen die andere. Ja, bisschen, wir haben jetzt 2 Stimmen.
Endlich mal, jetzt haben wir zweimal Feedback.
Genau, einmal, ey Leute, fasst euch mal kurz und einmal, boah, was ist mit euch los?
Fasst euch lang, seid frei, trinkt Bier, also so in der Gegenwart.
Also ich muss dazu sagen, ich bin am Donnerstag zur 11-Freunde-Saisonabschlusslesung eingeladen worden und habe im Rahmen der Veranstaltung festgestellt, dass das Niveau hier beim Millerton durchaus relativ hoch ist, wenn ich das so direkt vergleiche, muss ich sagen.
In Fußballkompetenz oder in Inkompetenz?
Ein hohes Inkompetenz. Von Fußball über Humor und Blödeleien und Sonstiges, würde ich sagen, kann man schon ein klares Ranking machen. Ganz unten der Doppelpass im ehemaligen DSF, der Freundeveranstaltung, und ich glaube, darüber thront schon auf jeden Fall eindeutig der Millerton.
Wer war denn da? Fabian Boll, glaube ich?
Fabian Boll war da, Holger Hieronymus.
Oh.
Und der Torwart vom HSV und Hansa.
Kargus?
Jetzt ein kleines Quiz hier in die Runde.
Torwart Frank Horst.
Piekenhagen.
Piekenhagen. Piekenhagen ist mir das.
Genau.
Ich hoffe, Fabian Boll hat das Niveau-Level dort aber nach drastisch nach oben gezogen.
Eindeutig, ja, sonst wär's ganz traurig gewesen.
Okay.
Apropos Niveau-Level nach oben ziehen und uns mit Feedback beglücken. Ihr könnt alle am Dienstag, dem 7. August um 19.10 Uhr in den Fanräumelsaal kommen. Da haben wir die nächste Sendung und dann auch live mit Publikum. Und zu Gast wird sein Timo Schulz, aktuell U17-Trainer beim FC St. Pauli. Der war ja auch schon mal da zur Vorbereitung. Also unbedingt nochmal seine durchaus erheiternden Momente aus der Sendung nachhören. Das werden wir da nochmal vertiefen. Außerdem, apropos Fußballfachkompetenz, müssen wir grüßen Markus Koczynski. Und zwar dafür, dass er ganz offensichtlich die letzte Sendung des Millerton gehört hat und Sven zitiert hat. Magst du nochmal sagen, was du gesagt hast?
Die Einstellung ist wichtiger als die Aufstellung.
Und exakt das waren auch seine Worte 2 Tage später auf der Pressekonferenz. Wir haben uns alle sehr gefreut.
Das finden wir super.
Wenn man helfen kann.
Wenn du ihm dann gleich auch die Aufstellung dann hier noch mitteilen würdest und er die auch zitiert, dann haben wir...
Fanladen sichert Klassenerhalt.
Ich sehe das immer so. Es war ja, ich hätte dann gern 11 Mal Color, also sag mal.
Es war ja auch das Motto, das besonders
auf mich oder dann.
So, und damit ihr auch mal was habt davon, dass ihr den Scheiß hier die ganze Zeit anhört, wir verlosen Karten. Und zwar am kommenden Dienstag, dem 29. Mai, in der Großen Freiheit spielen die Kaiser Chiefs. Ich habe heute versucht, meiner Kollegin anhand deren größten Hit einmal a cappella darzulegen, wer das denn ist. Sie musste etwas lachen, aber hat sie es, glaube ich, verstanden.
Sie geht nicht zum Konzert.
Sie geht jetzt auch gar nicht zum Konzert.
Welches würdest du als großen Hit sehen? I Predict Riot? Oder?
Nee, ich habe...
Oh mein Gott. Ach, das Ding. Oh Gott. Ja. Die älteren Sachen waren besser, wie immer.
Naja, auf jeden Fall gibt es dieses Konzert, weil die Techniker Krankenkasse und Kiezhelden das Projekt Weltverbesserer ins Leben gerufen haben. Und auf deren Seite konnte man sich bewerben, indem man Leute vorschlagen konnte, die die Welt ein kleines Stück besser machen. Und dann darf man mit dieser Person, die man vorgeschlagen hat, dahin gehen. Die Seite ist aber jetzt bereits geschlossen. Und heute hier in der Sendung habt ihr zum letzten Mal die Chance, was zu gewinnen. 3x2 Karten. Einfach in den Blogpost als Kommentar reinschreiben, ich will. Und dann werden wir uns bei euch melden. Karten gibt es dann wahrscheinlich am Montag. Per Online-Ticket, per Mail, also wenn ihr kommentiert, dann bitte mit entsprechend korrekter und auch abrufbarer E-Mail-Adresse. Wir werden heute sprechen über das 1-0 gegen Bielefeld, über die Sonderzugfahrt nach Duisburg. Wir werden auf unseren gewagten Saison-Tipp aus Saisonvorschau zurückblicken und das kann ich jetzt schon mal ankündigen, wird für uns erschütternd. Wir werden eventuell kurz die Relegation abhandeln, aber dann auf jeden Fall in der zweiten Hälfte uns länger mit Reimer und mit Ketka beschäftigen. Und beginnen werden wir mit dem Rückblick auf das Spiel gegen Bielefeld. Johnny, darf ich dich bitten, die Tondatei mit dem goldenen Tor von Yi Jong Park aus der 39. Minute abzuspielen?
Sehr gerne. In die erste Hälfte rein, Chipball Richtung 16er, du zählst per Kopf dazwischen. St. Pauli durchs Zentrum mit Flum und mit Park auf halblinks. Park schon fast in der gegnerischen Hälfte. Schickt weiter vorne Dali. Dali links ist Neudecker, den er nicht einsetzt. Geht wieder ins Dribbling rein. Jetzt ist Neudecker auf links reingespielt. An den 16er ran zu Park. Park am ersten vorbeizieht ins Zentrum und schießt ihn ins Tor.
Tor!
Was ein geiles Ding!
Ja!
Erstes Tor von Jan Park für den ersten FC St. Pauli. Und wie geil macht der Junge das! Ist, leitet den Angriff in der eigenen Hälfte selber mit ein. Sieht dann an den 16er, tunnelt auf halb links den Gegenspieler. Sieht, dass hier Matorgos im Zentrum ist und sieht auch, dass Ortega die kurze Ecke ein bisschen aufmacht. Und genau da legt er den Ball flach ins Tor hinein, knapp von der Fünfer-Ecke.
Ja, schmerzverzerrte Gesichter eben hier am Tisch, als live schönen Gruß den ersten FC St. Pauli feierte für das erste Tor von Yi Jong Park. Aber das kann in der Aufregung natürlich mal passieren. Christoph ist schuld, wie er gerade schon sagte.
Ja, also immer wenn ich live höre, freue ich mich ja sehr, dass ja der Beginn seiner Karriere als Moderator beim Kesselbronn-Weißes 2 oder 3, boah, jedenfalls bei einem von 5 Kesselbronn-Weißes war. Und deshalb, wo ja dann Wolf mit ihm eine Szene kommentiert hat. Und da habe ich ja so eben, also mit der ersten, vielleicht schenke ich ihm ja Mitgliedschaft im Museumsverein.
Hat er auch schon da
Seminare oder so.
Hat er auch erster FC St. Pauli gesagt?
Ja, aber er hat Sank gesagt. Das muss man schon mal sagen. Das ist also schon mal der noch schlimmere. Also ich finde für mich lieber ein erster zu viel als ein Sank zu wenig. Also das ist so in meiner persönlichen Fauxpas-Hierarchie ist es jedenfalls so.
Knapp, aber ja.
Und ich meine, in der Situation, um jetzt wieder aufs Spiel zurückzukommen, waren, glaube ich, die allermeisten Leute, die das Tor gesehen haben, mindestens genauso aus dem Häuschen wie er. Insofern ist es vielleicht auch dankenswert, dass er jetzt zumindest wusste, welcher Verein das ist und also schon noch wusste, dass er auch was sagen muss und in welcher Situation er da ist. Und denn ich fand das schon sehr bemerkenswert, dass er aus diesem Winkel das Tor so gemacht hat.
Ich glaube, der Bielefelder Torwart fand das auch sehr bemerkenswert und hat davon gerechnet.
Nee, das war echt super. Einer der schönsten Momente der Saison auf jeden Fall.
Ja, fangen wir vielleicht an dem Tag kurz an, bevor wir zum Sporting kommen, mit den Verabschiedungen. Es wurde verabschiedet Lasse Sobich, es wurde auch verabschiedet Mats Müller-Dahli und dann noch Joel Keller und Thibaut Verlinden. Die Verabschiedungen von Lasse und Mats waren, glaube ich, so zuschauertechnisch auch schon so, dass die meisten das sehr bedauert haben. Bei Mats Müller-Dahli kam dann ja auch gleich ein hierbleiben, oder was wurde gerufen?
Ja, was dann ja auch kommen wir gleich zu, dass es dann umgesetzt wurde oder auch nicht oder doch. Oder
nein, noch nicht. Wir verkünden hier nur was hieb- und stichfest auf der fcstpauli.com-Seite.
Ich dachte,
aber der muss ja mittlerweile eine ganze Wand haben, wo er immer diese Abschiedsbilder aufhängt. Das ist eigentlich nicht schlecht. Also so viele, wie man zu Hause Dekoration ist günstiger dann.
Ich dachte, Johnny surft jetzt mal ein bisschen auf transfermarkt.de und holt jedes Gerücht der letzten 10 Tage raus.
Ich hatte den ganzen heißen Scheiß dabei, aber es sind echt nur 4 Gerüchte, wovon eins schon kein Gerücht mehr ist. Hm. Also ist der ganze heiße Scheiß drei Gerüchte, wovon auch eins, was Müller Dali ist, also auch nur noch.
Aber dann bitte mit Schuhgröße und welche Berater.
Ausstatter.
Ausstatter. Und wer auch noch in der Beraterfirma.
Da kommen wir, davon und da kommen wir, wenn wir über den Neuzugang reden, da war ich ja.
Der ist aber kein Gerücht mehr.
Nee, aber der Berater.
Oh, okay. Ja, das finde ich auch gut. So dieses, dass man schon mal so Sachen vorab braucht, damit teasern. Die Leute dranbleiben. Wir müssen mehr teasern, ja.
Mehr teasern. Also wir können jetzt schon mal teasern, die furchtbar schlecht gemachte Verabschiedung des MSV Duisburg von seinen Spielern. Da fand ich, ist mir nochmal klar geworden, wie gut wir das in den letzten Jahren eigentlich machen. Technisch war es halt so, dass man das eine Dreiviertelstunde vorher gelegt hat, vor Anpfiff, damit die Mannschaft in ihrem Warmmachrhythmus nicht gestört wird. Dafür stand dann aber halt auch die komplette Mannschaft da. Das fand ich ganz cool. Bis dann Lasse und Mats verabschiedet worden waren und dann sind alle zum Aufwärmen gegangen und dann hat man halt Joel Keller und Thibaut Verlinden auch noch eben so ein bisschen verabschiedet. Das war so ein bisschen lieblos, wirkte das auf mich zumindest, aber vielleicht dem Status der Spieler auch im Vergleich zu den anderen beiden tendenziell eher angemessen.
Vielleicht hat man Joel Keller auch einfach nur schnell durchgeschoben, weil in dem Moment bewusst wurde, dass der ja keinen Fußballplatz betreten darf, weil er noch gesperrt ist. Seiner gelben Karte da aus dem U23-Spiel.
Das kann auch sein.
Vielleicht ist das irgendwie aufgefallen. Er hat gedacht, jetzt geh hier runter.
Ja, und dann ging das Spiel los und wir haben, also in meiner Wahrnehmung, uns deutlich schwerer getan als gegen Fürth. Aber das lag auch größtenteils am Gegner, der einfach da noch ein bisschen was machen wollte. Reimer, erzähl doch mal. Du sitzt im Block 2. Ich habe in einem Interview gelesen.
Ich nicke dir zustimmend.
Du stehst auch gern mal auf.
Ja. Doch, also manchmal werden wir auch genötigt, weil wir ja ganz nah dran sind an der ehemaligen Singing Area Teil und die ja immer noch gerne stehen. Und das schwappt manchmal so rüber, dass man dann halt auch stehen muss. Aber das finde ich ganz gut eigentlich auch. Doch, ich springe auch gerne mal hoch und habe mich auch, für mich war das auch ein Saisonhighlight jetzt, das Tor vom Park. Das habe ich ihm auch sehr gegönnt.
Guckst du während des Spiels aufs Handy, um andere Ergebnisse zu checken?
Nee, das machen die vor mir. Da ist einer so ein ganz findiger Typ. Ich habe immer ganz schlechten Empfang im Stadion. Aber vor mir sitzt tatsächlich einer, der hat die ganze Zeit sein Handy immer am Start und reicht es dann auch immer rum. Und dann sitzt Markus sitzt ja neben mir und Markus ist immer schnell cholerisch. Und er sagt, hau doch mal mit deinem Handy ab hier und so. Das bricht dann auch mal aus ihm raus. Aber im Grunde sind wir so eigentlich immer relativ gut informiert.
Ja, ich glaube, die Gelassenheit im kompletten Stadion machte sich dann irgendwann so Mitte zweiter Halbzeit breit, als man dann doch von allen Plätzen wusste, die spielen eigentlich für uns. Und wenn wir das jetzt hier nicht mehr aus der Hand geben, dann sind wir gerettet.
Ich habe das in meiner Aufregung gar nicht zusammengerechnet gekriegt. Also irgendwer hielt mir auch ein Handy unter der Nase, und erzählte mir da was überall passiert. Und ich habe aber gesagt, ja, okay, was heißt denn das jetzt? Ja, kannst du auch selber. Nee, kann ich nicht. Jetzt sag doch mal. Ja, weiß ich auch nicht. Ah, okay.
Ja, aber das waren zu viele Vereine und das waren mir auch vorab zu kompliziert. Also ich hatte vorher den Klammerrechner mal angeschmissen und ich hatte gesehen, es gibt Konstellationen, wo wir trotz Sieg noch nicht gerettet sein könnten. Aber ich habe dann zur Halbzeit nochmal geguckt und dann ja, war das schon so.
Wenn Fürth noch ein Tor gemacht hätte. Ich hatte nur die Ergebnisse, ich war im Urlaub, ich hatte nur Ergebnisse zur Verfügung und dementsprechend wusste ich, ich habe mir alle Ergebnisse immer anzeigen lassen und die Tabelle simultan dazu mir immer angeschaut und ich hatte nur das, also ich hatte nichts im Stadion, konnte mich nicht aufs Spiel konzentrieren, sondern ich hatte tatsächlich nur das und das war, also ich weiß nicht, ob ich jemals so einen spannenden Spiel da verpasst habe, wie da nur vor den Ergebnissen. Weil ich dann halt auch genau wusste, wenn wir uns jetzt eins fangen, dann ist richtig scheiße, weil Darmstadt geführt hat, weil Aue auch gut dabei war und also da wusste ich halt jetzt, also und wenn man nicht mal im Stadion ist, dann kann man auch nicht sagen, okay, wir haben gerade Einwurf in der gegnerischen Hälfte. Jetzt kann ich mal durchatmen. Ich war die ganze Zeit auf 180.
Auf Puls.
Genau. Und das lag nicht an Mallorca-Bier und so. Das war, genau.
Aber also ich bin immer relativ entspannt. Also meine körperliche Aussagekraft mag eine andere sein teilweise, insbesondere für den Menschen, der hinter mir sitzt. Aber ich habe eigentlich die ganze Zeit nicht das Gefühl gehabt, dass wir uns noch einfangen.
Echt nicht?
Nee. Bielefeld hat auch nichts gemacht. Die haben einmal diese Chance vor der Nordkurve, rechts Strafraum Eck, wo Himmelmann per Fuß klärt. Ansonsten war da gar nichts.
Ja, aber die Situation haben wir ja oft, na, dass nichts ist. Und dann hast du ihn plötzlich dran. Aber das ist ja stimmt mal. Also bei uns ist es immer so, also wenn wir nicht mindestens 2-0 führen, musst du zittern die ganze Zeit. Also das hat zumindest mein rechter Sitznachbar Arno, und der sitzt da schon lange.
Was ihn ja den Rang eines Experten einbringt. Genau.
Bielefeld hätte den auf den Elfmeter kriegen müssen.
Okay. Ja, aber haben sie ja nicht.
Ja, ich sag nur, sie hätten. Das hätte auch noch ganz anders ausgehen können. Ich weiß, wäre Fahrradkette, aber ich bin da voll bei Reimer. Also wenn wir nicht irgendwie, ich sage auch beim 2:0 noch, das könnte noch kritisch werden.
4:0.
Du uns noch mal
4:0 ist ein ganz gefährliches also Ergebnis.
3:0 ist so das sichere Ding, da sage ich, jetzt ist alles gut. Beim 4:0 wirst du wieder hektisch.
Oh, habt ihr das gelesen? Weil Ewald hatte bei uns in der Sendung mal erzählt, ein 4:0 ist ein gefährliches Ergebnis, hat er irgendwann mal in irgendeinem Sponsorenkreis erzählt. Unsere C-Jugend hat bei Werder 5:0 geführt und dann noch 6:5 verloren.
Oha.
Das fand
ich. Das ist eine echte St. Pauli. Wertemäßig 1A. Wir müssen ja wirklich überlegen. So ein bisschen Underdog braucht man vielleicht ja doch. Also, ja, wenn es die Profis dann nicht machen, und machen die es halt. Ja, aber hart, ja. Und das Gefühl ist es ja eben. Genau das. Also einfach eine schöne Geschichte, dass man sagen kann, es ist wirklich so. Wir kriegen es immer hin.
Aber 5:0? Und dann noch verlieren?
Ich habe mal in der Jugend mit meiner Truppe, haben wir mal 6:1 zurückgelegen, sind auf 6:6 rangekommen und haben dann noch das 7:6 uns gefangen.
Kannst du mal eine Strickliste machen? Das erzählt er doch inzwischen zum 6:6.
Ja, aber da könnt ihr mal sehen, wie tief der Stachel noch sitzt.
Also, das ist so, vergiss mal nie. Wir waren ja auch so.
Alstertal Langhorn, dritte C-Jugend.
Das war weh. Uns war es fast genauso. Wir lagen 0:20 zurück und
also wir haben 1:20
haben 1:21 verloren. Dann, ja. Das war super. Elfmeter-Tor dann. Also das war... ich war Verteidiger, durfte den Strafraum nicht verlassen, also quasi. Man konnte es auch nicht, war Libero. Das gab es damals noch. Daraus können Hörer einiges über mein Alter schließen. Und das Gefühl, dass wir da drüben sind in dem Strafraum, das wird mich aber auch nie verlassen, weil das so unglaublich war. Also wir waren eigentlich auch ungefähr einen Kopf kleiner als die anderen. Ich weiß nicht, damals gab es keine F-Jugend oder sowas. Also irgendwie so ganz kriege ich es immer noch nicht zusammen. Jedenfalls haben wir eine ganze Saison lang nur zweistellig verloren. Und das war unser einziges Tor. Und das war schon ein sehr, sehr, sehr außerirdisches Erlebnis.
Also der Weg zum FC St. Pauli-Fan war früh vorgezeichnet
bei dir. Allerdings, ja. Also dieses Underdog-Ding habe ich sowas von reingeprügelt. Selbst wenn wir 20 Mal in Folge Deutscher Meister werden, worüber ich mich ausdrücklich freuen würde, würde ich immer noch glauben, dass das irgendwie eigentlich nur der Prolog zu einer ganz großen Tragödie ist. Die dann, vielleicht kann man es bei den Bayern jetzt auch sehen. Die fangen jetzt ja auch mit dem Verlieren an.
Und ja, das wird ihnen
ganz schön schwer ankommen.
Scheiß-Saison, nur Deutscher Meister.
Ja, eben. Also, wie geil ist das irgendwie? Du sitzt zu Hause in deiner Bayern-Bettwäsche und kannst nicht schlafen, weil verdammte Axt nur Meistertitel.
Ich kenne das aus persönlicher Erfahrung.
Warst du für einen anderen Verein?
Ich habe früher in Bettwäsche geschlafen, das habe ich ja aber.
Achso, und jetzt ist mehr so naturmäßig im Garten.
Ich schlafe einfach
nur in Blättern. Ist schön.
So, Johnny hat schon die Schiedsrichterbewertung.
Ja, was sagst du? Marco Schmidt, du guckst Spiele.
Ich versuche mich zu erinnern, was bei dem Spiel Schiedsrichter technisch.
Der Elfmeter.
Er hat eine 4 gekriegt, weil er den Elfmeter nicht gekriegt hat.
Welcher Elfmeter eigentlich?
60. Minute, Kalla kriegt den Ball an die Hand.
Ja.
Aber das war doch keine Absicht.
Also für mich.
Oh, jetzt kann ich eine Geschichte aus dem Amateurfußball erzählen. FC St. Pauli, 8. Herren, spielt gegen 4. von irgendwas und dabei, ich habe noch nie so einen großen Mann gesehen. Ein sehr langer, wirklich sehr, sehr langer, sehr dürrer Herr. Und der hatte so Beine, die konntest du in der Colaflasche waschen, ne? Weil die so dünn waren. Und der hat aber dann, ist er irgendwann mal abgesprungen und wollte den Kopfball, dann hat er an die Hand gekriegt. Und der Schiri wahrheitsgemäß sagt, na gut, komm, das ist halt blöderweise Handspiel, das muss ich dann wohl pfeifen. Und dann brüllt der quer über den Platz. Ich habe doch nicht mit Absicht. Und alle so, oh, dumm. Spür ruhig weiter.
Ja, kannst du dich an die Szene erinnern? Ich hab die irgendwie komplett vergessen.
Ich weiß, dass es dann auch gleich wieder einen Raum gab und wieder SMS gebimmelt und dann die Leute, die vom Fernseher saßen, gleich mitgeteilt hat, hätte er pfeifen müssen.
Also, ich habe es erst danach, also ich habe mir danach die Zusammenfassung nochmal angeguckt, im Stadion selber ist auch überhaupt gar nicht wahrgenommen. Aber danach habe ich gesagt, naja, ist jetzt nicht so schlimm, dass keine Kamera da war.
Ja, also im Stadion habe ich natürlich auch gesagt, pff, Quatsch, aber ich glaube... Ich sag mal so, mit Videobeweis nächstes Jahr, der ja noch nicht live umgesetzt wird in der zweiten Liga, sondern nur in einer Testphase, hätte es da vielleicht im Nachgang Kommunikation gegeben.
Boah, den Spieltag möchte ich so aber nicht erlebt haben. Stell dir mal vor, oh, 1-1 und oh, ich krieg nachträglich noch eine Herzattacke, wenn ich mir das, weil dann wäre es ja richtig. Also dann wäre hier auf Malle aber endgültig die Insel abgebrannt, glaube ich. Ne?
Dann wären wir in Duisburg gewonnen.
Ja, trotzdem, der Schmidt als Schiedsrichter fand den gut, der hat die Spielbewertung gleichmäßig durchgeführt, also er hat keinen übervorteilt, er hat auch viel laufen lassen an sich. Das fand ich schon in Ordnung.
Ja.
Das ist auch deine Einschätzung.
Das ist von deinem Zettel abgelesen. Von meinem Zettel jetzt genauso vorgelesen. Da arbeiten wir sehr gut zusammen, Johnny. Womit wir dann auch schon beim Duisburg-Spiel wären.
Welches? Kann ich noch zu diesen beiden Heimspielen, Greuther Fürth und Bielefeld, was sagen? Und auch bei Regensburg war ja auch schon, dass mal ganz grundsätzlich, dass ich finde es ja gut, also ich fand die Leistung von Kalla auch beeindruckend, vom kämpferischen Einsatz her.
Bielefeld oder Fürth? Oder über alles?
Fürth vor allem.
Fürth,
weil Regensburg fand ich auch schon gut. Ich muss aber dazu sagen, es ist ein Armutszeugnis für den Rest der Mannschaft, wenn die so einen Typen überhaupt in der Mannschaft brauchen, damit die sich den Arsch aufreißen. Finde ich persönlich. Das sollte, eigentlich sollte das die Grundeinstellung aller 11 Spieler auf dem Spielfeld sein. Von Anfang an.
Da kommt mir jetzt in der Formulierung Kalla zu schlecht weg, aber ich glaube, so meinst du
das. Ja, nicht. so meine ich es gar nicht. Ich meine gar nicht, Mensch, hier. Sondern es ist ja, ich hebe das auch äußerst positiv hervor und vielleicht brauchst du so einen aggressive Leader irgendwie im Team. Vielleicht, aber rein theoretisch könnte ja jeder Spieler von Anfang an so spielen. Ich meine jetzt auch gar nicht die fußballerische Komponente, sondern ich meine den Kampf, den Einsatz, den er reingebracht hat in die Truppe. Das war ja vorher, war das ja ein lebloser Haufen. Und dann kommt Kalla mit rein und belebt die alle. Das hat mich, ich sag mal so, das hat mich sehr verwundert, dass das nötig war.
Mhm. Aber es gab auch einen Knick im Laufe der Saison, ne? Also man muss ja dann irgendwie auch beobachten. Das war ja nicht immer so. Also ich erinnere mich ja am Anfang auch, dass Sobota sich da auch irgendwie viel mehr reingehauen hat ins Spiel, als das jetzt in letzter Zeit der Fall war. Also
der ja nun auch am Ende nicht da war, da gab es eine längere Phase, wo Sobota auch nicht dabei war.
Aber vielleicht braucht man dann genau so einen, der da irgendwie nochmal neuen Wind reinbringt.
Oder? Ja, aber es ist doch, ich finde, es ist doch, findet ihr nicht, dass das schade oder traurig ist, dass die,
doch,
dass
natürlich
man sich nicht selber als Spieler so motivieren kann, Mensch, ich spiele hier am Millantor, scheißegal, wo ich spiele, rein theoretisch, sondern ich spiele hier Fußball für meine Truppe und ich will hier gewinnen, weil verlieren ist scheiße.
Aber offensichtlich ist es tatsächlich genau das, was gefragt ist in der zweiten Liga. Ne? Also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Kalla dann in der Endphase des Saisons richtig eng wird, reinkommt und hier in der Mitte an seine zwei Tore in Kaiserslautern.
Ja.
Wenn ich mich da richtig erinnere.
Ja, so an eins erinnere ich mich. Also zwei Spiele in zwei Spielen. Zwei Tore in zwei Spielen.
Ah, ja, gut.
Kalla-Tore werden immer mit Legendenmultiplikator. Das heißt, die zählen mindestens doppelt.
Also, es ist nicht das erste Mal, dass er dann aus dem Mund gezaubert wird und dass es funktioniert. Und eigentlich ist das offensichtlich so ein bisschen das Problem der Mannschaft ja auch gewesen. Das ist dieser fehlende Biss und der Charakter über die Saison. Und wenn du siehst, dass wir gefühlt ja auch seit Jahren hinter Sandhausen stehen und wenn man die Kaderwerte und die vermutlichen Lizenzspieler-Etat vergleicht und so, dann hinkt das ja irgendwie. Offensichtlich brauchst du Leute, die beißen. Das scheint in der zweiten Liga mehr wert zu sein als technisches Vermögen oder irgendeine Fußballvita, die du bis dahin hingelegt hast.
Also schade ist das auf jeden Fall und ich glaube, von der Qualität her wäre es wahrscheinlich nie so einfach gewesen, wie dieses Jahr aufzusteigen, um jetzt das ganz große Fass wieder aufzumachen, aber du hast ja, im Endeffekt, wie Reimer sagt, diese Delle in der Saison irgendwann gehabt. Wahrscheinlich auch kam da viel zusammen. Dann Buchtmann, der auch auf dem Platz immer irgendwie so ein bisschen Willen ausstrahlt im Vergleich zu anderen, hat dann auch gefehlt durch die Verletzung. Und dann kommst du vielleicht auch tatsächlich als Mannschaft in so eine Negativspirale des fehlenden Willens. Und dann, was halt für mich so frappierend war in ganz vielen Spielen ist, in dem Moment, wo wir das Gegentor fangen, siehst du, wie die Schultern 20 Zentimeter runter sacken. Und das war sicherlich so eine Mentalitätsfrage. Und da war sicherlich Schnecke einer, der das gar nicht erst zugelassen hätte, beziehungsweise als es dann unentschieden stand, durch seinen Willen halt auch dafür gesorgt hat, dass wir das Tor vorne machen. Und natürlich hast du dann in beiden Spielen auch so ein bisschen Spielglück, dass du halt das Tor machst, gegen Fürth ja auch sehr früh. Aber klar, schöner wäre, wenn wir da mentalitätstechnisch 11 Kalas auf dem Feld hätten. Hammer aber nicht.
Ich meine, der Psychologe dann, ne? Der kommt dann doch jetzt irgendwie auch, ne?
Wurde darüber nicht. Ja, man plant jetzt mal, jemanden reinzuholen. Man wollte den nicht mitten in der Saison holen, weil dann kann sich ja kein Vertrauensverhältnis aufbauen. Aber so ein Mentalitätscoach dabei, der dann halt ein bisschen auf Wunsch mit den Spielern spricht, nicht auf.
Völlig überfällig schon.
Christoph Daum.
Hätten die mal den Übersteiger 128 gelesen, hatte ich ein Interview geführt mit so einem.
Ich frage mich manchmal, ob du einfach so die Nummern dir ausdenkst. Oder ob das irgendwann gucke ich das wirklich nach.
Wobei, welcher Nummer seid ihr jetzt?
129.
132 ist beim letzten Heimspiel erschienen.
Ah, okay. Das heißt, dann vielleicht lesen sie ja auch wirklich jeden Übersteiger, aber sie lesen halt langsam. Was ist denn, dann könnt ihr jetzt ja schon sagen, welche Maßnahmen als nächstes kommen. Wie aus Heft 129.
Dann muss rechtzeitig kommen.
Ja, ja.
Nach einem Tor so die Schultern hängen lassen, finde ich noch gar nicht mal so schlimm. Aber es gibt ja auch Spieler, und ich habe das während der letzten Sendung mehrfach angesprochen, die das auch auf dem Feld nach einem verlorenen Ball oder nach einem Pass, der nicht ankommt, tun. Und dann auch einfach stehen bleiben. Und da sehe ich halt schon ein riesiges Problem. Waldemar Sobotka hat das zwischenzeitlich in der Saison auch mal drin gehabt, dass er da nicht mehr so glücklich mit war. Und der hat sich dann aber wieder gefangen und selber gesagt, okay, das funktioniert nicht. Und wir haben aber auch andere Spieler, die das halt jetzt sehr intensiv an den Tag legen. Mit denen müsste man dann vielleicht nochmal reden. Sagt keine Namen.
Buadus ist übrigens für Marokkos Nationalelf qualifiziert, hätte ja. Ich fast gesagt.
Wie kommst du jetzt auf den? Alagui hat früher übrigens, glaube ich, auch tunesische Nationalelf gespielt, aber ist ja unabhängig.
Auf Alagui lasse ich immer noch nichts kommen, egal.
Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Legenden-Multiplikator, das fand ich sehr schön, dass ein Tor von Kalla mehr wert ist als ein anderes Tor.
Den auch in die Tabelle und es sieht schon wieder ganz anders aus. Auch die Aufstellung fällt dann wunschgemäßer aus, also jedenfalls.
Wir müssen das
aus Fansicht, denke ich mal.
Wir müssen das der UEFA beibringen, weil nächstes Jahr gewinnen wir den DFB-Pokal.
Dann qualifizieren wir uns für die Home-Run-Player.
Da stehen Übersteiger 133.
Wenn Home-Run-Players Tore machen, dann zählen die doppelt.
Ja, und dann ist nämlich die Auswärtstorregel und der Color-Multiplikator. Wenn wir dann 1:6 bei, weiß ich nicht wem, verlieren, da in Nizhny Novgorod, dann ist es eigentlich unentschieden
aus. Du kannst die perfekte St. Paulianische Saison dann spielen, weil ein Sieg dann genügt, um die Klasse zu halten. Und ansonsten kriegst du erbarmungslos auf die Fresse und kannst nicht als Underdog spielen.
Genau, du kriegst nicht nur das Tor von Kalla zählt nicht nur doppelt, das bringt auch 10-mal so viele Punkte.
Das ist allerdings richtig. Das muss man aus dann auch die Brücke vom Tor, von der Tordifferenz in die Punkte auch schaffen.
Aber was habt ihr denn in dem Bier? Also ich habe jetzt einen Alkoholfrei.
Ich habe nicht mal eins.
Ich bezweifle langsam, dass das die richtige Entscheidung war.
Ich bin begeistert.
Meine Droge ist Kalla. Das ist ja, was für die Mannschaft funktioniert auf dem Podcast. Man muss ihn einfach nur erwähnen und sofort gehen die Haarspitzen sind auch einfach so.
Und die 40 Punkte
machen. Erzähl mal die lange durch Koffein-Shampoo, was immer Pseudowissenschaftler hat, als würde das wirklich funktionieren.
Also, Duisburg. 2-0 verloren. Moritz Stoppelkamp, 45. plus 2. Christian Gartner, 90. plus 5. Ich glaube, mehr müssen wir sportlich nicht erzählen. Es hat keine Sau mehr interessiert. Leider auch auf dem Platz bei unserer Mannschaft festzustellen.
Wie war denn das Wetter in Duisburg?
Scheiße. Also ich habe noch, das kannst du nicht vorstellen. Im Stadion selber habe ich mich gefragt, warum ich das überhaupt mache. Du fährst halt los bei strahlendem Sonnenschein und trinkst in Ruhe ein Bier und kommst da an und es ist, wie du dir den Ruhrpott vorstellst. Es ist grau, es ist kalt, es ist nass.
Wahnsinn. Das denken die Ruhrpottler über Hamburg übrigens, glaube ich.
Es stimmt ja auch sonst, aber in diesem Fall komplett verkehrte Welt.
Ja, also es fuhr ein Sonderzug. Ach, das hätte ich vielleicht noch sagen müssen. Ich hatte ja vorher diese dusselige Wette begonnen, dass wenn wir gerettet sind, ich mich im Katzenkostüm in den Sonderzug begeben würde. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe diverse dumme Blicke geerntet, völlig zu Recht, und habe mich auch ein bisschen geschämt.
War alles so im Stadion auch noch?
Nein, ich habe vorher halt gesagt, ich will hier nicht so einen Junggesellenabschied Scheiß machen und dann zu Recht im Block auf die Fresse kriegen. Habe dementsprechend mich in Altona ganz schambewusst an der anderen Gleisseite entlang ganz schnell bewegt.
Auf allen vier.
Das wäre stilecht gewesen, aber nein. Es hätte auch deutlich länger gedauert.
Körpersprache ist wichtig, Freundchen. Das haben wir doch gerade gesagt. Da kannst du doch jetzt als Katze nicht auf zwei Beinen durch die Gegend laufen.
Ja, ich war ein Leopard. Der war so.
Kein Wunder, dass wir das so verloren haben.
Ach, ja, das stimmt.
Die auf jeden Fall zwei Beine. Mit Öhrchen und so. Also ich habe mir im Kostümverleih dann da was Entsprechendes gemietet und durfte dann den Tresendienst im Partywagen machen und habe dann gesagt, wenn ich mit dem Tresendienst durch bin nach der ersten Schicht, dann möchte ich das so ausziehen.
Oha.
Weil hinterm Tresen kann ich das jedem erklären, warum ich so bescheuert aussehe, und der kann mir dann im Zweifel danach immer noch eins aufs Maul hauen, aber wenn ich dann erst in freier Wildbahn bin, dann möchte ich das wirklich nicht mehr tragen.
Hattest du was drunter jetzt mal so aus, auch für unsere?
Ja.
Ein Leopardenschlüpper?
Ich hatte meine, wie heißt denn das? Also meine Sportfunktionskram hatte ich drunter. Sowohl unten als auch oben. Und oben wurde dann schnell...
Ich wollte gerade sagen, wenn das geliehen ist, du hast doch geschwitzt wie nichts Gutes.
Ja, deswegen hatte ich das ja drunter, damit das nicht komplett versaut ist. Wobei ich glaube...
Die These, in geliehenen Klamotten schwitzt du mehr als in deinen eigenen, finde ich auch total super. Die müssen wir eigentlich
auch noch... Also würde ich sagen, ist im Sonderzug ist auch neben dem Schweiß, der ja so...
Andere Gerüche. Definitiv.
Nee, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, das müssen wir nachher mal erklären.
Gut, also Partywagen aus meiner Sicht super gelaufen. Es wurden die ein oder anderen musikalischen
Grüße an den Nachbarn gerichtet.
Ich habe, also der Backes, ne, das ist ja echt, manchmal ist es ja ein netter Typ und ich finde das auch gut, wie er sich da immer reinhängt und sowas alles. Aber wenn ihr den nochmal ins DJ-Pult lasst, ne, dann stelle ich gleich jedes Arbeiten ein. Also denn ich, wir melden uns ja jedes Jahr gerne freiwillig, wir machen dann, wir helfen dann ja auch beim Einladen und so, aber wenn der noch einmal die Musik macht, das ist ganz witzig, wenn er einmal Mike Krüger anmacht, dann ist das Thema auch durch und dann alles. Aber ich habe ja fast nur eine Stunde, wäre ich fast ausgestiegen.
Er hat das ja ganz geschickt aufgebaut über die Jahre. Er ist ja sein eigener Organisator. Von daher ist es das perfekte Verbrechen.
Es fuchst, es fuchst.
Kapitalismus.
Wie oft gab es denn Mike Krüger und wenn ja, welchen Titel?
Und aber Mike Krüger war das kleinere Übel in dem Fall.
Wer wird deutscher Meister?
Auch, ja.
Dreimal in meiner Schicht.
Ich hätte viermal.
HSV ist meine Frau, wurde zweimal gespielt mindestens.
Dreimal. Also gefühlt natürlich lief das immer. Weil immer, wenn du irgendwie das aufgedreht hast, hast du gemerkt, oh nein, er ist immer noch da. Er hat zugedreht. Aber drei, vier Mal kann man es garantiert.
Stil echt von Vinyl aufgelegt wahrscheinlich.
Norbert und die Feiglinge mit trotzdem HSV. Es lief
sein schon Handy. Viel. Er hat sein Handy angeklemmt, vier Songs angemacht und dann...
Das ist wahrscheinlich einfach so ein Handy von 1992. Die ersten, wo man irgendwie schon MP3s draufladen konnte, aber nur, wenn man die Bits einzeln eintippt, so wie früher die Listings aus der 64er. Und also braucht er einfach nur ein größeres Handy.
Er hat ja vielleicht meins, ich weiß nicht. Das zwischendurch sagt er, er hat es gefunden, er weiß noch nicht mehr, wo es ist und ich warte seit anderthalb Wochen drauf. Vielleicht hat er jetzt ein neues.
Ja, aber die Stimmung war auf jeden Fall im Sonderzug sehr gut. Die, wer da noch nie mitgefahren ist, es gibt zwei Partywagen. Der eine war dann eher Klamauk und der andere war dann eher USP.
Seriös, meinst du?
Also, nee, das hätte ich nicht gesagt.
Achso, ich dachte, du meinst ja, den
musiktechnisch meine ich.
Ich meine, bist du da gewesen in dem Lied?
Ich bin ja nur einmal durchgegangen.
Das würde ich im Leben nicht, also Klamauk war da schon die bessere Beschreibung.
Okay, gut.
Hat hier Jule aufgelegt von der Connection. Ja, und ich fühlte mich direkt in meine Jugend zurückversetzt, denn es liefen Sachen wie aus meiner Jugend. Blümchen, Backstreet Boys, das volle Programm. Das, was nachher die alte Schule auch nochmal gespielt hat.
Ja.
Also das ist seriöse OG.
Das war der seriöse Wagen.
Ich würde gerne.
Ja, seriös habt ihr nachher auch schon gesagt.
Das ist ja hier echt so zwischen Klamauk und Inferno. Das heißt, es war also wirklich, es war so quasi ein Themenzug auch.
Ja, immer, nur kein
Motto. Es hatte keiner ein Thema dabei. Das war das Problem.
Also, wenn jemand die Playlisten vom Sonderzug in die Hände kriegt, jemand Auswärtiges, dann ist dieses Punk-Image sofort zerstört.
Aber das
von Kanto ist ja anscheinend nicht lang. Die kann man ja dann offensichtlich auch bequem auf einem Daumennagel unterbringen.
Aber Musikauswahl hin oder her, das, die Fahrt an sich war auf jeden Fall das Highlight des Tages. Nach Verlassen des Zuges und vor Wiederbetreten des Zuges liegt eigentlich eher so ein graues, regnerisches Zug.
Das Verlassen war ja auch noch so eine Zauberei.
Ja, ganz genau.
Da kam ja dann der junge Herr von der Eisenbahngesellschaft an und verkündete, dass es soweit wäre. Wir würden in Duisburg-Schlenk einfahren.
Leider eine Stunde zu früh.
Ein bisschen zu früh und eventuell gibt es so ein ganz kleines Problem. Duisburg-Schlenk, für diejenigen, die es nicht wissen, ist nämlich ein S-Bahn-Bahnhof. Der ist dementsprechend für S-Bahnen ausgelegt und nicht für 13 Waggonreihen. Also haben nur die ersten 6 Waggons reingepasst. Dementsprechend entstand ein klitzekleines Nadelöhr hinter dem Partywagen, weil da dann alle anderen hinten raus mussten. Das war nicht so ganz so gut organisiert. Dementsprechend waren die letzten halt draußen, als die ersten schon fast da waren. Das war...
Ich weiß nicht, aber man wollte ja auch gar nicht raus sein aus dem...
Nee, in der Kombination mit dem Wetter wäre noch eine Stunde im Zug verweilen durchaus eine gute Idee gewesen, aber der Regenradar sagte halt voraus, es wird sich bis Anpfiff nicht ändern. Und das Problem war dann ja auch, dass der Zug dann ja nach, ich weiß nicht, nach 20 Minuten
zum
Gleis räumen musste und ich glaube, Düsseldorf wurde der gefahren, ja.
Darf ich fragen, ob es der Regenradar oder das Regenradar ist, um das Thema von vorhin aufzunehmen?
Das Radar.
Ich hätte das Radar
gesagt. Ja, habe ich der gesagt?
Mhm.
Also... Dem Radar. Und dann
der Regenradar, das ist ein Kumpel von Mike. Der Regenradar hat gesagt, das hört nicht auf zu reden.
Das ist so, wie wir jetzt Sven immer nur noch Inkasso Sven nennen, nennen wir jetzt den Jürgen immer noch den Regenradar. Und dann wurden wir seit Essen von Hubschraubern begleitet.
Fantastisch, ne?
Als wären wir wirklich die gefährlichsten Menschen der Welt. Standen auch die Robocops dann bereits da in voller Montur, vermummt, Helm auf, hast du nicht gesehen.
Die hatten die Playlisten vorher mitgehört.
Vor mir ging einer und sagte, jetzt lächel doch mal. Und zum nächsten gegangen und sagte, jetzt lächel doch mal. Und einer fand das überhaupt nicht witzig. Wir waren halt wirklich fast die Letzten mit drin. Sind halt alle ein bisschen hinterhergegangen, ne? Und der war halt drauf und dran, den Typen zu verkloppen. Der Sheriff guckt ihn und sagt, verpiss dich. Und wollte schon aus seiner Kette ausbrechen, damit wir nicht in die umstehenden Einfamilienhäuser einbrechen, haben sie da sich nämlich am Spalier gestanden. Die waren richtig auf Krawall gebürstet. Ich verstehe überhaupt nicht, warum.
Wir standen noch am Zug und das ist ja, also Der Fanladen hat ja immer dieses Symbolbild von irgendeinem alten, verrosteten Waggon, was irgendwo an irgendeinem Abstellgleis steht. Und so ähnlich sieht dieser Sonderzug ja auch tatsächlich aus. Und da war draußen rangemalt ein Schriftzug, irgendwas mit Poptown, also sprich HSV Ultras. Und dann ging einer von unseren Leuten, während zwei Polizisten daneben standen, an diesem Tag vorbei. Und da der Zug nass war, hat er mit den Fingern dieses Poptown mit scheiß HSV übermalt. Mit seinem Finger auf nassem Metall. Und daraufhin wollte der Polizist ihn verhaften, weil er gleichzeitig auch eine Zigarette in der Hand hatte.
Ui.
Und damit jetzt ja das den Zug von außen beschädigt hat. Justus konnte intervenieren und hat das dann nicht zugelassen, aber ja, und das in Kombination mit diesem Hubschrauber, der uns begleitet, und dann liest du Interviews mit, ach, wir haben so viele Einsatzstunden.
Das ist die Krönung. Dann kommst du da an, weil wir eine Stunde zu früh sind. Du musst dich erstmal durch Duisburg Schlenk schlagen. Hast also überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwen zu treffen unterwegs, weder zur Versorgung noch zum Reden oder sowas, weil überall die Shadows rumstehen. Kommst in dieses, ich finde es ja, man kann es ruhig noch Stadion nennen, kommst dann in dieses Stadion rein, in dem es auch nichts gibt, bist also, ab dem Punkt verstehe ich, dass man den Helm aufsetzt, weil da ist mein Aggressionspotenzial dann auch schon so weit, dass ich sage, jetzt könnten wir gerne mal. Dann stehen die ganze Zeit da rum. Nee.
Und dann heißt es im Stadion, hey, ihr könnt länger bleiben, es gibt ja noch Catering und so.
Der Höhepunkt der Frechheit. Der Höhepunkt der Frechheit. Wer schon mal in Duisburg war im Stadion, im Gästestehbereich, gibt es genau zwei Kioske, beziehungsweise einen mit zwei Fenster. Im linken werden Getränke verkauft, im rechten labrige Wurst und labrige Pommes. Die aber ab der zweiten Halbzeit bereits schon leer waren, zumindest die Pommes. Du musstest dich aber schon anstellen, zu Beginn der ersten Halbzeit, wenn du die zweite Halbzeit überhaupt sehen wolltest, weil die Schlange ungefähr bis nach Meppen ging. Und wir wussten dann zwischendurch auch, warum dem so war. Die Dame, die da die Krakauer verkaufte, fragte nämlich jeden noch, geschnitten? Und irgendjemand hat dann tatsächlich mal gesagt, ja. Und dann holt sie ein Messer raus und fängt an, die einzelne Wurst zu zerschneiden und gibt die dann durchs Fenster raus. Und dann haben die diese Frechheit, nachdem die Pommes alle sind, noch zu sagen, liebe St. Pauli-Fans, euer Zug fährt um 20.49 Uhr vom Gleis ab. Wir lassen das Catering für euch geöffnet.
Welches Catering denn?
Es ist nichts. Das ist das letzte Drecksloch da. Also da, Freiburg war wirklich...
Vor Loch ist es doch auch, ne? Also ich erinnere mich an Duisburg im Stadion, das ist ja auch so ein Loch.
Vergittert.
Das ist so, für so ein vergittertes...
Ja, Kampen, du denkst, du bist im Knast. Alter, echt nur. Also nicht, dass ich weiß, wie es im Knast aussieht, aber erzähl ruhig durch.
Ja, aber die Frechheit war halt auch, du musst dich da anstellen für deine schlechten Pommes eine halbe Stunde und sagst dann unten Bier.
Nee,
da müssen sie die Schlange nebenan besuchen. Und dann stehst du da nochmal eine halbe Stunde. Also wer da nicht aggressiv
und eine halbe Stunde ist geschönt. Mein Kollege Jakob vom Fanladen, der hat angestoppte 55 Minuten für die Portion Pommes da angestanden. Das ist für ihn doppelt bitter. Er ist ja, macht es nebenbei, studiert noch, hat auch nicht so viel Geld, und dass er dann eine Stunde Arbeitszeit am Ende noch abgezogen kriegen
hat, ist Pause gewesen.
Ein dicker Schlag gewesen. Ja, aber eine gerechte Strafe, weil er hätte natürlich auch in Oberrang
gehen können
zu den Sitzplätzen. Da waren keine Schlangen, aber gut, dafür hat er auch noch nicht ausstudiert, aber...
Ja, das sagt, was studiert er denn? Das ist die Frage.
Irgendwas mit Sozial.
Dann ist das die harte Schule des Lebens, das passt schon.
Naja, genau. Und zu der Situation, genau, das war vorher ja abgesprochen, weil es keine Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten nach Schlenk und Inschlenk gab, hatte der Verein MSV angeboten, um die Situation zu entspannen, das Catering länger aufzulassen. Neben den Schlangen war dann ja tatsächlich das Problem, dass die Pommes als Nahrungsquelle alle waren mit Abpfiff. Und dass das Bier alkoholfrei war. Und dass man damit natürlich den 900 Mitfahrerinnen und Mitfahrern im Sonderzug keinen allzu großen Gefallen tut, war eigentlich absehbar. Und so war das Stadion dann auch 17:25 berechtigterweise leer. Aber wenn ich das weitererzählen darf, dann standen wir ja alle in Duisburg schon rum.
Oh.
Und die Polizei stellte fest, wie eigentlich auch 3 Wochen vorher schon immer und immer wieder kommuniziert, dass es dort überhaupt keine Möglichkeiten gibt, sich was zu essen, geschweige denn Getränke ranzuschaffen. Und stellte fest, dass es gar nicht so gut ist, weil wir noch gut 2 Stunden bis zur Abfahrt hatten, und bot dann an, mit Hilfe der Vermittlung des Fanladens kleine Gruppen in diesen geheimnisvollen Stadtteil Schlenk nach hinten rauszulassen, um sich halt zu versorgen. Woraufhin dann auf einmal die ganze Kette aufging, alle Leute auf einmal losmarschiert sind. Und was dann ja auch teilweise offensichtlich noch ganz nett dann war. Ich glaube, wir waren tatsächlich offensichtlich die einzige Fanszene, die jemals durch diesen Tunnel durchgekommen sind, da am Bahnhof Schlenk, und diesen Stadtteil tatsächlich mal in Augenschein nehmen durfte.
Es gab ja irgendwie eine Pizzeria ums Eck, genau. Die hat den, also die können jetzt zumachen. Die haben den Umsatz ihres Lebens gemacht.
So wie das auch gehört, die Leute begeistert.
Ja,
also, gut. Kultureller Austausch und so weiter, das ist ja auch das, was man möchte, was man fördern möchte. Und von daher war es dann am Ende doch noch ein erfolgreicher und entspannter Nachmittag.
Das ist bei denen, die oben auf dem Gleis saßen und auf den Zug gewartet haben, übrigens nicht angekommen. Deswegen war das Frustrationslevel relativ hoch, bis jemand angefangen hat, die nackte Kanone zu zitieren. Und zwar von Teil 1 bis Teil 33 ein Drittel. Also bei uns war die Stimmung auch gut ohne Essen, bis irgendwann jemand mit einem Stück Pizza ankam. Und dann ging das große Raum los. Die Bullen stehen ja nicht. Direkt der halbe Zuggleis herunter. Und der hat wirklich Umsatz gemacht.
Ich wage mal die Prognose, Magdeburg für die nächste Gruppe sein, die da durchkommt. Aber ich weiß nicht, ob die Polizei hätte dafür freiwillig aufgeben. Naja.
Haben die alle so Lust auf Pizza in Magdeburg?
Ja, genau, das ist der Grund.
Gibt's keine Pizzeria? Nee. Die hatten
ja nicht. Eine. Ja, nicht. Support im Stadion. Pizza. Support im Stadion müssen wir noch kurz erwähnen. War sehr HSV-lastig.
Das hat mich genervt.
Mich auch ein bisschen.
Das war irgendwie so 10 Minuten, 15 Minuten lang okay. Das hätte man auch irgendwie zwischendurch einstreuen können. Aber dass das so der Kernakt war, fand ich jetzt. Also ja, es ging um nichts mehr. Und ja, es war auch das wahrscheinlich das Highlight des Wochenendes.
Absolut.
Aber,
des Jahres.
Aber da hätte man ein bisschen was
anderes. Vor allem hat mich am meisten geärgert, dass wir zu dumm sind, die Gesänge dann vernünftig zu verarschen. Also dieses 6-mal deutscher Meister, 3-mal Pokalsieger, immer erste Liga HSV. Ne? Das hätte man ja super mit nie mehr deutscher Meister, nie mehr Pokalsieger, endlich zweite Liga HSV singen können. Aber das kriegen wir nicht hin. Wir singen ja immer, aber nicht wirklich mit den drei Textzeilen immer hintereinander weg. Und wenn doch, kam es halt im Oberrang nicht an. Das, also es war dann immer, da haben sie nie mehr deutscher Meister, nie mehr deutscher Meister, stimmt. Nie mehr deutscher Meister HSV, aber dass wirklich diese drei Zeilen vernünftig hintereinander wächst, da hätte man ja noch mal ein bisschen, ne? Aber gut. Und dann kam ja die
Mannschaft. 30 Jahre gar nichts. 6-mal deutscher Meister,
weiß ich nicht, 5-mal
deutscher Meister. Weiß ich doch nicht, wie oft.
5-mal deutscher Meister, 30 Jahre gar nichts. Klassenerhalt war nichts in HSV.
Ja, das ist auch schön. Nicht schlecht. Tut dir das jetzt eigentlich ein bisschen weh mit deiner schwarz-blauen Vergangenheit?
Ja, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Noch viel schöner fand ich ja die es gibt einen Tweet von meinem Kumpel Frank, der das umgetextet hat mit 100 Millionen Schulden. Jedes Jahr drei Trainer. Endlich zweite Liga HSV. Aber das war halt auch nicht mehrheitskompatibel.
Ich muss ganz kurz.
Reimt sich auch ein bisschen zu wenig.
Ich muss aber eben gerade mal kurz.
Ingolstadt, Sandhausen, Heidenheim und Aue. Das geht mega Aue. HSV.
Sandhausen kann man da auch noch was machen.
Sandgrausen. Ja. Ich möchte Mike zum ersten Mal loben, auch wenn du vorhin das mit den Kaiser Chiefs nicht so gut gemacht hast. Das mit dem gerade Singen hat sehr gut funktioniert. Das hört sich, das wirst du ja nachher selber zu Hause hören. Da kannst du dir selber noch die Schulter klopfen. Das war schön.
Habe ich gesagt, dass ich schon mal für Karaoke singen 2 Tickets nach London gewonnen habe?
Ja, damit du weg bist und nie wieder in dieser Bar Karaoke singst.
One Way. Nur One Way. Ja, ich wollte gerade mal ein bisschen Autotune noch.
Gut, auf jeden Fall nach dem Spiel stellte sich dann die Mannschaft vor den Block und da haben wir dann nochmal was gegen den HSV gesungen und ich fand es sehr cool, dass die Mannschaft nicht alibimäßig irgendwie mitgehüpft ist, sondern ganz cool stehen blieb, das komplett ignoriert hat und Mats Wille, der Lili so eine Loggerbleiben-Geste Richtung Mannschaft gemacht hat. Fand ich super. Daraufhin hat Timmy das dann auch relativ schnell begriffen und hat dann irgendwas Vereinseigenes gesungen und da hat die Mannschaft dann auch entsprechend mitgemacht. Das fand ich sehr schön. Und dann, vielleicht müssen wir nicht groß drüber reden, aber was wir halt gut gemacht haben in der Woche vorher mit den Verabschiedungen, hat Duisburg halt unfassbar schlecht gemacht. Diese Verabschiedung fand ich so respektlos und schlecht. Wie kam das bei euch an?
Ich habe das gar nicht.
Beschreibt ihr die erstmal?
Da gibt es nicht viel zu beschreiben. Tschüss. Tschüss.
Was mehr ist, als hier zum Beispiel für so manchen Spieler. Es gab ja auch Leute, die haben gar keine bei St. Pauli bekommen. Und tatsächlich, in letzter Zeit ist ein großes Bewusstsein dafür da, dass sowas wichtig
seitdem
ist.
Seitdem auf jeden Fall.
Ja.
Genau, also in den letzten Jahren machen wir das ja gut da. Und ich glaube ja, auch jeder Verein kriegt irgendwie mit, wie die anderen das machen. Deswegen machen die anderen Vereine das ganz ähnlich. Aber da wurde sich halt hingestellt und gesagt, so, nur dass ihr es wisst, wir sagen jetzt nicht zu jedem Einzelnen was, weil wichtig ist, die haben sich alle im Kollektiv gut verhalten. So, Klaus, komm mal her, danke hier.
Scheiße.
Jetzt Thomas, du, danke hier und Björn, zack und alle weg. Und der Einzige, der es ein bisschen netter gemacht hat, Kingsley Onwuegbu, der in der Halbzeit
dann verabschiedet.
Onwuegbu. Hast du mich gesagt?
Ja, wahrscheinlich. Ja, also das gleiche Wort noch vorlesen.
Mhm.
ich wollte den Namen singen eigentlich, aber habe mich nicht getraut. Und der hat dann ja noch so einen König-Umhang und eine Krone und trotzdem auch für den, ich meine, der hat die, glaube ich, dreimal in die zweite Liga geschossen und auch für den fand ich es ein bisschen lieblos, wenn der nicht selber noch losmarschiert wäre. Ja, Duisburg halt.
Nicht. Auf den Rängen haben sie es auch nicht viel besser gemacht. Was war das? Zebras gegen Antifas.
Ja.
Ohne Zebras, nur Zebras gegen Antifa.
Ja, gegen Antifa. Boah, wie lange hing das da vor? Mal fünf Minuten?
Mindestens. 10 Minuten.
Ich hätte erst so 10 Minuten für schon
getan. Eieieiei. War wohl auch nicht das Einzige. War wohl auch tatsächlich an dem Tag relativ viel derartiges Klientel in der Kurve.
Wer hat es denn abgenommen? Letztendlich?
Das habe ich tatsächlich, ich habe das nicht gesehen, ich weiß es auch nicht genau, aber ich hatte das Gefühl, dass der Ordnungsdienst da nicht eingegriffen hat, sondern dass die Aktion dann beendet war. Und ich glaube, wir haben da hier natürlich immer gut reden. Bei uns läuft alles halbwegs gut, aber trotzdem, das ist natürlich offensichtlich echt undankbar. Ich glaube, die hatten tatsächlich Schiss. Die wussten vorher auch, dass dann Transfis in der Kurve auftauchen werden. Und aber irgendwie hatte man auch das Gefühl, schon vor dem Spiel, dass sie auch wussten, dass sie irgendwie im Ernstfall in der Unterzahl alle sind. Und ja, also es ist schon irgendwie hart zu sehen irgendwie.
Wir haben ja die Vor- und Nachspielgespräche und da ist das natürlich auch angesprochen worden von Yannick mit dem Duisburger Fan. Und der sagte, es ist immer die gleiche Ecke, du weißt genau, wo die Leute sitzen. So, jetzt kann ich mir natürlich hinstellen und sagen, ja, das muss doch geklärt werden, da bin ich bei dir, das ist halt dann auch nicht so leicht. Ich verweise dazu auf den Cottbus-Artikel, den wir vor kurzem veröffentlicht haben. Ja. Aber wenn du das auch als Verein weißt, dann kannst du doch auch entsprechend die Ordner instruieren. Ich erwarte dann ja noch nicht mal, dass da irgendwie der 16-jährige kleine Antifa hingeht, der sich da im Zweifel sonst nur einen körperlichen Verweis holt. Aber da musst du doch auch als Verein irgendwie eingreifen und sowas dann verhindern. Wenn es immer die gleiche Ecke ist und ich vorher schon weiß, es geht gegen St. Pauli, wo halt dann auch vielleicht die Nasen da sind, die wirklich sonst nie kommen, das verstehe ich nicht.
Also ich weiß jetzt aus dem Gespräch mit meinem Kollegen aus Duisburg, dass sie sich der Problematik bewusst sind, dass sie auch ganz genau wussten, was an dem Tag passiert und aber auch davon ausgegangen sind, also da wurde sehr, sehr groß von Fascho-Seite aus mobilisiert und die waren sich tatsächlich nicht sicher, geht das gut? Also ich bin auch ganz bei dir, man kann das so nicht stehen lassen, gerade auch noch, du musst dich ja mit dem Inhalt des Transfers, musst du dich ja sogar als Verein direkt angesprochen fühlen, also da hast du ja quasi, hast du eben die Pflicht, aber ich glaube, die waren sich nicht sicher, was da passieren würde in der Kurve. Und die Lösung, die sie gewählt haben, war mit Sicherheit nicht die schlauste. Aber sie sind sich des Problems bewusst und tun sich auch durchaus aktiv um nach Lösungsansätzen. Aber sind da halt echt ein paar Schritte natürlich zurück gegenüber anderen Vereinen. Und gut, immerhin haben sie es erkannt und drehen es nicht klein und lassen es nicht laufen. Aber in der Kurve ist wahrscheinlich echt nicht so schön im Moment da.
Ja, also Grüße an die Zebra-Fans gegen rechts, die es ja auch gibt. Und die da sicherlich keinen leichten Stand haben. Rückfahrt war dann gut. Wir waren eine Stunde früher wieder hier als geplant.
Ja. Das war für mich sehr überraschend. Also ich schaffe das sonst nicht, die Rückfahrt komplett zu erleben. Ich lege mich da meistens hin, weil ich müde bin. Vielleicht gab es auch ein oder zwei Bier. Und diesmal habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen, die Rückfahrt auch mal zu erleben, weil alle immer 10 im Party waren und sowas alles. Bin ich dahin. Eine alte Schule hatte gerade irgendwie Tresendienst, habe dann 2 warme Radsein getrunken, bin dann zurück ins Abteil, weil da hatte ich noch kaltes Bier und wollte eigentlich dann zurück zur Reisegruppe Fröhlich. Da saßen aber noch 2 von uns da drin und irgendwie habe ich mich da ein bisschen verquatscht. Gab dann 2 Bier und ich bin wieder zurück zu meiner Frau und Restkonsorten, die mir schon in dem lilanen Partywagen dann entgegenkamen und sagten, wir sind in 20 Minuten da. Oh, dafür bist du so lange wach geblieben.
Das war echt nicht klug. Ich fand es auch schön, dass Spieler mitgefahren sind, aber halt nicht offensichtlich nicht verordnet, sondern wirklich die Bock hatten. Waren halt dann nur ein paar, aber ich kann auch jeden Spieler verstehen, der sagt, ich muss mir die Scheiße nicht antun. Nach so einer Saison, dann sollen die mitfahren, die da Bock drauf haben und dann finde ich,
wer passt das auch.
Also ich habe mich nur mit Schnecke unterhalten.
Kalla war da, Neudecker war da, Koglin,
Park
und C hier, glaube ich.
Ja.
Und das war so ein bisschen klischeehaft. Also Kalla ist halt irgendwann im ersten Partywagen stehen geblieben und hat nachher noch Tresendienst gemacht und die anderen 4 sind dann wie die Pfeifenkörper hintereinander weg. Und Neudecker, der Bayer, hat natürlich Bier getrunken und Park, der Asiate, ausschließlich Cola und immer höflich gelächelt dabei. der Rest hat sich dann dazwischen irgendwo eingepegelt. Das war so ein bisschen witzig.
Aber wie gesagt, also ich kann auch jeden verstehen, der sich das nicht antun muss. Also von daher will ich da gar nicht. Ich freue mich über die, die da waren. Und so soll das sein.
Wenn man das jetzt von, wie war das eigentlich mit dem im Stadion noch irgendwie in die Kurve kommen oder so? So verschiedene Leute haben irgendwie auch gesagt, die Mannschaft hätte doch nochmal zu den Fans gehen können und so, und das sei nicht in hinreichendem Maße geschehen, und die fanden das dann irgendwie nicht gut, geisterte dann so, ne, durch Facebook, dass sich da ein paar Leute, die da waren, halt darüber aufgeregt hatten, war aber dann offenbar nicht so.
Nö. Die sind doch sogar noch unten am Zaun einmal die ganze Kurve lang.
Ja, meine ich. Also ich muss auch zugeben, nach dem 0-2, nach einer verkackten Saison und nach nur Platz 12 mit relativ hohen Ambitionen gestartet, sehe ich auch nicht das Bedürfnis, die auch noch großartig zu feiern. Das habe ich nach dem letzten Spiel gegen Bielefeld schon nicht verstanden. Ja, Erleichterung, ja, war schön, aber ich schwinge mich nicht in der Gegend gerade auf den Zaun und klatsche hier ab und feiere, wie geil die waren, wenn die gerade mal 1-0 knapp gewonnen haben und mit richtig gutem Start am 33. Spieltag den Klassenerhalt machen. Das verstehe ich dann auch einfach nicht.
Ich würde auch fast so weit gehen zu sagen, ich war ein bisschen beruhigt oder erleichtert, dass sie das Spiel nicht auch noch glücklich gewonnen haben.
Ja.
Weil wir kommen ja nachher noch zur Auswertung der Tabellentipps. Aber wir werden, glaube ich, wieder auf 8 gelandet oder so. Und ich glaube, dass das uns nicht so gut tut über die Jahre, wenn wir uns immer in der oberen Tabellenhälfte platzieren und in Wirklichkeit wirklich den Kopf ganz, ganz knapp am Ende aus der Schlinge nur gezogen haben. Klar geht es auch um TV-Gelder und so weiter, aber ich glaube, dass es psychologisch ganz gut war, da nochmal wieder einen Dämpfer zu kriegen oder zumindest nicht die Saison im Husarenritt abzuschließen.
Bin ich dann der Einzige, den das so richtig genervt hat? Irgendwie fand ich das richtig ätzend. Ich hätte dann doch bitte gerne jetzt nochmal einen klaren Sieg zum Abschluss gehabt. Vielleicht einfach, weil ich grundsätzlich eine optimistische Einstellung habe und deswegen gerne optimistisch aus dem Ding rausgegangen wäre.
Also ich habe mich auch tierisch geärgert. Also auch gerade wegen TV-Gelder. Also weil ich auch gedacht habe, Mann, ey, wenn ihr jetzt das Ding noch irgendwie zumindest mit einem Unentschieden oder so, ich glaube, es wäre sogar Platz 7 drin gewesen, oder? Beim Sieg. Und da habe ich schon gedacht, Mann, ey, einmal noch zusammenreißen und.
Du hast halt gemerkt, die wollen sie
nicht. Aber psychologisch ist es natürlich wahrscheinlich schon wirklich auch ein
teure Gedächtnisstütze, teuer und nervig, ja, und ich will dann doch irgendwie immer an das Gute der Menschen glauben, und deswegen will ich gerne sehen, dass genau das Spiel, wo es wirklich nur noch um die goldene Ananas und ein bisschen Fernsehgelder geht und vielleicht noch ein bisschen, ne, mit welcher Haltung du aus der Saison rauskommst und wie du ins Spiel guckst, dass du das fucking Spiel gewinnst.
Ja, frag mal Philipp Ziereis, was der letztes Jahr in Bochum gedacht hat, wie der da rangegangen ist mit der Motivation. Und dann bist du so umgehauen und spielst erstmal ein Dreivierteljahr nicht. Also,
du hast sehr deutlich gemerkt, es wollte sich keiner mehr verletzen, es wollte keiner.
Das Risiko, das kann man verstehen, aber andererseits.
Die letzten Meter, die Tore sind auch alle erst in der Nachspielzeit gefallen. Ja. Also ich finde
nach Ecke gut.
Es gibt ja auch längst hochgestiegene Mannschaften, die dann plötzlich nach Ecke noch richtig hoch gewinnen und sowas, ne? Also es ist schon doch auch psychologisch, fürchte ich, mehr Aussagekraft, als ich mir gewünscht hätte. Das kann ich zwar nachvollziehen, wenn du unterbewusst hast, oh, wenn ihm jetzt verletzt ist, die nächste Saison gestorben und so. Kann ich verstehen. Und dann eben beim Spiel, was unwichtig ist. Nur das Erstaunliche ist ja, dass längst aufgestiegene Teams und so weiter oft dann eben auch nochmal gewinnen, obwohl die überhaupt nicht mehr müssen. Oder, naja, gab es ja früher auch schon mal, dass der FC St. Pauli auch nach Aufstiegen noch weiter gut gespielt hat, was immer so einen blöden Beigeschmack hat, wenn man sagt, früher gab es so richtige Spieler hier, die haben sich noch den Arsch aufgerissen.
Das mag vielleicht funktionieren, wenn du eine Mannschaft hast, die funktioniert, aber findest du nicht, wenn du ehrlich bist und die Saison irgendwie passieren lässt, Platz 7, das wäre ein Witz gewesen. Wenn du die ganzen Leistungen dir einmal durch die Saison anguckst, ich will hier nicht alles schlecht reden, aber es waren vielleicht maximal 4-5 echt gute Spiele dabei und der Rest war echt so ui.
Gesamtbetrachtung bin ich auch bei dir, aber in der Situation habe ich halt einfach geärgert, weil irgendwie war ich jetzt gerade doch ein bisschen mehr auf Happy End aus. Und als die Situation dann hergab, irgendwie so, 0-2, ne?
Naja, aber du hast es halt auch auf dem Feld in jedem Einzelnen gemerkt. Die Saison war den Spieltag vorher zu Ende gegangen. Ich glaube, wenn wir da vorher vielleicht durch den Elfmeter, den es ja nicht gab, ein 1-1 geholt hätten, dann hättest du auch in Duisburg gewinnen können. Oder hättest gewonnen vielleicht. Aber so war das einfach raus.
Und wir haben Dennis Aitekin vorher noch beklatscht und ihn begrüßt. Ja.
Oh, darf ich zu Dennis Aitekin was sagen?
Ich bitte. Mögen wir den jetzt?
Also, nee, sowieso nicht. Also nach der Nummer. Ich
bin ja länger nicht mehr hier gewesen. Ich weiß ja nicht, wie die Haltung in Bezug auf Schlichtricher sich hier entwickelt.
Wenn er vorher schon sonderlich beliebt gewesen wäre, trotzdem hat man höflich geklatscht, als er halt vor die Kurve gekommen ist und nette aufmunternde Worte ihm auch mitgegeben. Und trotzdem finde ich ihn immer jetzt noch doof.
Aber hat er an dem Tag was falsch gemacht?
Grundsätzlich, es geht los bei der Wahl der Frisur und endet bei seiner Entscheidung.
Aber sein Assistent hat das doch sehr lustig gefeiert mit dem Blog und hat auch mal zurückgewunken und so.
Das stimmt.
Und was mir bei Dennis, also ich habe ja Dennis Seite vor vielen Jahren gefressen, als er uns diesen Becherwurf gegen seinen Assistenten quasi durch schlechte Leistung vorher, ich will nicht sagen erzwungen hat, aber befeuert.
Ja, das ist die Art Argumentation, die
er eine reine Provokation.
Genau. Im Grunde genommen hat er den Arm geführt. Ja.
Er hat das Bier getrunken, was er da.
Er hat es eingefüllt und er hat, also das ist...
Der Spielabbruch war dann zwingend, da kann er nichts für. Aber es hätte halt zu diesem Wurf sowieso nicht kommen dürfen und seine Leistung hat das durchaus befördert, aber egal. Was mir aufgefallen ist, was für eine unfassbare Ruhe der ausstrahlt auf dem Platz. Und vor allem, man sagt das im Schiedsrichterbereich immer, man läuft die Diagonale aus. Und das hat der gemacht. Der ist die ganze Zeit, ist er in einem ganz langsamen Tempo. Wenn der Ball auch ins Ausgetrudelt ist, ist er seine Diagonale zu Ende gelaufen und ganz langsam hat er sich umgedreht und wieder in die Richtung zurückgetrabt. Und das ich als jemand, der auf dem Kreisklasseplätze im Bad Segeberg war froh ist, wenn er mal so einen Meter weniger laufen muss. Ich fand das durchaus beeindruckend. Ich
das wusste ist aber auch so ein Kennerding, wie von Leuten, die so, es gibt ja so ganz merkwürdige Feinschmeckergerichte. Die mögen auf der Welt 5 Leute, weil das so ein Kennerding ist. Und du musst das ungefähr 20 Jahre lang essen, bis es dir schmeckt. Das kommt mir jetzt auch so ein bisschen so vor.
Du bist
jetzt
aber schon so alte Kinder, der läuft die Diagonale. Oh, die Diagonale.
Genau. Mann, und hier super, die Kartenführung.
So läuft man die Diagonale denn aus?
Ja, kann ich mir das mal vormachen?
Entschuldigung, weil da ein Affe im Kopf ist, der dir die ganze Zeit sagt, du musst die Diagonale laufen, du musst die Diagonale laufen.
Es ist tatsächlich bei Schiedsrichterbeobachtungen häufig dann eine Rückmeldung, du bist heute die Diagonale nicht gut ausgelaufen.
Ist es so?
Ist tatsächlich.
Tatsächlich darfst du es ruhig dann erklären. Also wie denn? Weil da stehen ja auch Spieler dazwischen. Was machst du, wenn
Diagonale
ein Fußballer deine perfekte Diagonale stört? Da musst du den
ja quasi. Genau, da gibt es ja auch noch einen Ball im Spiel. Wenn der Ball auf einmal die andere Richtung geht, dann musst du die Diagonale erst noch auslaufen. Das heißt, du rennst zur gegnerischen Eckfahne.
Und dann das Problem der Seiten, das wogt ja auch hin und her. Das ist ja, kann man den Spielern dann sagen, kleinen Moment, erst die Diagonale fertig,
Diagonale auslaufen.
Die erste Frage ist ja, warum läuft man denn überhaupt eine Diagonale?
Also das ist doch klar mit
den Ja, wenn ich Diagonale laufe, hast du vielleicht genau, doch ein bisschen zu viel. Das kann
ich auch das mal kurz sein, ne? Für die hier Anwesenden visualisieren darf, hier, die Hälften werden ja jeweils vom Linienrichter abgedeckt. Dementsprechend, wenn ich in der Hälfte bin, bin ich eher links.
Mike hat einen Kugelschreiber quer über sein Smartphone gelegt. Wir sind ja ein Podcast, deswegen dachte ich, ich sag das.
Deswegen visualisiere ich das ja nur für euch. Es ist schade, dass wir jetzt kein Fenster haben.
Ja, in dem Krankenhaus, wo ich mal Zivildienst gemacht habe, da gab es so einen Sicherheitsdienst, der musste so Punkte ablaufen, da immer so gegenpiepsen, um zu zeigen, dass sie da sind. Vielleicht sind die mit der Eckfahne.
Solange er da bei dir
ist. Und Eidekin muss da hinlaufen und dann macht er mit der Pfeife piep.
Jetzt weiß ich, wie du auf deine 9 Kilometer kommst, wenn du pfeifst.
Ja. Also du musst den Kugelschreiber quasi langlaufen.
Du musst nicht von Eckfahne zu Eckfahne laufen, aber du läufst halt trotzdem auch immer entsprechend noch ein bisschen weiter.
Also du bist als Schiedsrichter eigentlich permanent zerrissen zwischen dem Ideal, das eigentlich bedeutet, Spieler bleiben stehen und ich laufe hier in eine Diagonale, dass der Mike aber nur so mit der Zunge schnallt und halt der Realität.
Ja, aber die Realität in der Kreisklasse ist ja die, dass du Diagonale immer nur im Mittelkreis ausläufst. Und schöner wäre es halt so von Strafraumeck zu Strafraumeck.
Ja, aber das ist dann ja, dann ist es ja, dass Eidekin die Diagonale ausläuft, liegt ja dann an der Qualität des Fußballs, der gezeigt wurde.
Auch.
Bei Duisburg gegen St. Pauli.
Aber nicht an die
Ja, ganz hoch, ganz hoch. Eigentlich meint das doch, dass man auf der Ballhöhe ist dann, oder? Oder nicht? Und damit läuft, oder?
Schon lange auch. Nicht mehr.
Das hat sich alles geändert.
Auch, ja, doch.
Aber nicht so wichtig, weil dafür gibt's ja auch Fernsehkameras und sowas. Würde ich jetzt sagen. Du, in der Zukunft ist der Schiri dafür zuständig, die Diagonale zu laufen und den künstlichen Intelligenzen entscheiden über die Spielsituation. Und da hat doch jeder das, was er kann. Eidekin, super Diagonale und irgendwie... Super AI-sponsored bei Amazon, die Entscheidung.
Es könnte sein, dass wir abschweifen. Und vielleicht sollten wir jetzt das machen, was Sven eben schon anteaserte, nämlich unseren Saisontipp auswerten.
Oha. War ich nicht bei, ne?
Weil ich glaube, ich sehr gut abgeschnitten
habe, glücklicherweise. Das ist ganz gut. Ne? Das sind auch so, eigentlich ist das clever, das zu schwänzen.
Also, um dich erstmal zu erden wieder, Mike hat im Vorwege schon gesagt, dass alle schlecht abgeschnitten
sind. Das war ganz schön, also es war dramatisch.
Ich habe mir das nochmal angehört und ich war so überzeugt davon, dass das wirklich funktioniert. Ne?
Was wäre denn dein Tipp gewesen dabei?
Ja, der muss ja erstmal die Fragen kennen.
Zwölfter.
Also ich habe mal in dem Tippspiel im Fanclub habe ich tatsächlich Vierter getippt. Falls ich hier nicht getippt habe, habe ich jetzt geoutet. Ich habe auch keine Ahnung.
Ich habe bei Übersteiger Block habe ich auch Vierter getippt.
Alles klar. Mhm. Beginnen wir vielleicht ganz kurz.
Also er hat mich auch eher oben.
Sag doch mal die drei Aufsteiger, die du getippt hättest vor der Saison.
Oh, das ist so bitter, ey.
Nürnberg, Düsseldorf und Kiel.
Aber Nürnberg hätte man da natürlich schon irgendwie mit drin gehabt, glaube ich.
Nachdem der Trainer da weg ist.
Also es saßen 6 Leute auf dem Podium des Fanräumesaals, nämlich der Herr Gunesch und von uns dann eben Sebastian, Sven, Johnny, Wilko und ich. Und wir haben folgende Vereine genannt, als Aufsteiger wohlgemerkt. FC Union. 5 Leute von 6.
Oh. Das ist ja gar nicht so, also das kann
das man
ja
gar nicht. Das war
ein Punkt, war das
der absolute.
Ja, das Topf stimmt. Das ist eine Erinnerung daran, wie das letztes Jahr aussah, weil man hat es mir inzwischen komplett vergessen, dass Union tatsächlich vorletzte, also jetzt, wenn man die jetzt als letzte schon sieht, also die Saison davor echt gut war.
Vielleicht können wir das mit den Expected Goals Tabellen für die gesamte Saison nochmal ein bisschen begradigen, Tipps.
Sag doch mal, wie viel der Union da geworden wäre.
Moment, in der Summe der Expected Goals 3.
Mhm, das passt. 3-mal haben wir getippt auf Eintracht Braunschweig. Als Aufsteiger. Nach der Relegation im Vorjahr nun auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber wie wir jetzt wissen, nicht korrekt. Dann wurde Achter. Okay. Das ist aber immer noch deutlich besser als dann die Realität.
Sometimes reality
hits. Ingolstadt wurde 4-mal genannt.
2. nach Expected Goals Ranking.
St. Pauli 2-mal, 3-mal.
12. nach Expected Goals Ranking. Und hier! In diesem Moment haben wir die absolute Bestätigung, dass Expected Goals das die absolute Wahrheit sind. St. Pauli 12. nach Expected Goals
Ranking. Sag mir mal kurz, was in Braunschweig war.
Braunschweig 8.
Ja, und wie viele sind die geworden?
17.
Ja, also.
Ja. Ich sag ja nur. Wir sind ein Podcast mit Fokus St. Pauli.
Ach so. Natürlich. Gut, und dann noch ein paar Einzelnennungen. Dresden, und Heidenheim. Und das war's. Als Absteiger getippt haben wir immerhin 4-mal Kaiserslautern. Also Absteiger heißt die letzten 3 Plätze. Also
aber das war mehr aus
war
das
Wunsch der Vater. Also, ja. Bei einigen war der Wunsch der Vater.
Trotzdem krank. Kaiserslautern in allen Expected Goals und für die Mannschaften und dagegen sind die sind mit Abstand in allen letzter geworden. Auch Torschussstatistiken und überall. Alles, was ich gefunden habe. Die sind überall, sind die einfach mal letzter geworden.
Wir haben 2-mal Aue gehabt, was ja auch dann richtig ist, zumindest für die letzten 3 Plätze. Wir haben 4-mal Sandhausen gehabt, wobei ich mich, wenn ich mich richtig entsinne, das war mehr so ein, wir haben Sandhausen immer getippt und sie steigen nicht ab und deswegen tippen wir sie jetzt wieder, damit sie es halt wieder schaffen. Und dann, was halt jetzt so ein bisschen unangenehm ist, wir haben auch 2-mal Kiel und 2-mal Düsseldorf als Absteiger getippt.
Ich kann sagen, dass ich Düsseldorf getippt habe.
Johnny, das ist richtig.
Ja. Das sind auch Schweine. Aber ich kann euch sagen, nach Expected Goals ist Düsseldorf, fragt sich jeder, warum die, wie die hier aufgestiegen sind.
Die haben lange
noch Goals, auf einer wieder. Ebene mit Kaiserslautern, was die Expected Goals angeht, waren die noch mit unten drin. Jetzt sind sie in der Summe 14. geworden.
Ja. Es gibt 2 Personen, die immerhin 2 richtige Tipps haben, nämlich Herr Gunesch und Sebastian, die beide Kaiserslautern und Aue getippt haben als Absteiger. Sebastian müsste mir eigentlich was abziehen, weil er Düsseldorf als Absteiger getippt hat, aber das habe ich dann anders bewertet. Die nächste Kategorie war gelbe Kartenanzahl bei Bernd Mehrich. Tatsächlich sind es nur 6 geworden.
Ich habe 7 getippt, ne?
Du hast 12 getippt. Warst damit am allerweitesten weg. Sebastian
mit Legendenmultiplikator. Mal 2.
Das tut auch genau. Weh. Wenn du gegen den Kühlschrank läufst, ist es genauso, wie wenn du gegen Bernet nicht läufst. Ich finde, der sollte ja jede gelbe Karte doppelt kriegen. Habe ich 12 gesagt? Du hast
12.
Du fluckerst euch.
Ich habe das aufgeschrieben. Und wir haben dann gefragt nach Platzverweis. Also wie gesagt, Sebastian mit 8 war am dichtesten dran. Wobei, er hat einmal gelb-rot gekriegt. Also man könnte diskutieren, ob das dann die 7. vielleicht war. Die Platzverweisanzahl wurde gefragt, weil wir davor, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahre lang keine rote Karte hatten und auch keine gelb-rote. Hm. Das führte dazu, dass Sebastian wieder sagte 0. Alle anderen haben sich zwischen 1 und 3 eingependelt. Tatsächlich waren es 4. Wisst ihr, welche roten Karten wir in dieser Saison? Also auf 2 kommen garantiert alle.
Ja, jetzt die letzten beiden.
Und die dritte hast du auch, die mit einmal gelb-rot gekriegt hat?
Ja, und zwar wo?
Auf dem Spielfeld.
Richtig.
Ja, grün.
In Fürth. hat Herr Nerich eine sich noch eingesammelt.
So, jetzt haben wir aber drei. Was ist denn?
Jetzt haben wir drei.
Eine fehlt zu Hause gegen Duisburg.
Eine glattrote wegen Wasserflasche.
Ach, genau. Stimmt. Die hattet ihr vergessen, das war die erste, die mir eingefallen ist.
Die zwei in Regensburg sind die mir eingefallen.
Ja, eben. Ja, na gut, ja. Ja, da hast du Spaß. Das ist echt, die macht total Werbung auch, dann das endlich mal wieder auswärts fahren. Ich nehme es mir seit Jahren vor.
So, und dann eine Kategorie, in der wir absolut fantastisch abgestimmt haben. Es ging darum, wer die meisten Tore schießt in Ligaspielen. Und wir haben alle recht. Weil alle anderen haben gesagt Buadus, ich habe gesagt Alagui. Und wie wir heute wissen, stimmt, beide haben viermal getroffen. Liegen damit mit Wuchtmann, Flum und Richard Neudecker tatsächlich ganz oben. Aber zu meiner Ehrenrettung, wisst ihr, wer Topscorer ist?
Na,
ja, Alagui, sagt es ruhig. Richtig, richtig. Mit Vorlagen und Toren. Ja, Johnny.
Was fällt da oder was?
Ich weiß nicht mehr.
Ja.
Er und Neudecker auf jeden Fall, glaube ich. Vier Tore und vier Vorlagen oder so. Ja.
Ich weiß auch nicht, warum ich hier immer noch herkomme. Hier immer vorgeführt.
So, dann war die Frage nach Einsätzen von Jugendspielern. Und zwar haben wir da gefragt, wie viele Spiele bekommen Koglin, Park, Schneider und Littger zusammen? Und auch eine Einwechslung der 89. zählt als ein Spiel. Man sollte also eine Zahl in den Raum schmeißen.
Dann wird C hier gar nicht aufgeführt, ne?
Dann wird C hier nicht aufgeführt. Wenn wir das getan hätten, wäre ich noch näher dran, als ich es ohnehin schon bin. Ich habe nämlich gesagt 34. Und tatsächlich sind es 42 Spiele, weil Koglin kommt nur auf 2, aber Park und Schneider auf je 15. Und selbst Littger, das hätte ich nicht gedacht, kommt auf 10.
Der wurde 10-mal eingewechselt oder war
das 10 Einsätze?
10 Spielen auf dem Platz diese Saison.
Hätte ich auch nicht gedacht. Aber zugegebenermaßen halt eher Kurzeinsätze dann. Also da bin ich mit 34 am dichtesten an der Zahl 42. Wenn wir drüber nachgedacht hätten, natürlich ist 42 die richtige Antwort.
Natürlich.
Das ist allen klar sein müssen, aber nun gut. Und Sven mit 20 war da am pessimistischsten und am weitesten weg.
Da glaubt noch jemand an die Mannschaft. An den Stamm.
Ja, ja. Ich glaube an die Jugend.
Das sieht man dir nicht an.
Nee. So, Pokal haben wir alle daneben gelegen. Wir haben alle gesagt, wir kommen mindestens in die zweite Runde. Ich habe sogar gesagt, wir gewinnen das Ding, weil ich jedes Jahr sage, tatsächlich sind wir in Paderborn ausgeschieden. Und beim Tabellentipp haben wir auch alle einen einstelligen Wert getippt. Am pessimistischsten war auch da Sven mit Platz 7. Der Rest irgendwas zwischen 2, 3, 5 und 6.
Kann ich mich mit Sven zusammentun?
Wir müssen jetzt kurz einmal über die Punktevergabe reden. Oder eigentlich brauchen wir das nicht, weil egal. Ich habe mir zwei Punktevergaben ausgedacht und in beiden gewinnst du.
Also,
und das fand ich dann schon so deprimierend, dass ich nicht mehr Lust hatte, nochmal
das abbrechen jetzt.
Ja. Also, Ralf, ne? Wenn du es hörst, schönen Gruß, Glückwunsch. Brauchst nicht wiederkommen.
Kann er sich in seine zahlreiche Trophäensammlung einbringen?
Legenden-Multiplikator. Nur deswegen hat er gewonnen.
Ich würde ja bei ihm eher teilen.
Das stimmt.
Ich würde
Teilnehmerurkunde?
Nee, teilen. Also, dass wir einfach so durch zwei.
Teilnehmerurkunde.
Also, Legenden-Divisor
quasi. Ja.
Ja.
Das ist teilen, das ist ein Divisor, das stimmt.
Ja, frag mich doch. Und sonst so. Wir haben heute einen Spieler verpflichtet, nämlich Marvin. Nicht Herrn Dux, sondern Herrn Knoll. Bester, notenbester Innenverteidiger laut Kicker von Jan Regensburg. Und der hat einen Vertrag bis 2022. Das sind 4 Jahre. Fand ich lang.
Dann andererseits ist er auch schon
32.
Oder 32.
Das heißt, er ist jetzt im besten Fußballeralter, so lange bis der Vertrag ausläuft.
26 ist das beste Fußballeralter.
Dann ist er ein Jahr drüber. Aber für einen Innenverteidiger in der zweiten Liga
würde es bei bei offensiven Spielern nimmt es schneller ab und ist es früher da. Und bei defensiven Spielern ist es dann ein bisschen später hinaus. Also bestes Alter. Sofortverstärkung.
Also das Echo heute in den sozialen Medien war immens und sehr positiv. Und Tim erklärt uns jetzt, warum Marvin Knoll der Beste ist.
Ja, also er ist der Beste für unsere Mannschaft im Moment, weil er stark im Spielaufbau ist. Das ist etwas, was wir letzte Saison, eigentlich die letzten 2 Jahre, wann hat Sören Gonter uns verlassen? Auf jeden Fall seitdem hatten wir es nicht mehr.
Sören Gonter war gut im Spielaufbau.
Also spätestens jetzt möchte ich alles.
als der Tschaikowski weggegangen ist, da hat es aufgehört.
Ich muss auch tief graben.
Also, Spielaufbau verlegt sich immer mehr in die Innenverteidigung. Du brauchst inzwischen, wenn du mit einer Dreierkette spielen willst, hast du ja drei Innenverteidiger, dementsprechend wird es noch wichtiger für den Spielaufbau. Deswegen wird bei Mats Hummels auch mal über den einen oder anderen verlorenen Zweikampf oder schlechtes Stellungsspiel hinweggesehen, weil der einfach brutal stark im Spielaufbau ist.
Warum haben wir den nicht geholt?
Ja, das habe ich mir auch gefragt.
Naja, noch haben wir ja Zeit. Er hat ja eine enttäuschende Saison in München hinter sich, da kann er ja mal sich nur in höheren Aufgaben widmen.
Und das ist ja außerdem so eine total Losertruppe da.
Kein Zusammenhalt, alle zusammengeklaut.
Nur mal da jetzt auch das sinkende Schiff aber mal verlassen, solange noch irgendwie man über dem Meeresspiegel ist. Knapp.
Auf jeden Fall ist das etwas, was ich habe heute gelesen, der Sobich-Ersatz, das ist er auf jeden Fall nicht, weil er die Kopfballstärke von Sobich, die hat er auf jeden Fall nicht. Und den Spielaufbau, den er hat, den hatte Sobich nicht. So würde ich es beschreiben. Das also die Qualitäten da drin. Zumal er auch ein linker Innenverteidiger ist. Ich glaube, er ist sogar ein Linksfuß.
Er ist ein Linksfuß, genau. Er ist eigentlich als Innenverteidiger geführt.
Und spielt aber auch, hat glaube ich auch, also könnte auch rein theoretisch defensives Mittelfeld spielen.
Hat er letzte Saison, glaube ich, 2-3 Mal, sofern ich das heute gesehen habe. Ja. Seine Spielstärke ja gegebenenfalls sogar illustriert durch seine Rückennummer in Regensburg. Ein Zehner.
Hey.
Darf man gespannt sein, welche Nummer er hier kriegt.
Ja, dann brauchen sie 10.
Hoch, nee, nicht vergeben.
Achso, ja, oh, okay, Mann.
Seit Thomas Mette.
Ja, genau.
Ja, und, Johnny, jetzt reduzieren wir ihn doch nochmal aufs Äußere.
Nee, du machst das.
Ich finde auch, Johnny sollte das sagen. Ist die Länge okay?
Mir wurde.
Vom Bart muss man den
nicht mehr. Ich wollte ja immer noch damals den Toni Seiler haben. Das habe ich vor, weiß nicht, 3 Jahren oder so gesagt, als er aufgehört hat. Also nicht aufgehört, sondern in den niederklassigen Fußball gegangen ist. Den hätte ich gerne gehabt. Marvin Knoll hat schon einen anständigen Bart. Das finde ich schon gut.
An dieser Stelle würde unser Redaktionspraktikant das Bild mit bei der Geburt getrennt von Johnny und halt Knoll
anspielen. Ja, Marvin hat auch Haare im Gegensatz zu mir auf dem Kopf. Da bin ich ein bisschen...
Das musst du ihm nicht verraten.
Dafür bei Marvin sieht man so ein bisschen die Bundeswehr-Vergangenheit im Gegensatz zu Johnny, würde ich sagen.
Ich habe ja...
Obwohl du aussiehst wie ein Funker mit dem...
Tatsächlich. Ich war Fernmelder. Ich habe ja. Es wird ja keine Revolution mit Zivildienstleistenden gewonnen, deswegen habe ich ja noch den Dienst an der Waffe abgeleistet.
Ja, du müsstest noch so einen Tacker, so ein. Das sieht dann aus wie diese Dinger, mit denen die immer gemorst haben.
Und du warst nicht da, ne?
Reißzwecke.
Ja,
ich habe das Boot gesehen. Das,
oh, ja, kann man sich das angucken. Ja, er sieht auch ein bisschen aus wie. Wie hieß er, Josef das Gespenst, ne? Von das Boot. Wisst ihr übrigens, wer Spielerberater ist?
Nein,
das
muss ja ganz dicht ins Mikrofon gehen. Damit man
willst du das kriegen. Jetzt schon sagen? Nach nur 2 Mal anteasern?
Ja, ich habe mich auch
vertan. Wir müssen die Quote auch noch bis in Stunde...
Sag mal, wen er sonst betreut, der Spielerberater.
Hat einer Reimer auch erzählt, dass wir meistens
24 Stunden Podcast sind? Und wen noch?
Warte. Christoph Kramer. Und jetzt fragen wir, wer noch? Felix Passler.
Ja.
Okay, also aus dem Westen.
Ach, der?
Aus dem tiefsten Westen.
Tatsächlich ist Marvin Knoll der 6. wertvollste Spieler für Coaches and More GmbH.
Coaches and More.
Ich finde das super, dass
Coaches and More, da ist doch Schubert und so gewesen. Die war noch in dieser Doku war da drin. War
und ist kein Missverständnis, ne? Weil Coach kann ja auch Bus heißen.
Ja, genau.
Heiliger Schaffhauser.
Oder? Nee, das ist ein ehemaliger.
Nee, der Film ist von Alja
Schaffer. Ja, aber der ist nicht der Spielerberater.
Nee.
Was bedeutet das denn jetzt?
Das, also, wenn jemand, der Ter Stegen vertritt, jemanden wie den Knoll hat, dann finde ich das schon mal super. Und es gibt keine weiteren Informationen über Knoll. Also, sonst bei transfermarkt.de hast du noch so witzige Sachen. Ich habe mal als Vergleichswert den Mats Möller-Dedi rausgenommen, Dani rausgenommen. Der wird übrigens, hat einen Ausstatter bei Nike und da steht sogar sein Schuhmodell drin. Ja, Nike Tempo Legend 7. FG. Das ist übrigens die Rasenart, falls du dich fragst.
Und cool ist ja, bei Runtastic kannst du ja, wenn du läufst, eingeben, welchen Schuh du hast und wie lange du ihn schon trägst. Und da steht bei Transfermarkt auch.
Mach doch die Geste hier mal.
Da steht bei, dass der den Schuh seit dem 15. Mai hat.
Du folgst ihm auf Runtastic?
Der wurde ausgesucht, weil er die richtigen Schuhe trägt, weil sein Spielerberater hip ist?
Nein, der Knoll
ist super.
So beim Knoll stehen keine Schuhe mit bei. Das finde ich schon wieder ein bisschen sympathisch. Der ist noch nicht so durchverkauft. Den können wir noch irgendwie hingehen.
Ich könnte das Rätsel mit dem Spielerberater da lösen, aber ich möchte sehen, wie weit du das hier treibst. Das
Wer ist denn Spielerberater von Mats Mölle-Dali?
Ach so. Das ist Sander? Ist der gleiche?
Nee. Ich habe den Namen gelesen und musste sofort an etwas denken. Und zwar ist das Jim Solkanop.
Kennst du Solbakken?
Ja, das ist Solbakken. Der Bruder von dem, der Köln in die fast Champions League geführt hätte mit seinen abkippenden Außenvertreter.
Also Kopenhagen hat er zur Meisterschaft geführt, man muss das sagen. Aber ich dachte erst, es wäre er und nicht sein Bruder und habe gedacht, wie macht er das denn? Trainer bei Kopenhagen und eine Agentur, in der er Spieler fährt, wie macht das? Super. Dann habe ich das Foto gesehen und gedacht, nee, warte mal.
Warst du eigentlich nur ein HSV-Trainer und Agentur gleichzeitig?
Stimmt. Aber was wolltest du denn bei Coaches und Mo auflösen?
Wer der Berater ist von Marvin Knoll.
Ja, bitte, sag
mal. Nee, du reißt den Vorhang selber runter.
Es ist Coaches and More.
Ach so, ich dachte, wir reden hier über Personen.
Aber es dann sitzt hier doch, wer du denkst, dass es ist.
Ach so, ich dachte, es wäre Daniel Schein.
Ja, aber hinter der...
Oder bin ich da jetzt...
Ach, korrekt. So.
Weil hinter der... Ich meine, das ist ja eine Firma, da steht ja irgendwie...
Die Firma machst du jetzt hier so leer, Mann.
Ich habe eigentlich mehr so ein Aha erwartet. Und jetzt ist mir so,
Ich glaube, wie man dann irgendwie auf einmal Jürgen Mileski oder so entdeckt als Spielerberater.
Mileski war super. Der war aber hier Platzwart.
Das war mir jetzt auch neu, aber ich dachte von Knoll.
Naja, die werden ja wahrscheinlich nicht, vielleicht hat Daniel Scheinert nicht die großen, die teuersten Pferde im Stall, vielleicht betreut er den.
Gerd von Bruch. Der Fußballer.
Kleiner. Also Geschäftsführer von Coaches and More ist Gerd von Bruch.
Geiler Schnurrbart.
Der ist.
Wahnsinn! Ja.
Aber dann Daniel Scheinert,
ja, natürlich. Ach, ja, haha. Darf ich mich jetzt outen? Ich bin ja jetzt erst 30 geworden, jetzt dass ich nicht weiß, wer das ist.
Wie, Daniel Scheinert?
Ja.
Wie?
Oh, Johnny, das wird nichts mit der nächsten Sendung.
Was hast du so 2001 gemacht? Jetzt erzähl nicht
noch irgendwas. Noch mit der Trommel und Weihnachtsbaum geladen.
Nee, ich war auch noch nicht bei der mittleren Reife.
Da also ich dachte auch, dass es jemand anders ist. Und
der Spieler, der von Oberhausen zu uns gewechselt ist. Der war der katastrophalen 1999-00-Saison.
Zusammen mit Slatko Basic aus Oberhausen.
Stimmt, der dann aber ja leider nur sehr selten gespielt hat.
Basic ging dazu
Scheinhardt, der sich zu einer doch recht dauerhaften Verstärkung unserer Abwehr entwickelte und deswegen auch entscheidend zur Aufstiegssaison. Wir sind nämlich mal in der ersten Liga gewesen, du kannst dich nicht mehr erinnern, aber so war's.
Jetzt kommt deine Alterssenilität durch. Wir waren auch in der ersten Liga schon vor nicht ganz so langer Zeit.
Ja, ich wollte jetzt nicht zu viel auf einmal erzählen, weil das sollte jetzt mein Teaser sein. Wir waren dann auch nochmal. Aber
da war ich dabei.
Tja, Daniel Scheinert, das war meine, der hat auch zwischendurch mal irgendwie ein Memory-Spiel mit St.
Pauli. Man darf nicht
zusammen mit Markus Lotter, der hat übrigens auch mal für uns gespielt.
Man darf nicht
und Memory Klavier.
Dass wir kriegen richtig Ärger mit Ravensburger.
Für uns gespielt.
Und was wegen des Memories?
Memory darf nur, wenn es von Ravensburg ist, Memory
heißt. Also sie hatten ein Gedächtnis-Legespiel.
Kannst du das nachher zurechtschneiden?
Unter dem Namen Die Spielmacher. Und das waren dann also Markus Lotter und Daniel Scheinert.
Ja, guck mal, da war der schon geschäftstüchtig.
Wobei rein interviewmäßig für das Jubiläumsbuch, um auch mal ein bisschen, ob er erzählt vom Krieg rauszuholen, fand ich Markus Lotter komplett verbittert. Der will vom FC St. Pauli überhaupt nichts mehr wissen. Und Daniel Scheinert war da doch durchaus gut drauf zu sprechen. Also gut, ja, jetzt erklärt sich das auch so ein bisschen, wenn man...
Markus Lotter, spielt der nicht heute bei Turbo Chronic?
Ja, das ist der, nennt sich jetzt Rick MacPhail. Ein lustiges Wortspiel auch mit dem Scheitern. Er ist halt einfach immer schon eine Intellektuelle gewesen.
Oh, wisst ihr, aber auch bei Coaches immer...
Und der tauchte so plötzlich bei denen auf. Ich dachte, oh, wo kommen die her? Stimmt. Ja, jetzt, wo du sagst. Eindeutig, die gleiche Frisur.
Fantastisch.
Wie, und der, was? Ach ja.
Der war bei Coaches and More unter Vertrag.
Der wurde ja jetzt sicher in die Landesliga transferiert.
Also jedenfalls hat Daniel Scheinert, glaube ich, kein Hühnchen mehr so richtig doll zu rupfen, obwohl es für ihn genauso ätzend wie für die ganzen anderen Aufstiegshelden war, die Mannschaft in die erste Liga gespielt zu haben und dann halt dummerweise in der ersten Bundesliga nicht zu spielen, obwohl der Trainer genau das Gegenteil erzählt hatte, was die alle kacke fanden, was ich auch verstehen kann. Aber insgesamt scheint er mir kein Hühnchen mehr mit uns rupfen zu müssen, was heißt, wahrscheinlich hat er uns einen guten Spieler verkauft.
Kann man so stehen lassen.
Warum mal so sehen,
Oder wir wissen doch irgendwas nicht, weil wir über den Spieler, der gekommen ist.
Kann auch sein, dass Daniel Scheiner, der bestimmt diese Sendung auch hört, dann jetzt irgendwo, wo wohnt er jetzt?
Soll er in die Kommentare schreiben, kriegt er gleich auch noch zwei
Tickets. Ich meine, wir müssen auch mal festhalten, dass wir einen Innenverteidiger brauchen und jetzt haben wir einen gekriegt und das wird vielleicht auch nicht der schlechteste.
So. Er macht jedenfalls.
Also, ich kenne mich jetzt mit den Alternativen auch nicht so aus, weil ich mich auf dem Markt da nicht so Umblick, aber...
Wir kaufen ja ganz gerne verletzungsanfällige Spieler und da ist er halt nicht mit bei. Also die längste Verletzung, die er hatte, war irgendwie 60 Tage muskuläre Sachen.
Einmal der Hüfte diese Saison.
7 Tage war
er. Ja, das schon
drin. Also wenn ich meine Hüfte in 7 Tagen wieder in Gang kriege, ne, da ist schon...
Ich hab Hüfte. Marina.
Ja, die Spatzenpfeifnis von den Dächern, der Verein möchte Mats Müller Daily behalten. Man hat aber noch keinen Vollzug vermeldet, dementsprechend schließen wir uns einfach der Hoffnung an, dass das klappt.
Darf ich noch sagen, wer der Subic-Ersatz wird?
Ach so.
Marc Hornschuh, wenn der wieder gesund wird. Der hat nämlich schon
Anfang, der wieder gesund.
Ja, ich hoffe, von denen hört man schon jetzt seit Monaten, hört man gar nichts mehr von dem. Mhm. Aber wenn der halt Anfang der Saison als Subic auch nicht dabei war, hat der
die Position 1 zu 1 super übernommen.
Und dann mit C1 oder mit Avivor?
Mit Knoll.
Was machen C1 und Avivor?
Ja, Moment, du hast vorhin die Dreierkette angesprochen.
Haben wir noch zwei Plätze.
Echt?
Weiß ich nicht.
Also.
Ich dachte, das ist ja quasi keine Information. Ich sag nur, also das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, Richard Neudecker ist ein wahnsinnig gut prädestinierter, also ein Spieler, der wahnsinnig gut auf diese Position als Flügelverteidiger mit einem 3-5-2 oder einem 3-6-1 oder wie das dann heißt, passt.
Gut, das alles werden wir auflösen am 7. August. Bis dahin haben wir dann genug Testspiele gesehen und ja auch schon einen ersten Spieltag hinter uns. Schauen wir mal. Termine. Am Wochenende war Fanclub-Turnier. Sven.
Genau, war richtig. Ja, war gut, wie eh und je. Dies Jahr etwas kleinere Variante, weil ja nächstes Wochenende das Antira-Turnier ist. Gab es kein Sommerfest. 40 Teams sollten mitspielen, 39 sind tatsächlich auch gekommen. Eines hat am Abend vorher um 21 Uhr per E-Mail abgesagt. Wer das war, verrate ich nicht. Ich verrate aber wohl, dass Kommando Boys in Brown gewonnen haben, dass die SG Nord-Vernetzung das Turnier in der Spaßgruppe gewonnen hat. Der wichtige Fairplay Cup ging an Viva Con Aqua und der allerwichtigste Pokal des Wochenendes, der Schädel-Pilz-Pokal, ging an Yorkshire St. Pauli für den besten Gesamtauftritt. Die hatten tatsächlich Gastgeschenke für ihre gegnerischen Mannschaften mit und sind sowieso eine dufte Truppe, wie wir in den 80ern gesagt haben.
Aber meine Truppe. Ich habe heute auf Twitter gesehen, dass sie den Pokal kaputt gemacht haben.
Die haben ihn ja nicht mal, also quasi gerade vom Feld runtergekriegt, ja. Vom Rasen runter und dann bäm, kaputt.
Ach so, das war da noch.
Ich hatte nicht mal mehr die Energie, das zu kommentieren.
Ja, schicken muss nach Yorkshire. Und ja, du sagst es schon, am Wochenende steht das nächste Highlight an.
Genau, Antira-Turnier geht am Freitag los, von Freitag bis Sonntag. Startet am Freitag um kurz nach eins, glaube ich, mit der alternativen Hafenrundfahrt und Fußball gespielt wird dann ab 16 Uhr. Abends ist dann hier in den Fanräumen die Welcome-Party. Samstag ist dann Schwerpunkt Fußball. Nachmittags von 14 bis 16 Uhr gibt es den Workshop White Power Reloaded, heißt der. Und abends dann die große Party im Knust mit drei Bands, deren Namen ich zum Teil nicht aussprechen kann. Und deswegen schiebe ich jetzt mal vor. Deswegen werde ich sie jetzt nicht nennen. Genau, sonntags dann nur noch kurz Fußball. Die Finals sind von 11 bis 13 Uhr. Und dann, ein ganz wichtiger Punkt, ist nochmal um 13 Uhr das Zeitzeugengespräch, finde ich. Und dann abends, wie bei vielen Experten und Expertinnen, beliebteste Party, die Abschlussparty in den Fanräumen, vermutlich bis Montagmorgen. Und dann gleich hinterher zusammenfegen, sauber machen und fertig machen fürs nächste Jahr, wo auch immer das Turnier dann stattfinden wird. Vielleicht Prag, wir wollten das schon öfter gerne mal machen. Vielleicht sind sie dieses Jahr dran, weiß ich aber nicht. Wird auch dieses Wochenende entschieden.
Zeitzeugengespräch, weißt du mit wem?
Nee, weiß ich nicht.
So, und wer sich lieber sportlich betätigen möchte, kann am Sonntag auch um 10 Uhr einmal um die Alster joggen, Lauf gegen rechts der St. Pauli Marathonabteilung. Online-Anmeldung ist geschlossen, aber man kann sich, glaube ich, sowohl an dem Samstag als auch beim Antira als auch am Sonntag morgens noch mit einer Last-Minute-Anmeldung vor Ort melden oder einfach so ohne Stammnummer drum tingeln.
Genau, wer schon angemeldet ist, kann sich aber am Sonntag halt nicht anstellen möchte, um halt seinen Kram zu kriegen, kann sich auch schon Samstag hinter der Nordkurve, glaube ich, sein Startzeug abholen.
Und das würde auch empfohlen, genau. Dann haben wir eingeführt eine neue Rubrik, die wir vielleicht nur dieses eine Mal füllen werden, aber der Fuckfinger der Woche geht an Pille Wallets. Grundsätzlich einmal nochmal die Empfehlung, die ich eben schon so zwischen den Zeilen aussprach. Es gibt einen ganz, ganz großartigen Artikel aus dem letzten Übersteiger von Slati, der sich sehr intensiv mit der Fanszene bei Energie Cottbus befasst hat und den Artikel haben wir vor kurzem auch in den Blog gestellt. Natürlich haben die große, große Probleme mit rechts in Cottbus generell und damit auch bei Energie. Aber auch da gibt es natürlich Leute, die versuchen, dagegen anzugehen und unter anderem mit denen beschäftigt sich das. Und diese Leute, die da auch gegründet haben, die Energiefans gegen rechts, haben am Montag beim Pokalfinale in Babelsberg in der Cottbuskurve ihr Banner Energiefans gegen rechts zum ersten Mal präsentiert, haben das auch entsprechend auf Social Media geteilt, dass das Banner jetzt da hängt und haben sich voll gefreut. Und als die Fernsehübertragung dann begann, hing dieses Banner nicht mehr, weil wohl mindestens eine Einzelperson, wahrscheinlich durchaus unterstützt von mehreren, das abgerissen hat. Es gab dann einige weitere unschöne Vorfälle, die man alle auch noch bei entsprechenden Diensten nachschauen kann. Von Hitlergrüßen über entsprechende Rufe. Das Übliche, was man leider dann mit Energie auch oft verbindet. Die haben 1-0 gewonnen und danach stellt sich halt Bele Wollitz hin und sagt, dass man diesen Sieg ja seinen tollen Fans widmet und er das sowieso gar nicht verstehe, weil nur weil da so ein paar Nazis sind.
Das jüdische Forum hat das auf Twitter geteilt in einem Video und hat halt nur seine Tonspur genommen, was er halt so erzählt, und dann Ausschnitte aus dem Spiel dazu gezeigt, aus der Fanszene, und zwar sehr schön. Das ist also wirklich jegliche seiner Aussagen wurden halt absolut widerlegt. Und der Typ ist, also ich hatte mal ganz kurze Sympathien für den, als er halt noch nicht in Cottbus war, aber diese geistige Umnachtung, die kann nicht erst seit so ein paar Wochen, der muss ja schon so ein paar Tage nichts mehr mitbekommen.
Ja. Krasser Themenbruch, der uns zu Marvin Duck springt. Der heute.
Oh, ich finde geistige Umnachtung ist
doch mal. Habe ich jetzt überhaupt gar nicht verstanden, den Hinweis. Der gesagt hat bei der Saisonabschlussfeier der Kieler, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall nicht bei St. Pauli spielen wird.
Sehr gerne. Muss aber viel Geld mitbringen.
Du, wenn wir ein etwas wohlhabenderer Verein wären, würde ich ihm gönnen, dass er auf der Tribüne der Hohe Luft die Spiele der zweiten Mannschaft sich angucken muss und mehr hier nicht wird. Da wir das nicht sind, hoffe ich, dass wir ihn für möglichst viel Geld verscherbeln. Und weg.
Also es gibt ja Interessenten, klar, Kiel sowieso, aber in England wird ja auch irgendwie, die haben ja
Geld, oder? Glaube ich.
Die haben doch Geld.
Ja. Würde. Mit besten Grüßen.
Darf ich erwähnen, dass er diese Saison satte 127 Torschüsse abgegeben hat?
127? Und dann schafft er
kein Wunder, dass er so
was ist ja, denn echt? Das für eine Null?
Dann schaffe ich ja so.
Ich meine, da hat die Relegation ja gezeigt, was der da in Wolfsburg in der letzten Viertelstunde verballert hat. Das, tja.
Da hat man wieder gesehen, dass wir den gekauft haben.
Ja.
Und warum?
Und last but not least, Podcast-Grüße gehen raus an den Eintracht-Podcast, insbesondere Marvin und Basti, mit denen ich am Samstagabend in Berlin den Pokalsieg noch feiern durfte. Wollen wir noch ganz kurz über die Schiedsrichterleistung in Berlin reden? Darf ich da was zu sagen?
Bitte. Achso, Entschuldigung, ich möchte nicht für die ganze Runde
sprechen. Ja, gönn dir. Habt ihr das Spiel gesehen?
Ich habe die letzten 10 Minuten gesehen, offensichtlich das Wichtigste.
Ich war bei Montreal beim Konzert in Bremen.
Vielleicht kann man das
in Montreal führen. Oder in Bremen, muss ich jetzt mal entscheiden.
Ja, die Band Bremen hat in Montreal gespielt.
Erzähl doch mal, wie war deine Wahrnehmung des in der Nachspielzeit dann zunächst nicht gegebenen Elfmeters?
Oh ja, ich glaube, das habe ich nicht sonderlich exklusiv. Das war rätselhaft. Ich habe nebenbei im Kicker-Ticker nachgeguckt, da stand, es gibt Videobeweis, dann gibt es jetzt Elfmeter, und ich glaube, der nächste Eintrag war, es gibt keinen Elfmeter. Das ist nicht zu erklären.
Genau, und wenn der Kicker das schreibt, das habe ich nämlich auch im Kicker-Ticker gelesen, da stand nämlich auch jetzt, wird das die Szene nochmal nachgeschaut, und da stand dann auch, es kann nur eine Entscheidung geben, und das ist Elfmeter für Bayern München. Das stand da drin.
Ja. Also ich saß im neutralen Bereich, direkt vor uns saß Alexander Bommes von der Sportschau, der guckte auf seine 3 Monitore, und als Brüch dann Richtung Mittellinie ging, um sich das anzugucken, drehte Bommes sich um, guckte Richtung Zuschauerraum und machte so ein schmerzverzerrtes Nicken, was ich so deutete wie, da ist wohl ein Elfmeter. Und es tat ja doch allen außer den Bayern sehr leid, dass dieses 2:1 jetzt in der Nachspielzeit dann mit dem Elfmeter in ein 2:2 gewandelt werden würde. Und dann deutet Brüch Richtung Eckfahne und das ganze Stadion freut sich wie beim Tor.
Zweier.
Das ist ja ein ganz richtiger Unterschied.
Stimmt, Zweier, natürlich, Entschuldigung.
Vielleicht saß Brüch in Köln?
Nee, da saß der gestern Relegation gepfiffert hat, Dankert, glaube ich. Und da saß Zweier nämlich in Köln.
Zweier gibt keine Elfer.
Die haben das umgekehrt gemacht. So, und dann kommt diese Ecke und es ist wirklich, wir haben es vorhin im Vorgespräch schon mal kurz besprochen, es ist so fantastisch. Gacinovic gewinnt am eigenen Strafraum den Ball, überspielt dann mit irgendeiner komischen athletischen Bewegung noch einen Bayern-Spieler und läuft dann 70 Meter auf das leere Tor zu. Und hinter diesem Tor ist die Frankfurter Kurve und eskaliert halt auf diesen 70 Metern Laufweg, bis er den Ball ins leere Tor reinschiebt. Und das war im Stadion so dermaßen fantastisch, dass ich mal wieder gesagt habe, ich möchte bitte einmal mit meinem Verein nach Berlin. Ich weiß, wir werden dann 6:0 verlieren, aber trotzdem, es ist so
und großartig. Und trotzdem den Pokal kriegen, wie du gerade gesagt hast. Das wird eine ganz interessante
Sache. Ja, warte mal. Nein, also das war tatsächlich
es gibt ja so magische Momente im Fanleben und ich glaube, für jeden Eintracht-Fan war dieser Abend magisch und fantastisch. Aber dieser Moment, wo Gacinovic sich den Ball nimmt und dann 70 Meter aufs Tor, auf diese Kurve zuläuft.
Ja, und er auch noch weiter sprintet. Den Ball hat er ja nur kurz im Tor abgelegt, um gleich weiter in die Kurve zu laufen.
Das war so toll. Und dann kommt halt danach, springen halt Leute in den Innenraum und die Polizei marschiert auf wegen nichts. Also, nein. Aber müssen wir nicht schon wieder ausdiskutieren.
Als wir das letzte Mal in Berlin in diesem Stadion waren, da, also zwischen Fanblock und Laufbahn ist ja einfach mal ein 2 Meter tiefes Loch. Da ist ja ein Graben, ne?
Ja.
Da musst du schon sehr motiviert sein, um darüber. Also ich hätte es nicht geschafft.
Also ich würde sagen, wenn wir das 3-1 in der Nachspielzeit gegen die Bayern im Pokalfinale machen, dann kannst selbst du mit der kaputten Hüfte noch mal ein bisschen.
Meinst du jetzt wir der HSV oder wir? Ja. Bei dir muss man ja immer nachfragen.
Ja, also war auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil.
Wenn man sich über diesen Videobeweis aber allerdings ernsthaft auseinandersetzen will, dann muss man, also ich finde es eh schlimm und bin auch strikt dagegen gewesen, schon immer und auch weiterhin dagegen. Ich habe mich tatsächlich gefreut, dass es so in die Hose geht, in so einem wichtigen Spiel, in der Nachspielzeit und so weiter. Gut, offensichtlich steht es ja gar nicht zur Debatte, dass das noch wieder abgeschafft wird.
Aber vielleicht hat er es ja mit Absicht gemacht.
Ich meine, das war ja wirklich exemplarisch dafür. Naja, gut, das ist jetzt.
Aber warum bist du dagegen? Die Fehlentscheidung wäre trotzdem gewesen. 2 Jahre hätte er vorher auch nicht Elfmeter gepfiffen.
Und dann hat er, klar, die Fehlentscheidung gemacht. Aber wenn die Quote ist, dass 80% aller klaren Fehlentscheidungen korrigiert werden mit dem Videobeweis, ich verstehe nicht, wie man dagegen sein kann.
Ich
stimme dir zu, Ausführung ist total scheiße. Aber von der Sache her ist das richtig. Und selbst obwohl die Ausführung scheiße ist, werden immer noch 80% der Fehlentscheidungen, der klaren Fehler korrigiert.
Also im sehr, sehr guten Fernsehen Kiezkicker gibt es eine Rubrik, eine Interviewrubrik. Da wurde beim letzten Heimspiel die Spinner interviewt. Und eine Frage aus diesem Fragebogen lautet: Was wünschst du dir als neuen Tor-Jingle am Millern-Tor? Und die Spinner haben geantwortet: Sollte der Videobeweis in der zweiten Liga eingeführt werden, dann die Jeopardy-Melodie. Und ich glaube, das beschreibt es einfach ganz wunderbar. Keine Worte mehr dafür. Das ist so.
Ja, das kam ja danach. Danach wurde ja auch darüber philosophiert, wie man den halt revolutionieren könnte oder den Menschen näher bringen könnte. Und dann sagte auch jemand, ja, vielleicht informiert man die Leute mal, was gerade passiert. Ich dachte, das ist schon eine interessante Idee. So.
Ja, aber
was sollen die auch sonst sagen? Ich meine, selbst wenn eine Information kommt, was sagen sie denn? Videobeweis.
Die Vorschläge, die im Moment eingebracht werden, wie heißt das, jedes Team darf 1-2 Mal pro
Challenge,
so dieses Challenge-Modell, das ist doch unglaublich. Was ist denn dann? Hast du deine Challenge gezogen und 3 Minuten später gibt es einen klaren Elfmeter, der nicht gegeben wird, ja, und so weiter und so fort. Macht alles überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich bin da tatsächlich Romantiker und auch, das ist ja tatsächlich so, dass die Diskussion größer geworden ist, dass der Frust auch größer geworden ist, allenthalb. Man kann sich auf der einen Seite nicht mehr so freuen über deine Videobeweistore und auf der anderen Seite fühlst du dich natürlich noch mehr verschaukelt, wenn es irgendwie mal gegen dich läuft.
Aber den Punkt sehe ich halt nicht und da möchte ich auch widersprechen. Und ich habe jetzt 3-mal, glaube ich, in dieser Saison eine Szene mit Videobeweis im Stadion live erlebt. Dreimal. Es war einmal das Tor für den HSV gegen Hannover, glaube ich, war das. Habe ich im Stadion erlebt und das wurde dann zurückgenommen. War für mich emotional super.
Und jetzt in Frankfurt ist es halt bei dem Frankfurter Tor so gewesen, dass das Frankfurter Tor ja gegengecheckt wurde und dann trotzdem gegeben, war für mich auch super. Und dann jetzt halt der Elfmeter für Bayern, der nicht gegeben wurde, war für mich auch super. Also ich habe natürlich jetzt 3 Erfahrungen in dieser Saison, die waren alle für mich positiv. Aber ich kann nicht sagen, dass mich dieses Tor für Frankfurt weniger gefreut hätte, weil ich im Hinterkopf hatte, oh, da kommt ja vielleicht noch ein Videobeweis. Das weiß ich ja in der 10. Sekunde noch nicht, wo das fällt. Und deswegen habe ich ja einen Torjubel, der genauso intensiv ist wie vorher auch. Und im Eishockey gibt es ja dieselbe Szene. Auch da werden ja häufig dann Tore auch im Nachhinein aberkannt. Aber erstmal ist das auch ein Torjubel. Und du denkst doch dann nicht drüber nach.
Ja, das mag vielleicht so sein. Dann hast du mit dem Argument vielleicht recht, aber grundsätzlich glaube ich, dass es halt beim Fußball viel zu schwammig ist. Und gibt ja auch die Vorgabe, nur bei glasklaren Fehlentscheidungen einzugreifen. Es gibt ja die Diskussion um Abseits und Abseitslinien, ja, nein, im Zweifel für den Angeklagten oder pro Tor, pro Spieler, der im Abseits steht und so weiter. Das gab es ja alles. Und jetzt hast du halt das Gefühl, dass überhaupt keine klaren Regelungen da sind, wann wer irgendwo eingreift. Und ich finde es auch sehr schwierig, das wirklich verbindlich irgendwie festzulegen bei einem Sport wie Fußball, wo es halt eben deutlich weniger Unterbrechungen gibt als beim Eishockey. Aber es keine Nettospielzeit also gibt. Und wenn du das tatsächlich verbindlich einführst, dann musst du ja ständig prüfen und überprüfen und so weiter. Du musst ja auch Situationen vorher schon entscheiden, weil das Spiel ja auch vermeintlich weiterlaufen kann, ohne dass der Ball im Aus ist und gegen und so weiter. Diese ganzen Argumente, das ist ja alles 100-mal ausgetauscht. Ich würde es einfach schön finden, wenn man die ganze Scheiße lassen würde. Und ich glaube auch tatsächlich, man würde sich daran gar nicht versuchen, würde es da nicht unglaublich viel Geld schon wieder mit zu verdienen geben. Ja. Also das ist halt das Ding, ne? Das ist halt, die Liga hat viel Geld, viele Firmen können mit verdienen, möchte gerne wissen, wer da irgendwie noch quer verdient alles. Dass es da tatsächlich um eine Gerechtigkeit im sportlichen Bereich geht, das ist doch
Quatsch. Das ist überhaupt kein Quatsch. Ich finde, das ist also, wenn man sich jetzt das anschaut, irgendwie jetzt Relegationsspiel Kiel gegen Wolfsburg, wo ein Tor zurückgenommen wurde, also erst gegeben wurde und dann wurde es zurückgenommen. Ich meine, gerade in so einem Spiel, da ist doch ein Segen, dass du so eine Möglichkeit hast.
Aber lebt Fußball nicht auch zum Teil von der Ungerechtigkeit?
Ja, aber die hast du ja weiterhin.
Die bleibt
ja.
Das
sehe ich auch. Ja, aber jetzt hast du so.
Ja, ich meine, für das kommt auch immer auf die Sichtweise an. Wenn du jetzt sowas wie bei Aue siehst zum Beispiel, ne, das ist schon wirklich bitter gewesen auch, oder? Also auch wo man wirklich sagen, das ist schreiende ungerecht und man tatsächlich auch, ja, also ich in der Relegation jetzt ja, genau. Für so plötzlich für Aue war. So.
Dass die sich dann also über die Sache hier, wir ostdeutschen Vereine werden von den Oberen aus Frankfurt beschissen, ist natürlich diese Lügenkisse-Scheiße und so. Aber das ist genau, Aue ist auch ein super Beispiel für oder ein super Argument für den Videobeweis. Ich stimme dir vollkommen zu und das ist das totale Tolle. Die Ausführung ist total scheiße
für
die. Das ist das Problem. Es ist nicht, also es ist weder transparent noch vor allem gibt es klare Regeln. Die hatten ein Jahr Zeit und haben das still mitlaufen lassen und haben sich nicht darüber Gedanken gemacht, oder anscheinend haben sie sich nicht darüber Gedanken gemacht, ab wann nehmen wir ein Tor überhaupt zurück, wie weit gehen wir überhaupt zurück? Gehen wir zurück ab Ballbesitzwechsel? Sagen wir alles über Mittellinie in den letzten 10 Sekunden? Das haben sie ja nicht gemacht. Ich erinnere mich an ein Tor von Augsburg, was zurückgenommen wurde, wo Finn Bogason ja, genau. 15 Sekunden vorher jemand umgerissen hat. Aber von solchen Situationen hättest du noch 20 weitere während der Saison gehabt. Also, und das ist nicht klar definiert. Also, das habe ich nirgendwo gelesen. Ich habe mich damit mal auseinandergesetzt. Wie ist da die Regel? 10 also Sekunden,
es gibt da Regeln und ich meine, es ist der Ballgewinn vorher. Das Problem ist, und ich glaube,
das ist viel zu gucken teilweise. Also, wenn du tatsächlich einen Spielzug, Ballgewinn am eigenen Strafraum, Spielzug, gegebenenfalls sogar noch mit Quergeschiebe und so weiter
ja,
und
sofort,
ohne dass der Gegner am Ball ist, ja gut, dann ist es aber nicht klar zu definieren.
Das muss einfach klar definiert werden. Und wenn du stumpf nach der Zeit gehst, wenn du sagst 10 Sekunden, weil du das halt hinkriegst von Ball überquert die Linie, kannst du ja zeitlich sauber zurückgehen.
Wie unfair wäre das, wenn es 11 Sekunden zurück ist?
Ja, also es kann doch nicht sein, dass die Mannschaft schon in die Kabine gehen und dann werden sie wieder rausgeholt.
Und vor allem noch viel schlimmer ist ja, dass sie in die Kabine gehen, noch viel schlimmer finde ich die Kommunikation vom DFB im Nachhinein, dass die sich dann irgendwie noch gegenseitig, dass da noch irgendwelche Unwahrheiten verbreitet werden mit er hat das dann nicht, anstatt einfach zu sagen, sorry, das ist scheiße gelaufen. Und ja, es ist immer noch ein Pilotprojekt und wir lernen selbst jeden Tag dazu. Und aber
ich finde aber in der Rückrunde ist es deutlich besser gelaufen als in der Hinrunde.
Natürlich ist es deutlich, ich finde es auch. Ich finde es schade, dass mit so einer Fehlentscheidung wie im Pokalfinale diese ganze Videobeweis-Diskussion, also dass das so als na, die Gegner, die sehen das ja im Grunde als i-Tüpfelchen, genau die Situation. Und ich bin der Meinung, ich finde den Videobeweis super. Und was man ja auch gar nicht mitkriegt, klar, so und so viele Tore werden zurückgenommen und so viele überprüft, sind ja diese Silent Calls, die, wo dann pro Spiel 20, 30 Mal Situationen nochmal gecheckt werden, was niemand mitkriegt im Stadion und was im Zweifel halt einfach, wo man dann im Nachhinein denkt, so ja.
Aber ich bin nochmal ganz
kurz. Ich geärgert, wenn Bielefeld einen Elfmeter gekriegt hätte da zum 1-1. Aber es wäre gerecht gewesen. Ich finde, in solchen Situationen, wo es einfach um so viel geht, finde ich es unfair, wenn das von Amateuren entschieden wird und die keine Hilfe kriegen.
Aber es gibt doch auch tatsächlich bei Ansicht der Fernsehbilder ständig Situationen, oder vielleicht habe ich auch nicht genug Kompetenz, aber ich habe das Gefühl, bei Ansicht von Fernsehbildern, selbst Zeitlupen, immer ganz viele 50-50-Situationen.
Und die geht's ja.
Kann
ja, aber dann ja, aber da steht die Entscheidung auf dem Feld, wie beim Football.
Genau, und die geht's
ja. Das bleibt ja so. Und ich will nochmal auf Aue zurückkommen, weil ihr beide sagt, das war so unfair. ich glaube, es hätte auch mit Videobeweis sich nicht viel verändert, weil das Tor, das kommt sehr darauf an, ob die Kameraeinstellung da tatsächlich gezeigt hätte, dass der Ball mit vollem Umfang über die Linie also war.
Die Kameraeinstellung, die man sieht, das ist ganz klar.
Da, aber sie haben nicht die Torlinie-Technologie. Das ist ja nochmal was anderes.
Ja, genau, aber bei der Kamera, also du siehst
ja, aber da war es jetzt halt vielleicht glücklich, auch dieses eine Foto, was dann rumging, das war ja auch sehr eindeutig, so vom Winkel her. Und die Elfmetersituation, oh, da kann man Elfmeter pfeifen, aber ich finde, man muss es nicht zwingend.
Aber das Handspiel war dann noch, wieso wurde er dann da
noch? Ja, aber da kannst du auch sagen, wenn er den hier mit berührt, ist es keine Hand.
Also ich fand das auch ziemlich eindeutig. Aber gut, das ist dann im Auge so. Aber
letztendlich ist es doch so. Subjektivität hast du ja weiter.
Klar, hast du weiterhin, aber letztendlich ist es doch so, dass wenn du als Schiedsrichter in der Geschwindigkeit, es wird immer, das Spiel wird immer schneller, wenn du die Möglichkeit hast, dir eine Situation nochmal anzugucken und dann guckt halt auch noch ein zweiter Schiedsrichter drauf auf die Situation. Und wenn du die Statistik siehst, es wird einfach gerechter dadurch. Und ich finde, da hängt einfach zu viel dran. Klar, die Emotionalität, Tor, ist total geil, finde ich auch. Und ja, vielleicht geht irgendwie was verloren, weil man denkt so, oh Mensch, stand er nicht vielleicht im Abseits, warte ich mal lieber ab und vielleicht verliert man dadurch ein bisschen was. Aber es hängt einfach zu viel dran
an den Spielen selbst.
Das wäre ein ganz schlimmes Argument tatsächlich. Es kann ja der Fußball nichts dafür, dass mittlerweile so viel Geld im Spiel ist.
Also, das wird ja tatsächlich ganz oft irgendwie vor allem von den großen Vereinen irgendwie angeführt, um wie viel Kohle es letztendlich jetzt bei einzelnen Entscheidungen geht. Aber das haben sie sich ja selber zuzuschreiben und letztendlich profitieren ja auch viele davon. Aber das
ja, aber
sich dem Sport, also, dem Fußball anlasten.
Also ich meine, es geht ja nicht nur um Spieleretats dabei, bei den Geldern. Und da finde ich es einfach besser, wenn man sich da die bestmögliche Fairness, Gerechtigkeit schafft.
Also ich bin auch zwiegespalten, aber ich finde auch, als es so anfing mit Rasenheizungsgeschichten in der zweiten Liga, ne, das kam ja dann auch irgendwie, wenn du in der zweiten Liga bist, dann musst du eine Rasenheizung haben. Das kam ja nicht mal. Gab es auch einen Aufschrei und so, wie sollen sie das bezahlen und so, wie soll man sich das leisten? Im Endeffekt macht es den Fußball besser oder für den Zuschauer attraktiver. Die Spieler sind vielleicht sogar weniger verletzt und so. Und das war ein richtiger Schritt. So, das muss man einfach auch mal sehen, dass so Veränderungen dann auch irgendwie mal was Gutes machen und man vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht. Und also ich im Endeffekt glaube ich eigentlich auch dran und ich glaube, das muss einfach nur ein bisschen reifen. Und dann wird es die Schiedsrichter vor allen Dingen auch irgendwie so ein bisschen entlasten können. Und das ist ja auch wichtig, dass man denen so ein bisschen Druck nimmt. Weil ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das ein Schiedsrichter überhaupt mental aushalten kann, den Job zu machen. Das ist doch irre, oder? Das ist doch Wahnsinn, oder?
Ja, was ist das für ein Beruf? Der letztendlich nur der Depp ist.
Ja, total. Also, weiß ich auch nicht. Könnte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen.
Ich habe das am
Wochenende. Mike, du als Schiedsrichter.
Ja,
möchtest du den Videobeweis haben oder nicht?
Ich wollte es gerade sagen, am Wochenende, ich habe bei meinem Spiel, wie gesagt, Kreisklasse A, da habe ich einen Elfmeter gepfiffen, wo in dem Moment, wo ich pfeife, ich will nicht sagen, beide Mannschaften sagen, bist du bescheuert. Aber zumindest.
Ich denke, es wird jedes Mal so, wenn du irgendwie pfeifst.
Zumindest die Mannschaft, gegen die der Elfmeter war, hat ganz klar gesagt, sag mal, das geht ja wohl gar nicht. Ich habe dann genommen. Nein, habe ich nicht. So. Hätte ich vielleicht nach dem Video was gemacht, weiß ich nicht. Aber ich gehe dann halt nach dem Spiel, weil ich kann nicht während des Spiels hingehen und den Stürmer fragen. Da kriege ich keine vernünftige Antwort. Und ich finde auch, das ist nicht, also es ist dann meine Verantwortung, so zu entscheiden. Und nach dem Spiel gehe ich halt zum Stürmer und er sagt, ja, der trifft mich. Der trifft auch den Ball, kann man geben, muss man nicht. So. Und mit der Aussage gehe ich dann halt auch danach zum Trainer der anderen Mannschaft und sage halt hier, ihr habt euch halt so aufgeregt, ich habe den anderen Stürmer gefragt, so und so. Und er sagt zu mir, du, natürlich rege ich mich während des Spiels drüber auf, aber ich will deinen Job nicht machen. Alles in Ordnung, passt schon. So. Also ich glaube, dass das Verständnis für Schiedsrichter schon in den letzten Jahren sehr gewachsen ist. Ich glaube, da haben Podcasts wie Colinas Erben oder generell, was Alex auch auf Twitter oder bei NTV und seine Kolumnen inzwischen machen, großen Anteil dran, dass viel mehr Leute inzwischen verstanden haben, okay, da pfeift keiner so ein Mist, weil er dem Verein was Doofes will, sondern es ist halt einfach unfassbar schwierig. Und du hast halt nicht drei Kameraperspektiven auf dem Platz und du hast nur eine Zehntelsekunde zur Entscheidung. Und da ist dann halt auch mal was falsch. Und wenn man die wirklich dicken Klopse damit ausbügeln kann mit dem Videobeweis, dann bin ich dafür. Und dass das nicht alle Fehler behebt und dass es immer noch viel subjektiv ist, das ist, glaube ich, das, was vorher viele befürchtet haben. Auch was Christoph eben sagte, gehören diese Diskussionen nicht dazu. Ja, tun sie, aber die werden bleiben. Bestes Beispiel, Samstagabend, Felix Zweier in Berlin. Und Ich habe mit zwei Leuten gesprochen, nämlich mit meinem Kumpel Frank und mit meinem Sohn, die beide gesagt haben, ich verstehe das. Für mich ist das nicht zwingend Elfmeter. Für mich ist es auch einer, aber beide haben gesagt, und das ist, im Endeffekt hat Zweier das dann am Montag, glaube ich, im Kicker gesagt, dieser Kontakt, der da war, der reicht für mich nicht aus für das, was Martinez dann draus macht. Der ist nicht ursächlich für dieses Fallen. Und deswegen habe ich das nicht korrigiert in einem Elfmeter, sondern das war
mein. Ja, ich habe gesagt, er stört den Bewegungsablauf von Martinez nicht entscheidend. So.
Genau.
So. Das.
Und für mich, wie gesagt, ist es ein Elfer, aber es gibt halt Leute, die das anders sehen und unter anderem halt auch Herr Zweier. Und ich glaube nicht, dass der in dem Moment irgendwie nicht die Eier hatte, das zu drehen oder zurückzunehmen oder sich umzuentscheiden, sondern er hat das, glaube ich, in dem Moment so gesehen. Ich möchte aber nicht wissen, was im umgekehrten Fall gewesen wäre. Bayern führt 2-1 und in der 93. gibt es die Szene im Münchner Strafraum gegen den Frankfurter und dann entscheidet er für Bayern und nimmt den Elfmeter nicht zurück oder gibt den Elfmeter nicht. Ich glaube, dann hätten die Frankfurter das Stadion abgerissen und dann wäre, glaube ich, Deutschland auch noch in einer ganz anderen Diskussion, als man es jetzt ist, wo es die bösen Bayern getroffen hat.
Ich finde aber tatsächlich, dass eine Fehlentscheidung, die dann einfach so steht und über die man dann immer noch 10 Jahre später diskutiert, wenn das Spiel wichtig gewesen ist, irgendwie schon was anderes ist, als wenn man jetzt dann sagt, ja, wir haben auch einen Videobeweis und man ist ja trotzdem fraglich. Ich finde, das quasi ihr verkauft es einerseits als löst den Zweifel auf und andererseits. Aber der Zweifel bleibt ja auch noch.
Nein.
Ich finde das so ein bisschen inkonsequent. Also
löse die ganz klaren Fehler auf. Und das war kein
Problem. Selbst die, also in dem Moment frag mich nochmal, wenn wir davon betroffen sind, dann rege ich mich natürlich tierisch auf, gar keine Frage. Aber irgendwie gehören die zum Fußball dazu.
Das ist auch wirklich, wenn du es tatsächlich unter diesen romantischen, betrachtest du unter dem romantischen Blickwinkel. Und ich kann mich da auch nur anschließen, weil, ich meine, wer setzt denn auch die Grenzen? Ist es in der dritten Liga nicht irgendwie weniger wichtig im Abstiegskampf, wenn da Vereine in die Regionalliga absteigen, nicht aufsteigen, am Ende pleite gehen und so weiter? Irgendwie werden Grenzen eingezogen und wird der Spitzenfußball zu einem abgeschotteten Bereich erhoben, in dem jetzt wirklich technische Überwachung dafür sorgt, dass auch alles bloß irgendwie korrekt zugeht und so weiter. Ich finde das ganz furchtbar.
Ja, aber das hat man ja wirklich auch. Das ist ja das, was ich meine. Ne? Du hast auch in den ganz unteren Ligen keine Linienrichter. So was weiß ich. Ich habe früher auch immer ohne Linienrichter gespielt. Habe ich auch. Und der Schiedsrichter stand hinten bei uns im Strafraum, war halb betrunken, noch irgendwie einen Rest Alkohol. Und wir waren nach vorne und da hat er Abseits gepfiffen.
Ja, aber er hat es ja gesehen.
Genau. Also ich glaube, das Gefälle hat man schon immer gehabt. Ne?
Und du hast den vierten offiziellen nicht dritten und runter.
Aber das muss sich natürlich anpassen. Das muss jetzt natürlich in die zweite Liga dann auch irgendwann reinschwappen. Das ist wichtig, finde ich auch.
Ja, aber wenn Verlust von Realness beklagt wird, allen halben, also wer beklagt ihn? Ich beklage ihn ja nur.
Aktuell.
Ich bin ja auch schon hier. Auch schon ein älteres Semester. Oh, ich hoffe, ich bin mit Sicherheit nicht der älteste.
Nee, Mike.
Ist es doch toll, wenn irgendwie so ein Stück vom alten Spirit erhalten bleibt und wenn dann auch irgendwie mal Scheiße passiert und Menschen da Fehler machen und so weiter, dann ist mir das irgendwie lieber, als wenn Drohnen am Ende nachgucken, ob da ein Kontakt vorlag oder nicht.
Die Fehlentscheidung bleibt. Es sind nicht mehr so viele grobe Fehlentscheidungen.
Wobei ich mal vermuten würde, von jetzt an 10 Jahre in die Zukunft gedreht, dann hat der Herr Eitekin, wenn er dann immer noch pfeift, wahrscheinlich irgendwie so eine Superbrille von Google auf und so weiter. Und das wird ihm dann in Echtzeit dann analysiert. Und dann auch wirklich alles. Würde ich mal vermuten, dass du einfach typische Situationen.
Visionär, Christoph, stark.
Ja, ich meine, letzten Endes werden die ganzen neuronalen Netzwerke doch auch immer mit Material gefüttert. Das ist natürlich nicht so gut aufzubereiten wie jetzt irgendwie Übersetzungsprogramme, wo das ja schon inzwischen ganz gut läuft zum Beispiel. Nicht diese Witzprogramme bei Google, sondern tatsächlich werden künstliche Übersetzungen ja deutlich besser. Und das hat mit neuronalen Netzwerken zu tun. Und da die Situation vielleicht, also die Frage ist, kann man die Situation so standardisieren, dass man dem geben kann, so hier jetzt 20 Millionen Mal Handspiel. Das guckt er sich dann 3 Sekunden lang an und hat verstanden, was ein Handspiel ist. Und auf dahin, ne? Dann wird es wahrscheinlich automatisch und relativ dezent dem Schiedsrichter mitgeteilt, ob das nun alles denn so richtig gewesen ist. Und
also was als erstes
insofern haben natürlich Sven und ich vollkommen recht zu sagen, dann lass uns doch diese lästigen Zwischenschritte weglassen. Wenn denn sowieso die hochtechnisierte Zukunft kommt, dann lass uns doch einfach noch 10 Jahre lang im Fußball ohne technische Dings.
Und dann lässt die Tour gegen den Geschick auch weg.
Würde ich tatsächlich. Also hat sich bei mir aber auch geändert, also in den letzten Jahren. Ich fand es vor 2 Jahren noch gut.
Die finde ich.
Und inzwischen finde ich, und hätte sicherlich auch den Videobeweis richtig gefunden, inzwischen finde ich das zu mittelbar und will die, auch die Möglichkeit von richtig schönen, katastrophalen Fehlentscheidungen völlig unverfälscht und ungefiltert im Fußball drin lassen.
Also zumal die Torlinientechnik, also ich habe mal gelesen, dass über 98% aller Fragen Tor oder Nicht-Tor mit dem Videobeweis aufgelöst werden können.
Das ist natürlich richtig. Beides ist irgendwie Quatsch. Ja.
Beides ist Quatsch. Das Erste, was kommen wird, wo du mit neuronalen Netzen anfängst, ich glaube, das Erste, was kommen wird, ist, wenn sie anfangen, nicht mehr nur mit so einem einfachen GPS-Signal die Spieler zu tracken, sondern mit einem Differential-GPS, was dann auf 10 cm genau ist, das Abseits
besser ist. Ja, nee, genau, weil das ist ja das Ding, was für viel häufiger noch in Frage steht, ob Abseits oder nicht. Und dann müsst ihr auch.
Ich würde gerne den Versammlungsleiter bitten, dass er die Versammlung zur Ordnung ruft. Weil der Tagesordnungspunkt stand gar nicht drauf. Videobeweis, ich habe das jetzt mal raufgeschrieben und dazu reingeschrieben, dass wir uns ungefähr zwischen 30 Minuten und 2 Tage bei der Diskussionsdauer bewegen.
Achso, okay.
Das habe ich scheinbar nicht.
Aber nach der ganzen Saison kann man doch jetzt mal ein Fazit machen.
Es geht doch, entschuldigen wir bitte, wir waren noch nicht ein einziges Mal vom Videobeweis betroffen.
Ja, aber...
Also ja, der macht vielleicht betroffen.
Erweiter doch mal deinen Horizont.
Hab ich.
Also vielleicht Fazit, ich glaube, was nächstes Jahr besser läuft, wird die Kommunikation sein. Ich glaube, man wird irgendeine Lösung finden, wie der 4. Offizielle kriegt ein Mikro und der erzählt dann, wir haben den Elfmeterpfiff zurückgenommen, weil vorher Hand oder sowas.
Wie im Rugby. Da ist es nämlich genauso. Da hören sogar im Stadion die Leute, wie die kommunizieren.
Ja, darum geht's ja. Das hat der Schiedsrichter, oder das ist ja das, was sie vor kurzem angedacht haben, dass der Schiedsrichter noch ein Knöpfchen an sein Ding kriegt. Drückt und sagt, pass mal auf, das und das.
Ich glaube, das wird kommen und dann, glaube ich, wird auch die Akzeptanz langsam steigen. Aber ansonsten hat Johnny natürlich völlig recht, wir müssen auch hier mal Sauerstoff reinlassen, dementsprechend kurze Pause und wir machen dann gleich weiter.
Aerob diskutieren wir viel besser.
Mit irgendwelchen Dingen. Das Blöde ist, wir schlafen mit ungefähr 20 Minuten ein. Ich weiß halt nicht so richtig, ob das
für alle... Wie dankbar uns die Hörer
sind. Ja, genau.
Natürlich die noch was.
Ich bin jetzt zweiter Teil.
Hast du gelöscht den ersten Teil?
Ja, brauchen wir alles nicht, oder? Ich meine, die Videobeweiskappe, das soll ja auch alle. Entschuldige mal, wie albern. Ein mäßiger Zweitligist ereifert sich über den Videobeweis. 3 Jungs, die da sowieso keine Ahnung von haben und Mike. Ich habe das gelöscht, das war mir nichts.
Sehr gut, so, da sind wir wieder. Teil 2 und wir unterhalten uns jetzt mit Reimer. Erzähl doch mal, wie bist du zum Essen?
Um Gottes Willen, das habe ich befürchtet.
Ich habe nachgelesen, du standest mit Markus schon ewig in der Nordkurve, bevor ich euch dann irgendwann auf die Gegend gerade verzogen habe.
Ich tatsächlich schon früher, also ich erinnere mich, ich bin nämlich auch mal Schiedsrichter gewesen. Ich habe bei Niendorf Fußball gespielt, beim Niendorfer TSV. Und da war gerade so, uns fehlen die Schiedsrichter so. Und dann bin ich Schiedsrichter geworden. Und ein Grund, warum ich Schiedsrichter geworden bin, war, dass man mit dem Schiedsrichterausweis immer zu allen Spielen umsonst gehen konnte. Und ich habe wahnsinnig gerne Fußball geguckt. Und bin dann auch beim HSV öfter gewesen und so. Und aber auch gar nicht so fanmäßig, sondern habe immer einfach gerne geguckt. Und bin dann Mitte der 80er das erste Mal, glaube ich, hier gewesen. Und ja, und irgendwann dann mit Markus in der Nordkurve geschafft. Genau.
Und wie wird man, wenn man gerne Fußball guckt, dann St. Pauli-Fan? Was ist da schiefgelaufen?
Das hat sich tatsächlich so, also beim HSV hat mich tatsächlich irgendwann so ein Rassismus genervt, so. Also es war auch echt schlimm, Nizza. Ich habe da diese Bananenwurfgeschichten und so mitgekriegt und so. Also was ich richtig ätzend fand. Und dann war das einfach, ich meine, wenn man in der Nordkurve stand, so früher und Willi dann noch rumgelaufen ist und alles war so offen und, die Leute saßen oben auf den Bäumen und das hat immer eine Atmosphäre und eine Stimmung gehabt, die immer cool war irgendwie und die auch nie so verbissen war und so. Das hat mir immer gut gefallen. Das hat mich sehr angesprochen. Ich habe dann relativ spät erst eine Dauerkarte gehabt, aus finanziellen Gründen auch. Und wir haben uns dann immer so Karten geholt und ich weiß, das war für mich ein so ein Schlüsselerlebnis, Da habe ich im Gästeblock gegen Homburg gestanden, in der Südtribüne. 95 war es, ne? Das 5-0, wo der Platzsturm war. Und ich natürlich auch raus dann da, ne, aus dem, weil ich auch bei den Gästen stand und mit dann auch raus aufs Feld und Rainer Wolf, denn das Spiel ist noch nicht zu Ende, das Spiel ist noch nicht zu Ende und dann sind wir wieder zurück und so und das und da hat es mich dann richtig gekriegt. Also da war ich voll verhaftet.
Das war tatsächlich bei mir dann die Saison danach, wo ich die erste Dauerkarte hatte,
ja. Ja, bei mir glaube ich auch dann.
So, da warst du aber dann ja zu der Zeit, da war Rantanplan ja schon quasi fast am Aufhören dann, oder?
Nee, das war mit Rantanplan haben wir, da waren wir noch relativ am Anfang. Wir waren so 95 haben wir angefangen und bis 99 war ich dabei, glaube ich. Genau. Und dann bin ich halt mit Markus auch tatsächlich immer zum Fußball gegangen. Da haben wir eigentlich jedes Spiel mitgenommen und haben tatsächlich bei Rantanplan haben sich nicht alle für Fußball interessiert und
der deswegen ging das auch in die Grütze dann.
Ne? Der Schlagzeuger auch HSVer gewesen. Immer noch HSVer. Das haben wir aber mal ganz gut gewuppt gekriegt und wir haben dann tatsächlich auch ein bisschen die Konzerte so gelegt, dass wir so Auswärtsspiele mitnehmen konnten und so. Ich weiß, dass wir auf Schalke mal waren, Aachen waren wir und so und haben dann in Freiburg auch, waren wir im Stadion und haben dann danach abends dann immer gespielt. Das war super. Das ist jetzt halt immer so ein bisschen schwieriger, weil wir ein großer Trotz sind mittlerweile, aber das war schon immer ganz cool.
Wo du es schon sagst, Spielplan und so, ihr habt euch einen unfassbaren Fauxpas geleistet. Ihr habt nämlich die Konzerte jetzt in Hamburg gelegt, die Saison auf die Tage des Pokalviertelfinales. Wie konntet ihr das denn, also so pessimistisch sein, dass wir das nicht erreichen, wie ihr dann parallel spielen müsst?
Na, ich glaube, das war schon weise Voraussicht. Ne? So gut kennen wir den Verein dann doch.
Achso, na gut. Ja, und jetzt sitzt du im Block 2. Das ist ja durchaus musikalisch. Also Bela sitzt da auch. Ich weiß nicht, die Brote sitzen da, glaube ich, nicht.
Aber die sind gegenüber, genau. Die sitzen genau gegenüber Haupttribüne. Das kam bei uns, eigentlich ist es Zufall. Wir sind irgendwann in die Regionalliga wieder zurückgerutscht. Und dann haben wir gesagt, das hält man im Stehen nicht mehr aus. Das kann man nicht mehr im Stehen in der Nordkurve aushalten. Vor allen Dingen, wenn einen immer nackte Oberkörper umarmen und Bierdusche und so. Lass uns sitzen, haben wir lange diskutiert und dann sind wir da auch hinverfrachtet worden. Wir wollten halt zusammenhängend natürlich sitzen mit 8 Plätzen, glaube ich, damals hat das angefangen. Was dann auch schon nicht mehr so einfach war, dass man diese zusammenhängenden Plätze kriegt. Und dann kam halt so Block 2 dabei raus und da sind wir sehr glücklich mit dabei.
Ich würde da auch nicht mehr weggehen wollen.
Ich finde es auch traumhaft. Super. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, als die Tribüne neu gebaut wurde, weil man vorher ja ein bisschen näher dran war. Und jetzt sind wir schon so ein Stück weiter weg, aber es ist irgendwie, gewöhnt man sich auch dran. Ne? Und dass wir keine Anzeigetafel haben, das finde ich auch immer. Da zahlt man und dann kannst du nicht mal auf die Anzeigetafel gucken.
Also in Reihe 2 und ein Stückchen weiter rechts kann man die Anzeigetafel super sehen.
Ja, bei uns nicht mehr. Wir sind echt im toten Winkel. Aber ich habe doch immer noch gehofft, es kommt noch auf die andere Seite schräg eine. Aber das ist nicht, glaube ich.
Aber ihr habt doch den Typen mit dem Handy.
Genau. Mach mal Foto. Ja,
ich habe ja jetzt mit meinem Bruder überlegt, ob wir hochgehen in Block 1. Weil ein Kumpel von meinem Bruder, der in der Wohlbestraße ihm gegenüber wohnt, der arbeitet irgendwie im Kartencenter, hat erzählt, dass in Block 1 noch irgendwie noch Tickets zu haben sind. Jetzt habe ich auch gedacht, Mensch, 30 Jahre noch stehen, weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf habe.
Tickets zu haben? Ich denke dir, es ist eine Warteliste von 10.000 Menschen, die auch.
Nee, ich habe eine Dauerkarte. Also ich will wechseln,
das geht
und gerade stehen.
Aber da muss einer dafür runtergehen.
Nee, das eben nicht, weil ich hatte nämlich gehört, dass da wohl noch Tickets, also frei sind.
Okay. Also müssen wir die Ausstrahlung der Sendung zurückhalten. Und wir haben gerade noch drüber gesprochen, dass du dich bitte ein bisschen weiter vorlehnst beim Sprechen.
Das habe ich extra ganz leise gesagt, weil jetzt, wo ich das überlege, weiß es doch total dämlich, dass ich sage, es gibt noch Dauerkarten im Block 1.
Schön, dass du aber genau in die Moment wieder rangehst, als du sagst, es gibt noch Dauerkarten im Block 1. Nun gut. So, dann die Geschichte von Ketka und vom Grand Hotel haben wir mit Markus schon mal besprochen. Ich glaube, die müssen wir nicht komplett rezitieren.
Wir haben unter anderem, glaube ich, dann auch schon mal über diese 15.000 Euro Anschubfinanzierung von Markus Mutter gesprochen, die inzwischen auch zur Legende dann schon wurden. Mhm. Dann kam es aber irgendwann dazu, dass ihr euch so, ja, getrennt habt, ist Quatsch, aber ihr habt zumindest eine Pause gemacht. Markus hat sein Solo-Album veröffentlicht und jetzt seid ihr wieder zusammengekommen.
Ja, im Grunde waren wir aber auch nie so richtig auseinander, weil wir natürlich hier auch immer beim Fußball waren und so. Wir sind ja versetzt worden dann auch, ne, als die Tribüne umgebaut worden ist. Da haben wir dann in der Nord wieder gesessen. Und da hat Markus gerade sein Soloalbum geschrieben. Dann war das so in den letzten Zügen und die Tribüne wurde fertig und die neue Saison begann. Und ich habe gesessen und dann saß plötzlich neben mir ein wildfremder Mensch. Und da habe ich gesagt, wer sind Sie? Dieser Platz ist besetzt. Hier sitzt Markus Wiebusch. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe die Karte gekriegt. Und dann hat Markus tatsächlich vergessen, seine Dauerkarte zu verlängern.
Nein. Ja. Das geht's ja
nicht. Und da habe ich beim Kartencenter angerufen, habe Markus nicht erreicht irgendwie und habe gesagt, hier sitzt so ein... Also man kann ja vieles vergessen
und so, Frage,
und dass man mal den Geburtstag der Eltern
vergisst. Über den Kartencenter eine Vermisstenanzeige abgeben.
Aber also das war unfassbar. Also wir, naja, das hat sich dann hat das wirklich vergessen und dann wurde das aber der Fremde, der dann da bei uns saß, dem war das dann egal, weil der eh allein war. Und dann wurde das irgendwie gedreht.
Dann hat
Markus seine Karte wiederbekommen und seitdem hat er dieses, was Oke ja toll eingerichtet hat mit dem Abo. Man muss ja nichts mehr machen, man muss sich nur noch zurücklehnen und die Karte verlängert sich von selbst. Ist ja auch toll.
Und man muss 10 Euro an die Wände bezahlen,
ja,
das ist nicht so richtig für Begeisterung.
Na klar, für die Traditionalisten ist es natürlich auch schon wieder, aber für uns bequeme Menschen ist es ganz gut, auf jeden Fall.
Ja, jetzt habt ihr ungefähr 2 Jahre an dem Album gearbeitet, habe ich gelesen.
Genau.
Und es ist ja immer dann auch so ein bisschen Ungewissheit dabei, wenn man nach der Pause wiederkommt, hat man auch denselben Status wie vorher. Wie groß war dann die Erleichterung oder wie unsicher wart ihr euch da wirklich und wie kam dann jetzt die Welle der Begeisterung dann bei euch an?
Ja, schon sehr. Also wir haben schon natürlich gehofft, dass man irgendwie nicht ganz vergessen wird und dass man dann irgendwie wieder so ein bisschen, also dass die Leute wieder da sind und vielleicht auch neue dazukommen und so. Und da haben wir schon extrem drüber gefreut, dass man so einen Aufschlag wieder hingekriegt hat nach 5 Jahren. Ist schon eine gute Sache für uns gewesen.
Hast du einen Lieblingsstil auf der CD?
Na, sowas hat man ja nicht. Das ist ja.
Hat man echt nicht?
Nee, also es ist ja, wir spielen die auch und spielen ja ein bisschen im Studio und dann haben wir in Berlin aufgenommen Teile und hier und immer wieder spielen und so und dann, ich will nicht sagen, es hängt einem zum Hals raus, aber es ist so, man hat es dann so oft gespielt. Also es ist vielleicht auch, nee, ich finde auch gar keinen Vergleich dafür, aber also so Lieblingslied, ein eigenes Lieblingslied habe ich. Ich habe auch kein Lieblingsfoto von dir oder so, weißt okay. du, also.
Du hast, als das Album rauskam, auch auf der St. Pauli Homepage ein Interview gemacht. Ich weiß nicht, war das mit dir, Christoph? Hm? Ich habe diese Zitate aus dem Lied Mannschaftsaufstellung einfach mal heute aus dem Interview nochmal raus. Machst du die Frage nochmal stellen oder zumindest sinngemäß?
Ja, also ich durfte da. Das
war stimmt, wir haben telefoniert.
Ja, das sind ja auch so Momente, die wo man sich dann auch so ein bisschen freut, dass man schon so Songs hören kann, bevor die dann offiziell zu hören sind. Und so durfte ich, also manchmal, das
und war der erste Song von der Fotos Platte, machen hören. Hier im Stadion, war auch toll.
Ja,
also so hat jeder was dann kam ich nochmal hier ins Stadion
win-win.
Und durfte nochmal hier so
Fotos. Rum
und Fotos
Deine
machen
Fotos
und so. Und das war auf der Homepage ja. dann auch und so. Habe ich mich ein bisschen gefreut.
Ja, und das wurde halt auch in Gang gebracht davon, dass also Rainer, der Manager Ott, die Idee hatte, dass eigentlich Mannschaftsausstellung, weil der ja eine Fußballmetaphorik verwendet, auch ein guter Anlass wäre, einfach auch darüber mal ein Interview zu machen. Und den Song hat ja nun Reimer geschrieben.
Ich habe mir gerade auch nochmal tatsächlich angehört ich habe dann festgestellt beim Interview, dass ich in den Song danach ungefähr 5-mal mehr reininterpretiert habe als noch die Band, was ich an dem Album auch so toll finde, dass es geht. Das ist tatsächlich so wie bei einem guten Buch, dass teilweise da Sachen reingelesen werden, die nicht schlecht sind, aber die gar nicht direkt gedacht wurden, fand ich ganz spannend. Aber weil ja nicht jeder die CD hat, was schade ist, sollte man ändern, gibt's immer noch. Oder Platte oder was auch immer. In dem Song wird halt eine Mannschaftsaufstellung vorgestellt. Und also die Szene, korrigiere mich, wenn ich das Quatsch erzähle, Reimann, das ist ein bisschen komisch, jetzt seinen Song erzählt zu kriegen. Ja, aber da sitzt halt ein paar am Radio und da wird eine Mannschaftsaufstellung vorgestellt. Das ist aber halt keine sportliche Mannschaftsaufstellung, das ist eigentlich eine gesellschaftliche Mannschaftsaufstellung. Und da gibt's dann zum Beispiel die Doppelsechs, die alles Fremde ins Abseits steht oder den stellt oder den Populisten, der die Abwehr durchbricht, bis zu der schweigenden Mehrheit als 12. Mann. Also so quasi wie tatsächlich, gerade auch wenn man soziale Netzwerke und so weiter verfolgt, man den Eindruck hat, das ballt sich tatsächlich so zusammen. Da gibt's halt eine sehr schlagkräftige Mannschaftsausstellung. Und das wird dann auch nicht wirklich aufgelöst in dem Lied. In dem Lied heißt es dann eben, dann sagt sie zu ihm dann, glaube ich, ne? Oder wird ja, die Geschlechter werden ja auch nicht gesagt, oder er zu ihm oder sie zu ihr. Wenn sich Team Deutschland oder er zu ihm, wenn sich Team Deutschland halt so aufstellt, dann bin ich gegen Deutschland. Und ich hatte dann gedacht, weil das nächste Lied heißt dann das Gegenteil der Angst, das wäre dann quasi die Auflösung des Ganzen, so quasi das hoffnungsvolle Gegenstück dazu. Wann hast du den Song eigentlich geschrieben? Das habe ich dich damals nämlich nicht gefragt. Wie lange geht das schon zurück? Gab es da einen unmittelbaren Impuls dazu, dass du das so gemacht hast?
Also, nee, nicht wirklich. Also es ist schon, oder meistens ist es so, man hat dann immer so Ideen liegen und dann greift man die irgendwann auf und irgendwann wird es rund und irgendwann kriegt man es dann fertig. Also es liegt jetzt schon länger, ne, bis sich dann diese Idee so richtig konkretisiert und entwickelt. Und kann ich gar nicht genau sagen. Also wir haben ja 2 Jahre so insgesamt uns da so aufgerieben und da ist der Song halt auch so entstanden, relativ spät. Und dann hat das auch ein bisschen gebraucht, weil wir den natürlich intern dann auch extrem diskutiert haben, weil dieser Schlüsselsatz, ich bin gegen Deutschland, natürlich auch so ein bisschen schwierig ist. Also weil man natürlich gleich auch Angst hat, aber wenn der so losgelöst genommen wird, dann ist das halt auch irgendwie so plakativ und irgendwie steht uns das auch nicht so richtig gut zu Gesicht. Ich finde, im Kontext ist das, stimmt das alles, ist alles stimmig und alles gut, aber im Grunde möchte ich den Satz auch nicht so losgelöst sehen.
Wie hat sich das jetzt eigentlich, wenn ihr den Song live spielt? Spielt ihr den oft live?
Wir haben den auf der Tour jetzt live gespielt.
Und ist das dann die Zeile, die Leute mitrufen?
Einige, ja. Hm. Aber auch nicht alle. Also es ist jetzt auch nicht so, also es ist halt auch nicht so wie bei Slime-Konzerten oder so, ne? Also ich finde halt auch so, wenn man gerade dieses Liebling, ich bin gegen Deutschland, das ist halt so ein, könnte ein schönes Slime-Zitat sein. So. Und wir sind halt aber auch nicht Slime und wir sind halt auch politisch ein bisschen anders sozialisiert noch als Slime und so. Und darum tun wir uns, wir haben auch immer jetzt schon die Fragen, wann kommen die T-Shirts und so und solche Geschichten. Und da ringen wir halt so ein bisschen mit uns und hadern so ein bisschen mit uns, haben den Song auch deswegen ein bisschen weiter nach hinten gelegt bei der Platte und nicht auf so eine Schlüsselposition 1 bis 4. Weil wir halt nicht einfach mit so einem plumpen Chorus daherkommen wollen. So. Das soll es nicht sein. Ne? Und die Angst hat man immer. Also, dass das zerlegt wird und in den falschen Hals gerät, sozusagen.
Hattest du das denn irgendwie mal?
Naja, also Markus hat es extrem oft gehabt. Jetzt hat es auch bei seinem Song Der Tag wird kommen. Hat ja auch wahnsinnig polarisiert bei den Leuten und auch ist auch, finde ich, sehr ungerecht rezitiert worden, auch teilweise. Also auch vom Spex gab es irgendwie mal so eine Rezension, die haben sich auch entschuldigt dann nachhinein und so. Und es ist anscheinend immer noch schwierig, also mit so mit, also auch gerade so mit Homophobie-Themen und Fußball, das so zusammenzugehen, das finden dann die Linksintellektuellen vom Spex, fanden das irgendwie nicht so passend alles. Ja, wobei, warum auch immer. Also ich kann es ja auch überhaupt nicht nachvollziehen.
Die mochten ja auch, glaube ich, euer aktuelles Album auch nicht so gerne. Insofern habe ich den Eindruck, dass man mit Dingen, die ich persönlich gut finde, die Specs selten beeindruckt.
Ja, naja, das ist schwierig.
Die also aber eben wenig, weil insgesamt ist das Album ja auch sehr, sehr gut aufgenommen worden.
Total, wir können uns überhaupt nicht beklagen. Also es ist absolut.
Was ich noch kurz fragen wollte, zu Mannschaftsausstellung. Hast du eigentlich, als du den Song entwickelt hast, auch überlegt, zwei Mannschaftsausstellungen reinzubringen? Weil was ja auffällt, ist, es wird ja wirklich nur Team Hass dargestellt. So dadurch ist der Song natürlich auch sehr geschlossen und wird natürlich dann auch zu einem sehr düsteren Bild insgesamt. Man hat gleich so ein bisschen wirkt dann auch aktiviert, man will was dagegen machen. Aber ist das dann sowas, was man sich überlegt und verwirft, oder war das immer klar,
eindeutig? Eigentlich war das immer klar. Also die Grundidee war halt einfach, wenn sich ein Land so aufstellt, wie es gerade passiert, und es war natürlich so schon im Zuge der, als die AfD dann da irgendwie so ein bisschen doch mehr Stimmen bekam und Zulauf bekam, und da habe ich schon einfach nur die Grundidee gehabt, wenn sich ein Land so aufstellt und wenn so die Aufstellung des Landes sein soll, dann ist es nicht mein Land, so, dann bin ich dagegen. Und das habe ich halt einfach nur mit so Fußballsätzen verpackt. Genau, und das war die Idee. Also da gab es nie eine andere Mannschaft oder das habe ich auch nie gesehen. Ich habe auch nie das ein Feld gesehen beim Schreiben oder sowas. So. Also dass ich da irgendwo Positionen wirklich besetzt habe oder so. Ja.
Wir haben die eine Frage, die du quasi eben schon mit beantwortet hast, von der Twitter-Userin Dukusen, also Nazis boxen ohne Vokale, wann es dann diese T-Shirts gibt. Und wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Die Frage ist halt, kann man vielleicht das ein bisschen subtiler bringen und einfach nur ein Liebling, Punkt, 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 mit dem kleinen Kepka-Schriftzug rausbringen?
Ich krieg das mal an. Das finde ich ganz gut, tatsächlich. So weit haben wir noch gar nicht gedacht.
Habt ihr denn vor, das Lied jetzt auch zur WM rauszubringen, vielleicht nicht als Single, aber zumindest nochmal irgendwie zu erwähnen, oder erwartet ihr da irgendwelche Reaktionen?
Ja, eigentlich nicht. Ich habe, also die Platte ist jetzt auch im Grunde so mit Singles und Videos durch, so. Also wir spielen jetzt die Festivals und dann schreiben wir weiter. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist abgehakt, aber jetzt konzentriert man sich schon auf die nächsten Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir noch groß gucken, was können wir da noch auswerten, promoten oder machen oder so. Wir gucken jetzt eher so ein bisschen schon weiter nach vorne wieder und nach neuen Sachen.
Das heißt, um den Fanboys und Girls unter den Hörern die Nachricht zukommen zu lassen, es wird ein weiteres Ketka-Album dann geben?
Doch, gehe ich von aus, ja, okay. Auf jeden Fall. Doch, also wir haben gerade richtig Spaß. Also es ist jetzt geht's los mit den ersten Festivals. Wir haben jetzt gerade im Wendland gespielt, deswegen konnte ich nicht DFB-Pokal gucken, weil wir da wirklich.
Habt ihr den Hausbesuch klar gemacht bei dem?
Ihr wart diese Musiker.
Hausbesuch.
Ihr wart diese Musiker.
Was für Musiker du hast?
Es gibt einen jungen Herrn, der beim Staatsschutz tätig ist im Wendland, der relativ repressiv arbeitet, und vor kurzem hat man den dann mal besucht und hat sich mit 80 Leuten vor sein Haus gesetzt und hat ihm halt Lieder vorgesungen, was man halt von ihm denkt. Das war ganz witzig, ging auch irgendwie nur eine halbe Stunde, dann sind die halt wieder los und wurden von der Hundertschaft BFE halt quasi, von der Einsatzbereitschaft BFE einmal zusammengetreten, und ich meine, drei sind mitgenommen worden oder vier. Und
so hart sind.
Das volle Programm. Also die waren auch schon gar nicht mehr bei ihm vorm Haus, sondern sind dann abgezogen. Und derjenige Beamte, welcher dann halt für den das Konzert war, war auch unter den Jungs, die halt zugeschlagen haben, auch der Einzige, der unverwunden war. Aber das war auch die Ecke.
Ja. Nein, also wir haben für Sea-Watch da gespielt, genau. Und dann war das Pokalfinale, und das hatten da wirklich keinen Empfang und nichts. Ne? Das ist ja auch das Schöne am Wendland.
Das ist wirklich das einzig Schöne am Wendland. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, direkt in der Nähe vom Wendland, und das ist wirklich das Schönste am Wendland, dass das dich dann niemand erreicht.
Ja.
Wie kommt denn so ein Kontakt zu Sea-Watch zustande? Und wie kommt so eine Idee, gerade dann dort zu spielen?
Ja, wir werden schon viel angefragt, so. Also wir sind natürlich sehr offen dafür auch und haben auch immer, ich glaube, schon seit es die Band gibt, immer signalisieren wir so ein bisschen, dass wir auf solche Geschichten extrem Bock haben und gerne dabei sind. Vor allen Dingen, wenn es speziell wird, auch wenn es so bei den Konzerten speziell wird. Das war jetzt kulturelle Landpartie, das zieht sich dann im Wendland auch noch über 2 Wochen und dieses eine Konzert war dann halt so, da ist ein Hut rumgegangen, da sind 2000 Leute gekommen, da sind 20.000 Euro zusammengekommen für Sea-Watch und das ist halt echt mega. So, das bringt denen total viel, das bringt uns aber auch total viel und das vor allem bringt es wahnsinnig viel Spaß. So. Und wenn es auch noch so aufgeht. Und es kommen halt einfach viele auf uns zu so, und fragen nach und wenn es dann passt, zeitlich und wenn wir das gut hinkriegen und wenn wir die Sache gut finden, dann sind wir gerne dabei und haben da Bock drauf.
In einem der Interviews, ich glaube im Intro war es, wurde auch so ein bisschen die Frage gestellt nach Finanzierung des Labels grundsätzlich, aber auch so nach deiner Rolle. Wie viel Anteil an deinem Job ist denn jetzt das Label? Wie viel Anteil bist du der Musiker von Ketka?
Boah, das ist auch echt immer schwierig. Das kann ich selber gar nicht so auseinanderhalten. Ich sage immer so halb-halb. Eigentlich wollen wir jetzt ja schon wieder neue Songs schreiben und jetzt müssen wir gerade im Label auch diese neue Datenschutzrichtlinie und bla bla bla. Das ist echt die Hölle, ne? Und ich habe heute den ganzen Tag im Büro nur diese scheiß Datenschutzgeschichte gemacht. Und eigentlich will ich jetzt lieber gerne Musik machen, aber so ist es dann halt so. Und dann muss man sich so ein bisschen fokussieren und morgen wird wieder Musik machen.
Ihr habt jetzt diverse Sachen natürlich auch im Sommer. Ich glaube, das, was vielleicht als Highlight am Horizont auftaucht, ist die Cruise Funk Cleave.
Ja, total, ja.
23. August, Sylt-Fähre. Mhm. Wie kommt ihr auf so eine Idee? Also das habt ihr ja schon gemacht.
Ja, haben wir schon gemacht. Und wie ich so ausgangs schon gesagt habe, wir gucken immer so nach speziellen Sachen, was kann man machen. Und wir haben hier natürlich auch schon auf der Elbe Sachen gemacht. Und haben zu dem Reeder tatsächlich einen ganz guten Kontakt. Der ist auch so, der ist erstmal nur Musikfan, aber dann auch so ein bisschen Ketka-Fan und mit dem ziehen wir so das ganz gut durch. Also der arbeitet in dieser Reeder, ist nicht der Reeder, sondern der arbeitet an dieser Schifffahrtskaufmann, wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht. Was muss ich ihn mal fragen? Aber,
was machst du eigentlich?
Genau. Wie heißt die Berufsbezeichnung? Und der hat uns gefragt, ob wir das nicht machen wollen. Und wir fahren dann von Römö nach Sylt und so hin und her und dann spielen wir. Und dann fahren wir einmal raus auch, so richtig, so ein bisschen aufs Meer.
Internationale Gewässer.
Internationale Gewässer, genau.
Oh, dann kann man Pferdeboxen und ja nicht, Zigaretten kaufen. Das
ist ja nicht mehr. Die Butterfahrten sind vorbei.
Ich habe gesehen, ein paar Resttickets gibt's noch, aber man muss sich sehr ranhalten.
Nee, jetzt muss man sich ranhalten, ja.
Wie ist das dann? Muss man dann auf Sylt übernachten? Bietet sich das an? Oder?
Kann man, ja. Man kann sogar, glaube ich, auch in Römö aussteigen. Also kann man sich aussuchen. So, ja. Es ist auf jeden Fall, also was wirklich schön ist, ist so relativ intimer Rahmen und es ist so soundmäßig nicht der Oberknaller, weil das ziemlich niedrig ist von der Decke her. So. Aber wir haben das ja schon einmal gemacht und das ist echt schön. Also man, vor allen Dingen, man spielt das Konzert und danach hängt man da auf dem Schiff noch ab und fährt noch in den Sonnenuntergang und so. Das ist, hat auch seine romantische Seite.
Und die Gefahr, dass da jemand auf der Fähre sich befindet, der einfach nur rüberfahren will und gar keine Musik hören will?
Also das haben wir auch, ja. Ach so. Das gibt's natürlich auch, klar. Aber abends dann nicht mehr, also es ist eher tagsüber. Also wir machen dann so Soundcheck und dann fahren tatsächlich die Touristen hoch und runter oder die da wirklich nur so Kuchen essen wollen und Kaffee trinken wollen und so. Also die müssen da durch.
Okay. Aber ihr vermittelt keine Unterkünfte auf Sylt?
Nein, das nicht, nee.
Gut. Jetzt müssen wir gerade so meine Liste nochmal durchgehen.
Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Oder? Du sagtest vorhin so die Tracks 1 bis 4 und ich habe Tracks bewusst mit E ausgesprochen, falls das jemand sich kurz überlegt. Die Tracks 1 bis 4 sind so die wichtigen für euch. Ihr habt dann ja auch Sommer 89 damit reingepackt, was halt so ein sehr interessantes Stück ist, wie ich finde. Und das würde ich auch, ich habe im Internet ein bisschen nachgelesen darüber, weil das halt, ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der große Ketka-Fan, um das sehr höflich auszudrücken. Ich hoffe, du magst mich trotzdem. Aber der Song, der nimmt mich halt so ein bisschen mit. Vielleicht, weil ich da irgendwie teilweise betroffen bin durch meine regionale Herkunft. Aber ich finde, das ist halt wirklich ein sehr, sehr guter Song. Ist der bewusst an diese Stelle 4 gepackt worden? Von wegen, das ist uns wichtig. Es geht generell um, die Menschen müssen ein bisschen mehr miteinander arbeiten. Oder ist das halt so eine Sache, wo du sagst, das war einfach fällig, der muss sein, der ist gut, der ist vernünftig, deswegen muss er so weit vorne sein.
Ja, beides, ne? Also ich meine, das ist der Song, mit dem wir rausgegangen sind. Mhm. So, ne? Aber wir sind 5 Jahre weg gewesen und das ist so unser erstes Lebenszeichen gewesen. Und uns war schon auch klar, dass das ein Schlüsselsong ist. So. Und ich finde auch nach wie vor wahnsinnig gut in die Zeit passt. So. Und was wir Markus da so, finde ich, genial gelöst hat, ohne irgendwie auf irgendwas zu zeigen, einfach eine Situation beschrieben hat und die kannst du adaptieren in die Zeit von heute oder du kannst es auch lassen, du kannst es auch einfach so als Historie nehmen und das ist halt super aufgegangen. Also insofern war das die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube einfach auch, weil der Song zeitgemäß ist und genau hier gut hinpasst.
War also gleich klar, dass das der ist, der als erstes den Leuten
ja gezeigt wird. Ja, das war schon relativ schnell klar.
Ich glaube, das war auch so ein Aha-Moment, als das Video rauskam, als das Song veröffentlicht wurde, wo wirklich alle gedacht haben, boah, wie geil, wie schade, dass ihr 5 Jahre weg wart. Und zwar, glaube ich, auch bei eurer großen Geburtstagsfeier, wenn man sich so die Leute anguckt hat, wie dieses Lied wirklich gewirkt hat, wie alle Leute da standen und einfach gedacht haben, ja, das ist so wichtig, dass Musiker, Bands gibt, die solche Themen auch wieder besetzen. Mhm. Und das ist ja ganz großartig.
Das war ja auch das so im Grunde, was wir haben uns natürlich auch vorher, bevor wir angefangen haben zu schreiben, lange überlegt, worüber wollen wir schreiben und was wollen wir überhaupt noch haben wir überhaupt noch was zu sagen und haben wirklich uns aneinander gerieben und überlegt, was wir noch raushauen können und dass man mal wieder ein bisschen politischer irgendwie schreiben muss, auch wenn wir natürlich so eine Mainstream-Variante sind und ich natürlich auch verstehe, wenn man gerade in St. Pauli-Umfeld uns auch so ein bisschen kritisch sieht, so, weil wir natürlich auch eine Band sind, die sich in den Charts tummelt und die auch natürlich versucht, im Radio gespielt zu werden und wir weiß ich nicht, jonglieren zwischen Pop- und Rockmusik, die vielleicht manchmal auch ein bisschen als glatt empfunden sind und uns vom Punk so ein bisschen entfernt haben und so, das kann ich alles verstehen. Ich verstehe das alles total gut und so. Das ist für mich alles total nachvollziehbar, dass halt unser Weg, den wir gegangen sind, so. Und ich finde halt aber in dem, wo wir uns befinden, in unserem musikalischen Kosmos, da auch sich zu positionieren und politisch ein Statement rauszuhauen, so ist total wichtig. Und da stehe ich auch voll hinter.
Ist das denn eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir gehen jetzt ein bisschen Richtung Pop, damit wir mehr ins Radio kommen? Ich persönlich würde in der idealen Vorstellung eines Berufsmusikers, würde ich sagen, der hat einfach seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und macht immer noch das, was er einfach machen möchte. Und zwar, weil er macht genau die Musik, die er machen möchte und nicht, ich mache jetzt mal eine poppigere Nummer, damit wir ins Radio kommen.
Klar, natürlich macht man das nicht so bewusst. Also es geht ja, das können wir auch gar nicht. Also wir können jetzt nicht, wir sind ja auch jetzt nicht so
Handwerker. Musik vom Reißbrett machen.
Genau, dass wir uns so hinsetzen und das so klar machen. Aber wir gucken natürlich schon, dass wenn wir 8 Lieder haben, dass wir sagen, jetzt brauchen wir aber noch irgendwie einer, der in so eine Richtung geht und einen Song, der in so eine Richtung geht. Also das machen wir natürlich schon. Und dass man, oder das fühlt man ja auch so dann einfach, ne? Wenn du ein Album haben willst, was ein bisschen rund ist. Wir haben uns schon relativ bewusst entschieden, dass wir jetzt keine Ballade haben wollen, in dem Sinne, die so ein richtiges Liebeslied, so Baloo-Ding ist so. Da haben wir uns von Anfang an auch gegen entschieden. Also man macht sich schon seine Gedanken, ne? Aber ich glaube, das macht auch jeder. Also das haben wir bei Rantanplan auch schon gemacht.
Wobei ja auch gerade die Entscheidung, das Album politischer zu machen,
ja jetzt so mit Sicherheit keine Entscheidung ist, die, wenn ihr jetzt so ein Riesenlabel mit einer Marketingabteilung da werdet, würde jetzt wahrscheinlich nicht der Marketingchef kommen und sagen,
ja,
Reimer, mach jetzt mal ein Album, was so ordentlich den Rechten eins aufs Dach gibt. Das kommt bestimmt tierisch gut an und verkauft sich dann noch viel besser.
Das stimmt natürlich.
Die würden ja wahrscheinlich eher sagen, nee, Politik, raus aus dem.
Ja.
Also ich finde das ja auch interessant, dass es denn eigentlich, also während der FC St. Pauli wird ja ab und zu auch dafür kritisiert, dass er zu viel Politik in den Fußball brächte. Die Frage habe ich jetzt ja schon mal gestellt, aber da war das Album ja gerade noch neu. Wurde das bei euch mal ausgegraben, dass ihr dann jetzt also zu viel Politik wieder in die Musik gebracht
hättet? Nee, im Gegenteil. Also da habe ich wirklich das Gegenteil so empfunden. Mhm. Also wir kriegen natürlich, also wiegt uns ja auch hart entgegen schon so, also gerade mit Sommer 89 von dann irgendwelchen Leuten, ne, dann holt sie doch alle rüber und was weiß ich, was für dämliche Kommentare kommen, ne, also
wurde dann auch Rostock aufgetreten, glaube ich, ne?
Das kommt noch.
Ach, kommt noch, okay.
Aber da, ich meine, wir haben auch oft in Rostock gespielt und das ist wirklich so Mau-Club und es gibt in Rostock halt auch eine Szene, die, das ist, habe ich noch nie irgendwie als schlecht empfunden. Mhm. Also das muss man auch vielleicht dann trennen vom Fußball. Das war immer cool, in Rostock zu spielen für uns. Als Band. Als Verein vielleicht nicht so, aber als Band auf jeden Fall.
Ach, selbst Thies hat in Rostock schon...
Total, ja.
Sehr positive Erfahrung. Das letzte Mal Fußball spielen dort relativ erfolgreich war.
Ja, da.
Wenn jetzt das nächste Album aber zu planen ist, also wenn man das vorletzte mit dem letzten oder mit dem jetzigen vergleicht, ist da ja ein ganz riesen Schnitt drin.
Total, ja.
Wisst ihr jetzt schon, ob es da wieder einen großen Wechsel geben wird?
Wir treffen uns morgen.
Oh ja!
Nein, wir treffen uns morgen so, oder wir sehen uns ja eh häufig, aber morgen treffen wir uns dann extra deswegen, um mal zu sondieren, wie machen wir weiter und wo soll es hingehen und so. Und vielleicht machen wir auch einfach so weiter. Ich weiß noch nicht, was da jetzt so kommt. Also so weit sind wir noch nicht.
Wie darf man sich da so ein Treffen vorstellen? Bibusch macht die Schnittchen und du bringst...
Wir treffen uns bei Erik. Erik macht immer Kaffee, dann ordentlich viel Kaffee. Und Schnittchen gibt es nicht. Und dann hören wir viel Musik meistens.
Aber jetzt nicht nur eure, sondern...
Nee, genau, gerade nicht uns.
Gibt es denn da, das war auch so ein Ding, was letztes Jahr auch gesagt hat, dass eigentlich ihr auch das Gefühl hat, es fehlt halt sehr stark was, so in der deutschsprachigen Gitarrenmusik besonders, weil eigentlich, ne, wenn wir jetzt so Antilopengänge und so weiter machen, doch viel Politisches, aber ja. So Gitarrenmusik nicht mehr so viel.
Aber Tokotronic hat jetzt ja auch nochmal ein schönes Album nachgelegt. Also, ja, aber ich finde immer noch, ich meine, natürlich kann man, es ist immer so schwierig. Man kann jetzt natürlich nicht von jemanden wie Helene Fischer oder so verlangen, dass sie sich jetzt so irgendwie klar positioniert und sagt so, ja.
Ganz geil, gerade Helene Fischer.
Ja, aber nun, ich meine, wir haben jetzt beim Echo so diese ganze Diskussion mitgekriegt und es ist ja unterirdisch, ne? Also es gibt's ja überhaupt nicht. Da muss man sich auch fragen, wie kann das wahr sein, dass dieses Echo-System, wie das so war, ja, es geht nur nach Verkaufszahlen und so, und dann kann da jeder auf die Bühne und kriegt einen Preis verliehen, der irgendeinen Scheiß von sich gibt. Also wie auch wirklich antisemitisch, rassistisch, irgendwie frauenfeindlich. Also es ist ja, es geht halt überhaupt nicht so. Und also muss man jetzt im Nachhinein auf jeden Fall sagen, Hut ab vor denen, die den dann auch zurückgegeben haben und so. So muss das sein. Und dass sie das ganze Konzept eingestampft haben. So, das ist eine Katastrophe. So.
Ja. Roland Kaiser hat sich in Dresden auch ganz gut geäußert, glaube ich mal, bei dem.
Stimmt,
ja, also doch. Das kannst du schon machen. Also, das kann auch, könnte auch Helene Fischer machen, würde ich sagen. Also, so
ist ja auch
leisten kann sie es eh und machen sollte sie es auch.
Mike, kannst du da mal einwirken? Du als quasi Vorsitzender des ersten Fanclubs.
Ich war ja tatsächlich beim Konzert am Tag der Bundestagswahl. Und ich habe gedacht, heute wäre doch mal ein guter Zeitpunkt, da was zu sagen. Und sie hat es so ein ganz klein bisschen in die Richtung. Aber
wie? Was sagt Helene Fischer?
Ja, dass sie, heute war ja ein wichtiger Tag und ich hoffe, dass wir alle hier weiter friedlich zusammen und bla bla bla. Aber es hätte man einfach mal sagen können und die AfD ist scheiße. So sagt sie natürlich nicht. Aber
ich finde es schon erstaunlich und irgendwo zwischen bedenklich, dass du zu einem Konzert gehst von dieser Person.
Ich muss ja mal
und dann nehmen. Aber ja, ja. Und dann muss ich aber auch wieder hoch anrechnen, dass du so ehrlich bist und sagst, ich war ja da.
Ja, was soll ich denn? Weiß ja jeder.
Ich hätte jetzt auch gesagt, ich war's nicht.
Ich habe gehört, es gab an dem Tag ein Konzert.
Ich habe schon Karten. Ich habe schon Karten für Roland Kaiser im Winter hier in der Arena.
Und der,
hier,
aber der jetzt hat heißt. Mal ein Statement rausgekommen.
Der ist gesagt, das ist ein guter.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Einer von uns. Roland, einer von uns.
Ich wollte sagen, ich dachte ja kurz, du bist geil. Roland Kaiser.
Roland, geil. Die Signale. Du hattest eben ein so schönes Statement zum Echo abgegeben, dass wir damit die Sendung hätten beschließen können, aber da wir das jetzt durch unser Gelaber hier versaut haben, habe ich noch einen. Du doch nicht, ich doch. Möchte ich nochmal auf dieses tolle Interview von Christoph mit dir zurückkommen, wo eigentlich ein mindestens genauso schöner Abschlusssatz ist und vielleicht können wir das mit dem dann vernünftig zu Ende kriegen. Die Frage von Christoph lautete, ist der FC St. Pauli so etwas wie eine Möglichkeit des guten Wir, des solidarischen, schützenden, für eine positive Idee kämpfenden Wir? Und deine nicht minder tolle Antwort war, total. Ich finde, dass man am Millerntor immer das Gefühl hat, man ist mit seinen Leuten auf der guten Seite. Stolz ist ein doofes Wort, aber das ist etwas, von dem ich gerne Teil bin. Und ich habe das heute gelesen und habe gesagt, Mensch, fantastisch. Hätte ich nicht besser und schöner formulieren können.
Ja, bin ich auch immer noch. Tatsächlich, ich freue mich auf jedes Heimspiel und es ist für mich auch mehr als nur Fußball und sondern also auch dieses soziale Miteinander im Stadion. Das ist wirklich, finde ich, jedes Mal auch wieder toll und berührt mich auch oft.
Wir haben jetzt das Thema HSV heute eigentlich größtenteils gut umschifft, außer beim Sonderzug.
Wir haben noch nicht so richtig eine Podcast-Folgen-Titel gefunden, oder?
Ich habe vorhin irgendwas mit die Laufwege von Dennis Aitken aufgeschrieben.
Aber ja, auf jeden Fall sein. Diagonale Laufwege sind nicht schlecht.
Sven, kannst du noch irgendwas sagen, irgendwas fürs Hasenschwein, dass du als Titel nehmen können würdest?
Nein, ich wollte dich eigentlich noch fragen, wie du zu du dich auf die Derbys freust.
Ja, so halb nur tatsächlich. Also was ich wirklich ätzend finde, ist, also oder wo ich schon so ein bisschen Angst habe, ist die Stimmung in der Stadt. Weil also diese Aggression im Stadion rum, und das haben wir ja nicht nur beim Derby, sondern das ist ja mittlerweile auch schon bei Heimspielen so, dass hier irgendwelche Leute irgendwie ins Gebüsch geprügelt werden und so. Und ach ja, die anderen Derbys haben wir auch irgendwie hinter uns gemacht und ich denke, das schaffen wir auch. Mal sehen. Ich freue mich schon, oder ich finde es gut, dass der HSV abgeschieden ist, aber es hätte vielleicht noch eine Liga tiefer gehen können.
Oder wir hätten einfach Zeit.
Das kommt, wenn die Finanzsituation durchleuchtet wird, dann geht das mal ganz schnell.
Die haben leider haben sie schon die Lizenz dafür bekommen. Also
ich das auch gar nicht,
mal ohne wieso, wenn man Tore nachträglich aber erkennen kann, kann man nicht einmal mit einer Videokamera bei Kühne reinlaufen, das ist dann der Videobeweis und didudum, zack. Per Video.
Ja, das ist quasi.
Also, ich glaube, du willst bei Kühne nicht mit einer Videokamera dabei sein.
Die meisten Bilder von Kühne sind aus St. Pauli-Sicht sehr lustig.
Die Firma Kühne hat sehr schöne Lebensmittel fürs Antihaar gespendet übrigens.
Das ist aber ja ein
ganz nein, wichtig. Eine andere Roter Mütze auch.
Das ist ja bei der anderen, das ist ja nicht er.
Ist egal. Man kann das ruhig mal sagen.
Momo-Kommentar auch mal rein. Okay.
Ich finde das zu herrlich, mit so einem Kommentar zu lesen. Das ist nicht Gurkenkühne.
Wir müssen hier auch ein bisschen Werbung machen, damit wir auch mal gesponsert werden. Also ich meine, ich finde es gut, dass wir sagen Kühne, der gute Sinn. Vielleicht kriegen wir beim nächsten Mal wie Würstchen von denen gesponsert.
Ja, Kühne, die linke Gurke. Das finde ich super.
Kühne, die linke Gurke.
Das ist ihr Titel, ich hatte es auch Kühne, die linke Gurke. Okay, gut, ich denke, dann sollten wir die Sendung
damit noch verbinden. Aber freut ihr schon auf die Derby?
Absolut.
Ja?
Gemischt.
Ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu. Ich bin beim letzten Mal halt, ich fand das super im Stadion, da saß ich in der Nordkurve, weil wir keine anderen Karten mehr bekommen haben und musste zum ersten Mal in meinem Leben Holsten alkoholfrei trinken. Ist auch etwas, das ich niemandem gönne. Das ist das Schlimmste von allen. Und dann sind wir danach in die Kneipe, ganz in Ruhe. Und ich musste zu dem Zeitpunkt in Husum gearbeitet. Und ja, gedacht, okay, dann trinkst du noch ein Bier in Ruhe. Und dann wurden wir halt mit Fahrrädern beworfen. Und irgendwie Leute aus Braunschweig haben sich zu erkennen gegeben. Und dann, da habe ich auch gedacht, wie funktioniert denn das überhaupt? Und dann am Ende von Lied habe ich bei meinem damaligen Arbeitgeber angerufen und gesagt, vielleicht bleibe ich auch einfach eine Nacht länger hier. Das ist so gerade noch schön. Nee, das war wirklich so, dass ich sagte, das muss ich nicht normal haben. Das war auch mein erster Gedanke, als sie abgestiegen sind. So, boah, die Kneipe gehe ich nicht nochmal. Aber an sich bin ich da schon, ich finde das nicht schlimm, dass die abgestiegen sind.
Wo warst du denn? Unabsteigbar? Wo hast du den Abend verbracht?
Wie heißt das? Tankstelle?
Ich freue mich halt so mal gar nicht auf dieses ganze mediale Drumgebrösel auch. Geht mir das auf den Sack. Und es gibt dann hinterher natürlich dann auch wieder, es wird mit Sicherheit irgendwie Konflikte geben, die dann irgendwie von den winzigen Fragmente dann irgendwie Schlagzeilen schreiben. Und dann geht's ja irgendwie jedem, der irgendwie auch nur so ein bisschen irgendwie was macht und nach und vielleicht auch für Nicht-Fans als St. Pauli-Fan bekannt ist, dann darfst du ja immer erklären, ob das jetzt mal Verwandtschaft ist oder sonst wie. Und dann da freue ich mich mal so gar nicht drauf, dass du in Ruhe erklären musst. Ja, also Moment. Also ein Ultra und ein Hooligan, das ist nicht das Gleiche. Und was da so alles passiert, das wird ist jetzt nicht so, dass sich da keiner drum kümmert, sondern es gibt zum Beispiel auch ein Fanprojekt, das ist der Fanladen. Wenn ich jetzt also, weil es ist tatsächlich so, dass in solchen Situationen dann auch über soziale Medien oder so, dann die üblichen Leute sagen, du musst doch einer was sagen, du bist dann so markiert in irgendeinem Post oder so, irgendwie, Christoph Nagel, schreib mal was. Ich so, was soll ich denn jetzt bitte, ich kenne die Materie ja selbst nicht, soll ich da also nur irgendwas schwachsinnigen Kommentar dazu, also wie das ja gelegentlich dann mal gemacht wird, dass dann irgendwie Fan sowieso seit 40 Jahren dabei, hat irgendwie auch zwei halb gute Bücher geschrieben, sagt dann irgendwie, er tritt aus dem Verein aus, wenn der nicht ganz sofort irgendwie den USP sagt, dass die alle ganz böse sind. Also schrecklich, völlig unkonstruktiv und sonst wie. Aber Leute denken, du musst da mitmachen. Schon auf diese Aufforderung, da irgendwie was zu sagen oder zu erklären, freue ich mich mal so gar nicht. Und das verleitet einem irgendwie auch ein bisschen Spaß daran, weil eigentlich auf das Spiel selber freue ich mich schon. Und ja, auch wenn ich nicht unbedingt glaube, dass wir gewinnen, aber wenn, dann wissen wir ja, fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Also ich möchte eben 2011 auch nicht missen.
Und das ist das Einzige, was wir machen. 4 Punkte, dann steigen wir ab.
Ist da, egal. Damit aber kann ich leben.
Das ist ja auch nicht diese Welt, auch wenn man sich vorstellt, es geht, glaube ich, auch für große Teile der Rauten schon dann doch noch um was anderes als für mich. Weil für die geht's ja wirklich um ihr Leben. Für mich geht's darum, ich will das Spiel verdammt nochmal gewinnen. Das ist mir auch echt wichtig. Aber es ist nicht so, wenn wir das verlieren, dass ich das Gefühl hätte, ich bin als Existenz komplett gescheitert. Das finde ich ja das Faszinierende an der Stellinger Psyche, dass in dem Moment, die ja wirklich auch persönlich komplett, die gibt's dann ja gar nicht mehr irgendwie. Das wäre ja das Allerschlimmste. Also wenn die dann wählen könnten zwischen irgendwie, ich lasse meine Familie entführen und ich verliere das Derby, dann würden die eindeutig wesentlich lieber ihre Familie.
Also steile Thesen jetzt. Ich weiß gar nicht, das Schöne ist ja tatsächlich,
die These ist eigentlich, und vielleicht ist die falsch, dass der Prozentsatz an Leuten, die das so sehen würden, jetzt mal bewusst zugespitzt, dass Derby verlieren, also quasi so schlimm ist wie richtig, wichtige Menschen verlieren oder so, dass der bei uns, glaube ich, kleiner ist als beim HSV, was ich immer angenehmer
gefunden habe. Ja, aber das ist ja auch eine andere Fallhöhe. Also das kann ich ja schon, also erstens glaube ich das so nicht, wie du es jetzt darstellst, und zweitens ist es natürlich für den HSV als Verein schlimmer, dieses Derby zu verlieren, als für den FC St. Pauli, weil für uns ist es halt normal. Wir sind halt immer die Nummer 2 gewesen. Aber nächstes Jahr haben wir die Chance, naja,
da würde ich auch einhaken. Also ich glaube auch tatsächlich so aus fantechnischer Perspektive und auch aus Sicht des Fanladens, das Schöne ist ja, es wird am Ende tatsächlich nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Darauf kann man sich schon mal einstellen. Das wird mit Sicherheit unentspannt werden. Aber tatsächlich auch, um von meiner Profession abzugehen und nochmal meine sportliche Inkompetenz hier so ein bisschen ins Spiel zu bringen. Ich glaube tatsächlich, dass es eine ganz gute Möglichkeit für den FC St. Pauli ist, für den Verein und auch für das Team, nächste Saison die 5% extra Motivation rauszuholen und zu sagen, ey, das ist jetzt wirklich, diese Saison können wir richtig was reißen. Wir können das erste Mal in der Vereinsgeschichte tatsächlich vielleicht mal irgendwie vor den Rauten stehen. Wie auch immer. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, obwohl ich absoluter Berufspessimist bin hier, was das Sportliche angeht. Aber das kann, glaube ich, was sein, wo wir hier in den Verein nochmal wieder das Feuer reinkriegen können, was wir vielleicht in den letzten Jahren ab und zu hier und da mal vermisst haben.
Gut, und vor allem, niemand kommt danach mehr auf die Idee, Spiele gegen Holstein Kiel als Derby zu verkaufen.
Das ist auch schön.
Das finde ich ganz, ganz, ganz oben. Niemand redet mehr, wenn Holstein Kiel ist, von einem Derby. Finde ich super. Das ist das Wichtige dabei.
Also Rollo Fuhrmann vielleicht, aber der darf das. Das ist mir auch egal. Übrigens möchte ich noch erwähnen, statistisch ist es nachgewiesen, dass man erfolgreicher auswärts spielt, wenn der Fahrtweg nicht so lange ist. Und mit den Absteigern, mit dem Absteiger HSV und mit dem Aufsteiger Paderborn und Magdeburg, Kaiserslautern ist dann abgestiegen, Karlsruhe ist dann auch nicht hoch und Nürnberg ist auch weg in die erste Liga.
Kiel bleibt drin. Braunschweig ist aber weg.
Ja, Braunschweig ist leider weg. Ja, aber nein, ich meine jetzt nur aus der Sicht ist das eigentlich ganz gut gelaufen für uns.
Aber auch der
HSV. Und dann sind wir Erster, oder wie? Nächste Saison, oder was?
Hast du
die Kilometer ausgerechnet?
Nee, ich hab's nur kürzlich gelesen, dass es tatsächlich statistisch erwiesen ist, dass man erfolgreicher auswärts spielt, wenn der Gegner näher dran ist. Aber ich weiß nicht, wie genau da die Abstände sind, kann ich nicht sagen. Und zum Abschluss bringe ich eine einzige Statistik.
Ich darf noch einmal kurz sagen, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass alle zu Bayern München runterfahren müssen. Und dann
genau.
Es ist wie ein Zahnarztbesuch. Oder irgendein Kicker hat auch mal gesagt, es ist wie ein Zahnarztbesuch. Kann wehtun, muss aber nicht.
Ja.
Niemand will hin, aber.
Wer fährt eigentlich hier jetzt dann nach Stelling, Auswärtsspiel?
Ja, natürlich. Weiß halt nur noch nicht, ob ich meinen Sohn mitnehme. Ich glaube nicht.
Ich wollte gerade sagen,
das ist ja,
ich bin da sehr vom Fanladen abhängig und ich habe jetzt gehört, wer der Fanladen quasi in Persona ist.
Leute, die beim letzten Derby der Nordkurve gerade noch Karten gekriegt haben.
Was soll ich denn machen? Ich bin wahrscheinlich der Einzige in der Runde, der eine Dauerkarte bekommen hat, wo noch eine 2 vorne dran steht. Weißt du? Das ist so ein bisschen schwierig für mich.
So, wir haben etwas zeitlichen Druck und Tim möchte nur eine Statistik loswerden.
Ja, die ist die einzige, den Rest veröffentliche ich dann im Blog. Die durchschnittliche Anzahl an Torschüssen pro Mannschaft über 90 Minuten geteilt, über die ganze Saison zweite Liga.
Schätzen?
Au. Ja, schätzen. Also, wir dürfen einen Tipp geben. Und ich sage, es ist der Durchschnittswert über 90 Minuten ist ein direkter Schuss in die Fresse einer ganzen
5,6. Nochmal, ist das den Wert oder den Verein?
Ja,
den Wert. Schuss aufs Tor, also.
Nee, nicht aufs Tor. Aufs Tor ist es 4,47.
Was hatte ich jetzt? Das wollte ich sagen mit 5,6.
Also, Torschüsse ist dann bei. Allgemein Torschüsse.
Ist dann bei 11. Alle Vereine, alle Spiele im Schnitt pro Spiel.
Gibt's ja mehr, denn.
Ich gebe einen kleinen Tipp. Es sind Schüsse. Also, die Anzahl ist direkt, sagen wir mal so, diskriminierend für eine ganze Berufsgruppe. Hä? Deswegen möchte ich sagen.
13,12.
Echt? 13,12, Wahnsinn.
Das ist der Sendungstitel. 13,12 Torschüsse. Das ist super.
Und die müssen sich das bis zum Ende anhören, um zu wissen, worum es geht.
Das ist so, wie wenn die Leute im Internet schreiben, du wirst nicht glauben, was aber auf dem 14 passiert.
Ja, genau. Das sollten wir eh immer mal nehmen. Ja. Nicht glauben, was in Minute 8 passiert.
Und dann irgendwo einen roten Kreis reinmachen. Super, die klicken überall. Ja, also, Reimer, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war unser Fest.
Super.
An unsere Hörer.
Tierisch Spaß gemacht.
Vielen Dank. Meldet euch für die Karten für die Kaiser Chiefs und wir sehen uns hoffentlich am 7. August 19.10 Uhr in den Fanräumen dann mit Timo Schulz und bis dahin euch allen eine schöne Sommerpause.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Die Fußballwelt stets anderswo gedreht. Doch bald ist es soweit, die Tage sind gezählt. Und dann wird diese Uhr bei euch auf Null zurückgestellt. Denn,
oi, 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 Chosen Few, nehmt euch montags frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Oi, 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 Chosen Few, montags, das ist stark. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag.
Liga 1 seit 40 Jahren, die durch Liga 2 gefahren. Doch dies Erlebnis werdet ihr nun auch schon weiterfahren. Ein Dino wollt ihr sein, mit Maskottchen ach wie fein. Doch ihr werdet wie T-Rex und Co. bald ausgestorben sein. Denn,
oi, 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 Chosen Few, nehmt euch Montag frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Oi, 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 Chosen Few, montags, das ist stark. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag.
Heult euch Uwe noch so sehr, das hilft euch auch nichts mehr. Die Punkte, die ihr braucht, sind weg, die bringt keiner mehr her. Nicht Dortmund, Schalke, nicht Stuttgart, FCB. Statt dieser Knaller heißt es bald Paderborn und SV
auf ihn. Denn oi oi oi, Chosen Few, nehmt euch montags frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Oi oi oi, Chosen Few, montags, das ist stark. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag. Oi oi oi, Chosen Few, nehmt euch montags frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Oi, 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 Chosen Few, montags, das ist stark. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag. Oi, 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 Chosen Few, nehmt euch montags frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Oi, 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 Chosen Few, montags, das ist stark. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag.